Hallo liebe Apfelkuchenkritikerinnen und liebe Dackel in Sicherheitbringer. Lasst uns heute am besten gegenseitig Tiernamen geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcasts Das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny.
Hallo Kätzchen.
Oh. Oh. Hallo meine große Löwin.
Oh yeah. Ja, es ist so schön, dass wir uns wieder sehen oder wieder hören und beides. Und wieder eine neue tolle Folge im Gepäck haben.
Genau, aber bis wir euch verraten, um welche Folge es heute geht, aber vielleicht habt ihr das ja auch schon gesehen, wenn ihr uns auf Insta folgt, da ist es diesmal ja nicht schwer, weil da liegt ja das Buch offensichtlich zutage.
Genau, also ganz plakativ diesmal, ja, und aber es war so schön, das muss man mit euch teilen, wie unsere kleinen Biester Mitleid mit dem Biest hatten. Es war doch echt zuckersüß.
Genau, aber bevor wir uns um das kümmern, um das wir uns heute kümmern, kümmern wir uns erstmal vielleicht um unseren Drei-Fragezeichen-Moment der letzten Wochen seit der letzten Episode. Was war denn dein Moment, wenn du einen hattest?
Ja, was heißt, ja, war wieder recht schwierig. Wir waren im Urlaub und da habe ich aber trotzdem zwei. Also wir hören ja auf der Fahrt immer gerne die Hörspiele, ne? Also die Kinder wünschen sich ja dann immer eins. Und wir haben mal wieder Master of Chess gehört, was ja eigentlich immer so unser Around-Autofahrhörspiel ist. Und ich habe tatsächlich sogar jetzt endlich nach, ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt schon gibt, 20 Jahre, ich glaube von 2003 war das. Ja, müsste ich mich jetzt wieder schlagen lassen, aber endlich die DVD mal geholt, weil ich es einfach mal sehen wollte. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, es mir anzugucken.
Die ich glaube, die habe ich auch noch im Regal. Ich habe die auch im Regal, glaube ich. Könnte ich mal gucken, ja. Mach das mal.
Ja, weil ich wollte es immer einfach mal auch gesehen haben. Nachdem ich auch beim Taipan war, wollte ich jetzt auch mal das mal sehen.
Also wenn ich mich recht erinnere, also es ist halt schon lange her und ich habe die damals halt auch live gesehen bei der Master of Chess Tour. Das kann man natürlich mit dem Taipan nicht vergleichen. Das ist also, das eine ist eher so ein Kammerspiel und das andere ist halt mehr so eine, ja, so eine Rolling Stones Tour wahrscheinlich, so, also im Vergleich, so.
Ja.
Aber es ist auf beides auf seine Arten cool.
Ja, also ich fand ja allein Master of Chess so vom ganzen Inhalt und von der ganzen Geschichte mega cool, ne? Und dann muss es gar nicht so viel Tamtam und sowas haben, was beim Taipan natürlich doppelt gut war, weil die Story einfach mal auch cool war, ne? Und dann noch mit dieser ganzen Inszenierung, das war natürlich wow, ja.
Ich habe auch zwei Momente. Ich könnte meinen ersten mal kurz erwähnen und der ist echt klein und süß und aber auch ein bisschen verwunderlich. Und zwar hat mir meine Freundin Yvonne, wir sind ja auch so drei Fragezeichen seit über 40 Jahren darüber auch verbunden. Und die hat mir ein Foto geschickt letztens und meinte, sie hätte ein Drei-Fragezeichen-Buch aus dem Regal gezogen. Die hat auch ganz viele. Und sie hatte so Lust auf eins. Und sie zieht das Bergmonster aus dem Regal und macht die Hülle ab. Und da steht dann vorne auf der allerersten Seite in bester Schönschreib-Pelikan-Füller-Handschrift meines alten Teenager-Ichs, gehört Katrin Börs, gekauft am 24. Juni 89 für den Urlaub in Dänemark.
Oh, wie cool.
Also habe ich es ihr mal irgendwann geliehen, nach diesem Dänemark-Urlaub. Und das Irre ist, als sie es aus dem Regal gezogen hat, schrieb sie, es war halt auch der 24. Juni.
Nein, hör auf. Oh Gott, da kriege ich eine Gänsehaut. Ist ja eigentlich übrigens klar, dass ihr das Buch offiziell jetzt gehört, rein rechtlich?
Ja, und ich habe auch so überlegt und dachte so, ach guck mal, da ist es. Und ich habe es, aber das ist das Lustige, ich habe es mir selber vor einiger Zeit noch auf einem Flohmarkt gekauft. Also sie darf es gerne behalten an dieser Stelle, offiziell darf sie es gerne behalten, weil ich habe es halt, also ich habe nicht wirklich so viele im Regal, aber das Bergmonster habe ich da halt auch stehen und das ist auch eins von den alten. Aber das war so, das war ein bisschen spooky.
Aber es ist total witzig, das Bergmonster ist das einzige Buch, von dem ich den Umschlag nicht mehr habe. Den habe ich irgendwie versaubeutelt. Das ist das einzige Buch, was nackig im Regal steht.
Okay. Mhm. Siehst du, das Bergmonster scheint sich ein bisschen bei uns durchzuziehen. Das ist ja spannend. Cool.
Und dein anderer Moment?
Okay, mein anderer Moment, ja, da muss ich dich jetzt wieder neidisch machen. Ich war nochmal bei den drei Fragezeichen im Planetarium in Bochum und da wurde gegeben das Dorf der Teufel. Da war ich mit meiner Schwester. Ich Naja, ich hatte versucht vorzuschlafen und aber es war halt schwierig, weil es war ein Freitagabend, 21 Uhr. Und und es war ein bisschen kühl da und es war halt, also und es ging halt fast 2 Stunden. Es war echt mega, mega lang. Aber die Löcher, die ich habe, sind nicht so groß, wie ich dachte, dass ich sie habe. Also es ist, ich habe vom Anfang sehr viel mitbekommen und dann hat meine Schwester mir noch so ein paar Sachen erklärt. Und ich muss es mir, glaube ich, demnächst nochmal anhören oder ich gehe da halt nochmal hin. Aber die Geschichte, richtig cool.
Ja, ich habe die Graphic Novel, also die kann ich dir bei Gelegenheit auch mal.
Ja, ich muss da noch ein paar, also eben. Wie gesagt, ich habe ein paar Löcher, die muss ich noch stopfen. Und dann habe ich da auch noch eine Freundin, die ich aus anderem Zusammenhang kenne. Wir haben uns genau auch oft bei der Vorstellung getroffen. Und mit der habe ich kurz ein Problem diskutiert, was mir schon so durch den Kopf ging, weil ich war ja auch, also wenn man sich in so in der Umgebung von anderen 3-Fragezeichen-Fans befindet, ich hatte ja schon ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, es gibt übrigens auch noch so einen kleinen niedlichen Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Aber da traut man sich ja nicht, einfach zu sagen so Hallo oder Flyer zu verteilen oder so. Und dann sagte die Katja zu mir, du könntest dir ja auch einfach ein T-Shirt drucken mit eurem Namen drauf und eurem Cover-Label-Dings. Und das dann einfach anziehen und dann einfach mal gucken, was passiert. Und dachte so, also das muss ich natürlich mit dir diskutieren, ob das in Ordnung wäre, aber ich dachte, das könnte doch ganz charmant sein.
Ja, das
um ins Gespräch zu kommen.
Auf jeden Fall. Also das finde ich gut. Mag ich ja sowieso. Also wenn es um irgendwie Merch geht oder irgendwie Werbung oder sowas, da finde ich sowieso immer schön, wenn das so ein bisschen subtil ist und dann gerade so übers T-Shirt. Das mag ich immer sehr.
Weil das habe ich halt auch überlegt, oder als Tasse. Ich beim Haschemieten fürs. Ja, ich könnte auch da einfach sitzen mit so einer selbstgemachten Tasse, aber so ein T-Shirt ist A größer.
Ja.
Und also so, ich habe schon beim Haschemitenfürsten überlegt, so hier säßen jetzt lauter potenzielle neue Hörer für uns. Und
das
die,
stimmt.
Ja gut, der Haschemitenfürst ist jetzt in der Sommerpause. Vielleicht ne, brauchen die auch alle so ein bisschen, die wissen vielleicht noch gar nichts von uns. Aber irgendwie habe ich mich dann nicht getraut und wusste nicht, wie ich das geschickt anfassen soll. Aber die Nummer mit dem T-Shirt.
Die ist super. Also für die nächsten Veranstaltungen werden wir da doch mal gucken, ob wir uns da nicht was Schönes zurecht machen. Finde ich gut, die Idee.
Na gut, wenn du damit einverstanden bist, würde ich mich da vielleicht einfach mal so für nächstes Jahr, zum Beispiel beim Haschemitenfürsten ist ja auch jetzt angekündigt, dass sie nächstes Jahr auf eine größere Tour gehen. Und da zum Beispiel, oder wenn ich mich dann nochmal im Planetarium rumtreibe, da gibt es ja auch, das werden die ja wahrscheinlich auch weitermachen. Und dann würde ich mal darauf warten, dass ihr da draußen aufmerksam werdet und mich ansprecht. Also ich spreche auch gerne mit euch. So.
Ja, traut euch.
Genau, und das war mein zweiter sehr intensiver 3-Fragezeichen-Moment der letzten Wochen.
Cool.
Und dein zweiter?
Hatte ich noch einen zweiten? Naja,
du hast die, von zwei ach,
genau, ja,
erzählt.
Das stimmt. Wir hören immer Hörspiele auf der Fahrt und ja, dann habe ich natürlich viel gelesen. Unter anderem ja auch die heutige zu besprechende Folge.
Ah ja, klar, dann ist man natürlich dauerhaft in so
ja,
einem
Ja, also das ist immer mein monatlicher Moment immer, ja, also für den Monat. Aber sonst eine extra hatte ich nicht, weil es ist ja, ja, da müsste man jetzt einen Appell bringen natürlich an Kai Schwind und Andreas Fröhlich und an alle anderen vom 3-Fragezeichen-Universum, dass sie auch mal Mitteldeutschland ein bisschen bedienen, ja, im Raum Erfurt oder so.
Ich glaube
ja,
aber, dass sie diesmal, ich glaube, das haben sie jetzt mal nur angetestet mit diesen 3-mal, ob das überhaupt funktioniert und das war ja auch örtlich alles nah beieinander, das war ja alles Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gemerkt haben, oh, das läuft gut, wir sind ausverkauft, das können wir jetzt mal auf größere Beine stellen und dann gibt es vielleicht 10, 12 Veranstaltungen, weiß ich nicht, würde ich jetzt einfach nur mal vermuten, damit sich der ganze Aufwand auch lohnt. Und da ist dann bestimmt auch mal Mitteldeutschland dabei.
Das wäre fantastisch. Aber dann hätte ich auch noch mal sowas, so ein kleines Extra-Bonbon.
Und wir freuen uns ja schon auf unser Extra-Bonbon, aber das kriegt ihr dann in der Folge 9, also in der September-Folge zu hören. Denn Jenny, was wird bald passieren?
Ja, wir werden einen Ausflug machen.
Wir werden einen Ausflug machen und vor allem werden wir uns treffen. Also wir sehen uns zwar regelmäßig. Wir sprechen auch ganz oft und viel miteinander, aber das ist ja auch irgendwie ganz interessant. Wir haben uns ja in echt
noch nie
sind wir uns noch nie begegnet.
Nein. Und es wird jetzt endlich mal nachzuholen sein. Ja. Mhm. Endlich mal live und in Farbe. Wow.
Also wahrscheinlich wird es total normal. sehr emotional, aber trotzdem normal, weil eigentlich kennen wir uns ja schon. Außer, dass ich wahrscheinlich nicht weiß, wie groß du bist.
Das stimmt, das habe ich mir aber auch schon so überlegt. Witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich mir auch überlegt habe, das ist ja meistens immer so, dass man sagt, oh, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du, also man hat das ja ganz oft, dass man die Menschen dann, wenn man sich nur über Bildschirm sieht und dann denkt, oh, ich habe mich nicht kleiner vorgestellt oder größer. Mhm. Witzig.
Weil sonst kennen wir uns ja sehr gut, aber ich glaube, so Größe nimmt man erst wahr, wenn man auch so einen Vergleich mit sich selber hat. Und dann kann ich euch nächstes Mal erzählen, ob Jenny jetzt klein oder groß ist.
Sehr geil. Falls ihr euch das schon immer gefragt habt.
Genau. Und da werden wir euch dann in der nächsten Episode ein bisschen was erzählen von unserem Zusammentreffen.
Es wird legendär. Das kann man jetzt schon verraten.
Genau. So. Das sagen wir einfach schon mal. Genau. Das ist ja vorprogrammiert.
Richtig.
In Sachen Reaktion war auch einiges los seit der letzten Folge, ne?
Aber sowas von. Und ich fand es erstmal, also einen ganz lieben großen Dank nochmal an Stefan natürlich für diese fulminante Folge, die ja absolute extra large Überlänge hatte. Aber keine Sekunde davon ist zu missen. Also es war einfach wunderbar. Und die Reaktionen waren natürlich großartig. Ganz, ganz viele Recherchen und Archivfans haben sich gefreut und die Herzen haben geleuchtet, mal wieder was von dir zu hören. Und das war schön, schön zu lesen.
Ja, das war schön zu lesen. Und natürlich, ich kann den Wunsch auch verstehen, dass zum Beispiel, ich glaube, Mataba oder Matab hat uns geschrieben, dass sie das toll finden würde, wenn wir das nicht vielleicht dauerhaft eventuell etablieren könnten. Da möchte ich jetzt Stefan nicht vorwegnehmen, aber der hat einfach so wenig Zeit. Und nein, das war eine wunderbare Ausnahme auch, glaube ich, dass er bei uns zu Gast war. Was er, glaube ich, genossen hat, was aber auch Arbeit für ihn war.
Richtig, ne? Und sicherlich also auch so der Wunsch danach, dass wir tendenziell noch jemanden Drittes ins Boot holen. Das haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir das ja auch überlegt haben. Aber dazu zweit eigentlich da, was das Zeitmanagement angeht, uns viel besser eingrooven können, aber uns die Option natürlich immer wieder offen halten, den einen oder anderen Gast natürlich zukünftig auch noch zu begrüßen. Das wird, wie gesagt, nicht das erste und einzige Mal gewesen sein.
Nein, da werden wir euch noch mal überraschen. Aber das dosieren wir mal so. Und heute sind wir halt nur mal wieder zu zweit. Das ist auch schön.
Genau.
Dann hat uns noch Tobias geschrieben. Der hat uns eine E-Mail geschickt. Und das ist ganz spannend. Er und seine Frau haben jetzt die Bücher für sich entdeckt, nachdem sie früher ausschließlich die Hörspiele gehört haben. Und sie haben jetzt auch uns entdeckt. Und das Gute, sagt er, ist auch, dass wir bis jetzt nur Folgen besprochen haben, wo sie die Bücher noch nicht gelesen haben. Das ist so, das passt ganz gut. Und er wollte noch mal eine Lanze für das Geheimnis der Särge, was ja Stefan ursprünglich mit uns in der letzten Folge besprechen wollte. Da möchte er gerne eine Lanze brechen, denn er ist selber Süddeutscher, schreibt er. Und er findet, dass diese Folge sehr gut sowohl eine heimelige als auch eine gruselige Atmosphäre miteinander verbindet. Und da habe ich mich so zurückerinnert und denke, stimmt.
Also da habe ich ja einfach die Folge nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Also ich sag mir, klar, okay, mit der Babette und so, gell, das war schon schön inszeniert. Aber an das Buch kann ich mich, das habe ich damals auch gelesen, jetzt weiß ich, dass ich das ja auch stehen habe. Kann ich mich nicht so richtig erinnern.
Aber wir haben es ja da liegen, von daher, also ich habe es ja gekauft, du hast es da auch noch. Und vielleicht machen wir das mal 2024, weil du sprichst jetzt gerade schon Babette an. Da gibt es ja auch noch die Alexandra. Das ist auch noch eine spannende Frauenfigur, die in dem Hörspiel aber gar nicht so intensiv vorkommt. Und die kommt ja auch in mehreren Folgen vor. Aber im Buch muss die wohl eine richtig große Bedeutung und auch Einfluss auf die Lösung haben. Das hat mich neugierig gemacht. Und von daher, Tobias, also hört einfach mal weiter. Kann ja sein, dass für 2024 wir dann einfach da schon ein Buch liegen haben. So.
Genau.
Ja, dann könnten wir doch jetzt nach, Viertelstunde ein bisschen Anfangsgeplänkel, überhaupt kein Problem.
Das ging, das war heute richtig, richtig flink.
Wenn wir nur zu zweit sind, geht das ratzfatz.
Ja, das stimmt. Nee, also wir hatten ja uns überlegt, was machen wir als nächstes und da hattest du schon ziemlich zeitig, als wir mal überlegt haben, was wir alles für Bücher besprechen wollen, glaube ich, Katrin, hattest du schon ziemlich früh diese Folge einfach mal ins Gespräch gebracht.
Ja, weil diese Folge ist also so vom, also gerade vom Hörspiel ist es eine, mal abgesehen von den Klassikern, würde ich die schon zu einer meiner Lieblingsfolgen zählen, weil ich die immer wieder höre und weil die auch lustig ist. Und ich suche ja immer lustige Folgen, also nicht welche, die irgendwie albern sind, aber die ist einfach durchgehend im Hörspiel, finde ich, total lustig. Und deshalb war ich auch sehr neugierig, wie dazu das Buch ist.
Ja, und ich habe mich auch sehr gefreut, weil das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also weder Hörspiel noch Buch. Buch habe ich gar nicht besessen. Habe ich mir also erst angeschafft und Hörspiel musste ich auch auffrischen.
Oh, ganz neu für dich.
Ja, fand ich cool. Also das hatte ich dann irgendwann, als ich jetzt alles wiederentdeckt habe, habe ich die sicherlich einmal bei dem Ganzen, ich habe alle einmal ja durchgehört, nachdem ich ja das ganze Universum wiederentdeckt hatte. Und da hatte ich die bestimmt mal gehört, aber sie ist mir natürlich in dieser ganzen Flut, ich habe ja da wirklich eins hintereinander, vielleicht bin ich auch zwischendurch mal eingeschlafen damals, aber jetzt habe ich sie ganz intensiv gehört und es war ein wahres Vergnügen. So viel sei schon mal verraten.
Ja, und zwar ist es die Folge 146, sowohl im Buch als auch im Hörspiel.
Ja, da sind wir wieder auf dem gleichen Tonus jetzt, ne? Und geschrieben hat sie die Kari Erhoff. Schön, dass wir jetzt auch mal wieder jemanden Neues haben aus dem Autorenteam der drei Fragezeichen.
Das stimmt. Und es ist übrigens der Bist der Bestie, falls ihr nicht sofort ruckartig wisst, dass die 146 im Buch und im Hörspiel genau diese Folge ist. Genau, Kari Erlhoff. Es ist, ich glaube, ihr zweiter Roman für die drei Fragezeichen. Das erste war Tödliches Eis. Den finde ich so, naja.
Ja, den finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Also, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, fände ich auch Bis der Bestie auf jeden Fall besser. Also zweites Werk hat sie noch mal richtig einen rausgehauen.
Genau, sie ist seit 2008 dabei und schreibt die Romane. Da war auch Meister des Todes ist dabei, Die blutenden Bilder, Der Hexengarten zum Beispiel. Und ganz neu 2022 oder 2023 Die Gesetzlosen mit der Folge 222.
Genau, das war jetzt, glaube ich, das jüngste Hörspiel, was jetzt auch erschienen ist, bevor jetzt Der Knochenmann am 28.07. erschienen ist. Also wenn ihr das hört, ist das ja schon erschienen.
Ha. Genau. Und sie hat auch Kurzgeschichten für die drei Fragezeichen geschrieben. Wenn ihr also die Geisterlampe zum Beispiel kennt oder aus diesen Siebener Kurzgeschichten hat sie Bis um sieben zurückgeschrieben. Und auch Sinfonie der Angst, Phonophobia. Da hatte sie auch ihre Finger mit drin. Mhm.
Genau, und auch hier bei, war das Schattenwelt, diesen Dreiteiler. Den hat sie doch auch zusammen geschrieben mit noch den zwei anderen, habe ich mir jetzt vergessen aufzuschreiben. Aber was ja auch noch ganz wichtig ist, sie schreibt ja nicht nur für die drei Fragezeichen.
Sondern?
Sie hat auch sieben Fälle für die drei Ausrufezeichen verfasst, für das Mädchen-Pendant.
Ich glaube, da muss ich auch mal reinhören, weil ich mir richtig Trash anhören will, muss ich mal versuchen. Ich kann da bis jetzt nichts zu sagen, aber ich mochte ja früher Hanni und Nanni.
Ja, aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also ich habe es mir mal angetan, also muss ich wirklich auch so sagen, es war aber keine Folge von ihr. Mhm, ich hatte mir einfach die für mich vom Titel her schlimmste Folge ausgesucht, das war Kussalarm.
Oh Gott, okay.
Ja, genau, oh Gott. Und dann habe ich vielleicht, wie viele Tracks habe ich gehört? 5. Und dann musste ich es ausmachen. Ich konnte es nicht weiterhören.
Vielleicht sind wir auch nicht mehr die Zielgruppe, Jenny.
Nein, sind wir definitiv nicht. Ich habe mich ja, wie gesagt, also was heißt nicht, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, hier noch nicht erzählt, aber ich habe das irgendwann mal jemandem erzählt, mit meinen Jugendlichen, die ich an der Arbeit habe, habe ich mich ausgetauscht, also auch mit den 10-Jährigen, also die wirklich absolut ins, wie heißt es denn, in die Zielgruppe passen, ja, die habe ich natürlich gefragt. Und da gab es einige, die drei Ausrufezeichen sehr gerne hören. Und dann habe ich mir das mal erklären lassen, warum das so ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, für euch ist es halt wirklich was. Dann ist es halt auch wirklich toll. Ich bin halt einfach nur schon zu alt.
Ja, dann kannst du ja auch, weil du ja auch sowieso auch lieber liest, ich habe jetzt gerade Tödliche Törtchen fertig gelesen. Das hat sie ja auch geschrieben. Das sind ja diese Rocky Beach Crimes, die jetzt gerade auf den Markt gekommen sind, wo irgendwie jeder der Randfiguren auch einen eigenen Roman kriegt. Eugenie und Morten und eben auch der erste ist mit Tante Mathilda. Und der hat mir sehr gut gefallen, weil es so ein bisschen anders ist, aber trotzdem vertraut und vor allen Dingen lernt man sehr viel über Rocky Beach, also so auch die Örtlichkeit und über die Leute, die da sonst noch so rumlaufen. Also der Pfarrer taucht nochmal auf und die komische Frau vom Frauenverein und
oh Gott, ja.
die auch da sehr anstrengend ist, die ja auch in den blutenden Bildern, wie heißt die noch, die mit den
Mrs.
Kretschmer, genau, Chastity. Und die ist halt Chastity und Charity, genau, aber Tante Mathilda ist halt total großartig und wie sie das halt so macht und zwischendurch überlegt, was würde Justus tun, und Justus ist gerade mit Bob und Peter, die sind irgendwo und der darf davon auch nichts wissen. Und sie macht da halt so ihr eigenes Ding und also das ist wirklich sehr unterhaltsam zu lesen.
Cool, man, es ist ja sowieso so, das kommen wir aber vielleicht noch später drauf, dass man durch Carrie Erhoff so einige Sachen noch erfährt, die man vielleicht sonst so nicht liest.
Genau, also davon strotzt auch gleich die Folge. Und was ich noch ergänzen könnte, wir haben sie vielleicht auch schon mal gehört, also stimmlich, weil in dem Hörspiel Zeichen der Schlange spielt sie die Felicity.
Cool, das wusste ich noch nicht. Das ist ja fetzig.
Und das ist ja so spannend. Sie war ja selber früher Fan und ist dann Autorin geworden. Also eigentlich Jenny so ein bisschen.
Sie ist mein absolutes Vorbild. Also es war auch das Ding, was ich mir noch mit aufgeschrieben habe. Sie hat nämlich, bevor sie feste 3-Fragezeichen-Autorin war, auf der Rocky Beach kommen. Fan-Stories veröffentlicht, die da wirklich sehr gut ankamen. Und dann ist ja auch der Verlag dann somit auf sie irgendwann aufmerksam geworden. So dass sie dann irgendwann dann festes Bestandteil dann wurde. Also sie hat es geschafft und vielleicht passiert dieses Wunder auch nochmal.
Ja, Träume können in Erfüllung gehen.
So, der Biss der Bestie. Wir steigen ein, würde ich sagen.
Ja, wollen wir kurz noch aufs Cover gucken?
Ah, natürlich. Oh ja, unbedingt. Also nachdem unsere Katzen das eingängig gemacht haben, machen wir das natürlich auch.
Und ich mag ja dieses Cover. Ich glaube, ich mag das auch, weil, also das ist schon toll. Also da sieht man halt so ein Gerippe im Mondschein auf so einem Podest stehen. Und ich finde, es ist auch wirklich die Situation aus Kapitel 6, weil Bob dann so über den Monitor in diesen Raum schaut. Und ich würde sagen, das ist so Bobs Blick. Und Silvia Christoph hat da auch wohl wirklich die Vorlage eines echten Säbelzahntigers benutzt. Also das ist anatomisch schon sehr korrekt, was sie da wiedergegeben hat. Und ich finde so, also wenn man das einmal gesehen hat, also ich habe mich erinnert. Und ich weiß bei Biss der Bestie, auch den Titel finde ich halt auch super, die Geschichte auch und dieses Cover. Also das ist, da vertue ich mich jetzt nicht.
Dass man das durcheinander bringt mit einem anderen Cover oder mit einer anderen Story, ne?
Das hatten wir ja letztens mal, dass irgendwie Schlucht der Dämonen und Fels der Verwüstung, keine Ahnung, wie die alle heißen. Und die sehen ja alle irgendwie mit so einer untergehenden Sonne in so braunen Orangetönen. Irgendwie sieht so ein bisschen nach Wüste mal mit einem Geier, mal mit einem Kaktus. Das sieht ja irgendwie alles sehr ähnlich aus. Und das ist anders.
Ja, und das ist halt, ich muss jetzt, also kleine Shoutouts gehen raus an Hanno. Es ist gruselgrün, also das Skelett ist grünlich angeleuchtet, ja.
Und findest du, dass es grünlich ist? Ich sehe da eher blau.
Oh krass, jetzt wird's spannend. Müssen wir doch Auge des Drachen mit Tetrachromie noch machen?
Vielleicht, aber ich habe auch einfach meine Brille nicht auf.
Also für mich ist es schon so recht grünlich. Also ich würde es eher in die Grüntöne als in die Blautöne stecken.
Findest du denn insgesamt, so Brille aufgesetzt.
Also der Hintergrundumgebung ist blau.
Das stimmt.
So blau-lila und das Skelett ist aber so grünlich, also auch natürlich durch den Mondschein so ein bisschen gelblich angeleuchtet. Aber ich finde Gruselgrün kommt hier gut rüber.
Obwohl das natürlich jetzt das Fazit schon ein bisschen vorwegnimmt, aber obwohl richtig gruselig ist es nicht. Insgesamt,
die Geschichte?
Ja.
Ja, also ich meine, was heißt gruselig? Also wenn man
gruselig
jetzt
im Sinne von mysteriös.
Ja, und wenn man jetzt diese Erschreckmomente, die man kurz hat, damit reinzählt, dann könnte man sich auch ein bisschen gruseln.
Doch, stimmt. Aber es ist jetzt nicht.
Es ist nicht, oh Gott, Geister und wir hören irgendwelche Geräusche.
Es ist nicht
Geräusche,
okkult oder mystisch oder so. Das ist es eher nicht. Ist ja auch egal.
Richtig, aber einfach nur diese Vorab, wir kommen ja noch drauf.
Genau, und jetzt nach 23 Minuten gehen wir dann doch mal ins Buch, wenn ihr soweit seid. Also wir wären dann soweit.
Ah, steigt mit uns ein. Wir gehen ins erste Kapitel. Eine fiebrige Warnung.
Genau, und sitzen mit Onkel Titus und Justus im Transporter. Auch mal eine schöne Anfangssequenz. Und fast irgendwie haben wir einen Unfall, weil da plötzlich so ein Krankenwagen angebraust kommt.
Ja, und den einfach rotzfrech die Vorfahrt nimmt.
Ja, Onkel Titus regt sich ja auf, aber Justus sagt, Moment, die hatten Sirene und Blaulicht und alles an und so, von daher dürfen die das.
Ja, also ich fand das ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowohl im Hörspiel als auch im Buch. Also ich hatte dann eigentlich gehofft, dass das Hörspiel das nur so verändert hat und im Buch ist das anders. Aber Onkel Titus regt sich wirklich in echt auf, wo ich mir sage, Ja, also ich finde das komisch. Ich weiß nicht, ob ich da komisch bin, aber ich weiß nicht, ich würde mich doch jetzt nicht über einen Krankenwagen mit Sirene echauffieren, der mir jetzt die Vorfahrt nimmt.
Ganz ja, ehrlich. Aber auch da, ich glaube, aber das fällt mir jetzt erst ein, wo wir gerade drüber sprechen, dass du sagst, du findest das merkwürdig. Ich finde ja generell in diesem Hörspiel ist auch, wir erfahren auch einiges über Onkel Titus und ich weiß gar nicht, ob mir das so gefällt. Also so die Ansichten und die Denkmuster, die Onkel Titus so ein bisschen hat und die Justus ja scheinbar sehr stark übernimmt, da bin ich auch nicht unbedingt immer einer Meinung mit. Und das könnte schon den Anfang machen, indem er halt sagt, was sind denn das für Idioten, die hier rumfahren und nehmen mir hier die Vorfahrt. Richtig. Und so, wo es vielleicht aber um Leben und Tod geht und die müssen halt da.
Naja, sicher. Und ich muss echt sagen, also wie du gerade schon sagst, also ich finde Onkel Titus in dem ganzen Buch sehr, sehr unsympathisch. Also das ist nicht der Onkel Titus, den man sonst so kennt.
Ja, aber auch da muss ich sagen, ähnlich wie im letzten Buch schon auch, ich finde ja, dass Justus das noch toppt.
Ja.
Aber nur im Buch. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also ja. Da habe ich Momente, wo ich dachte so, ich habe schon fast keine Lust mehr zu lesen, weil er mir so auf den Keks geht. Aber gut.
Das war bei dem anderen Buch schlimmer, oder?
Oh ja, das war da schon. Aber das ist ja fast nicht zu toppen. Aber hier geht es schon so in die Richtung, dass ich habe aber auch so eine gewisse, wahrscheinlich so eine Grundabneigung schon mittlerweile gegen Justus. Da muss ich ein bisschen gucken, dass das nicht pathologisch wird.
Ja.
Genau, aber erstmal kommen wir ja, also der Krankenwagen ist weg und die beiden fahren zum Naturkundemuseum, wo sie wohl einen Auftrag haben und da steht dann auch schon der Krankenwagen. Da wollte der wohl hin.
Genau, und die beiden auch, die hatten das gleiche Ziel, denn dieses ehemalige Naturkundemuseum wird von einem Dr. Wedley oder ist aufgekauft worden und die wollten da was hintransportieren und sie sehen dann, wie der abtransportiert wird und sein Sohn, also ein junger Mann bei ihm ist. Ne, sie finden dann später erst heraus, dass es sein Sohn ist. Und der hat, ja, die sehen dann also, dass er eine Bisswunde hat. Das sehen die da schon, ne?
Genau. Ja. Ich muss noch kurz einen Schritt zurückgehen und da bin ich halt die Besserwisserin. Das geht halt, also das geht sowohl im Buch als auch im Hörspiel nicht. Das macht, die machen beide den gleichen Fehler. Es ist nämlich davon die Rede, dass eine Bahre
benutzt wird,
dass die Sanitäter eine Bahre raustragen und eine Bahre ist ausschließlich für Tote.
Ja,
da dachte ich ja, oh, okay, wir haben den ersten Toten. Ja. Und dann sagt aber, dann im nächsten Schritt heißt es halt, nee, es ist eine Trage. So, also die Trage ist für Lebende, eine Bahre ist definitiv für Tote, aber Dr. Wedley ist zwar, dem geht's nicht gut, aber er lebt noch.
Er lebt noch. Und das finde ich auch krass, ich weiß nicht, ob das jetzt vorher kommt, ich habe es mir zumindest so aufgeschrieben, dass Onkel Titus da dem Sanitäter noch eine Spitze mitgibt, fahren Sie doch das nächste Mal hier, also wenn sie nicht wieder die Leute über den Haufen fahren. Das macht er aber auch nur im Buch, wo ich auch dachte.
Das stimmt, das haben sie netterweise im Hörspiel weggelassen. Wir erfahren doch über Dr. Wedley, er ist halt alt, sehr schmal, fiebrig und er war früher Paläontologe und zwar im Page Museum in Los Angeles. Hallo, Page Museum, da haben wir schon mal eine der ersten Reminiszenzen in diesem Buch, das auch nur so strotzt, wenn man genau hinguckt.
Richtig.
Voll kleiner Hinweise. Und Justus kennt ihn, weil dieser ältere Herr halt schon öfter auf dem Schrottplatz unterwegs ist und ja, jetzt wohl Möbel und Dinge für dieses Haus brauchte. Und vor der Woche sah er noch aus wie das blühende Leben, deshalb sie erkennen ihn fast gar nicht, weil dem geht's gar nicht so gut.
Genau, und er stammelt da in seinem Fieberwahn noch etwas von einem Tiger und die Kinder, sie müssen auf die Kinder aufpassen, von dem wir jetzt überhaupt noch gar nichts wissen, weil wir haben bisher nur den jungen Mann bei ihm gesehen und im Hörspiel sind die Kinder, glaube ich, da schon mit dabei, aber jetzt im
Die toben
Buch
da rum, so
drin.
Kleine Kinder toben da rum und es ist alles ein bisschen durcheinander und der Krankenwagen fährt dann halt auch weg. Der jüngere Mann und die beiden Kinder bleiben aber da und er spricht dann Titus an und spricht ihn erstmal mit Mr. Metzen an. Und da ist Onkel Titus schon, kleine Verwechslung und so.
Genau, und da stellen wir da schon fest, dass es da wohl einen ziemlich großen Konkurrenten gibt. Also er ist da schon sehr verschnupft und sagt, nein, ich bin Titus Jonas vom Gebrauchtwarencenter, ne? T. Jonas und ach ja, sorry, ne? Und also er tritt dann auch noch mal ins Fettnäpfchen und sagt, ach, hat mein Vater bei ihm auch eine Ladung Krempel bestellt.
Ja, also Quentin, so heißt der Sohn, der trifft wirklich jedes Fettnäpfchen. Das zieht sich auch durch, das macht auch seinen Charakter ein bisschen aus. Und er hat aber ein ganz gutes Gedächtnis, wenn er sich nicht gerade vertut mit den Fettnäpfchen und erinnert sich irgendwie an die netten Helfer, die doch bei Titus so sind, ne, aus Kenneth und Patrick. aus Irland, jetzt wissen, und wir wissen jetzt, sagt Onkel Titus, die sind weg. Die sind jetzt schon wieder in Irland. Also wir hatten ja letztens überlegt, vielleicht ist das so die Folge, wo wir definitiv wissen, ciao Kakao, die sind weg.
Genau, aber nur wieder eine schöne Reminiszenz, ne? Dass man sagt, die Kari wollte die halt einfach nochmal würdigen, ne? Dass man sich halt an sie erinnert, finde ich schön. Weil die gehören halt einfach irgendwie mit dazu, wenn so eine Ladung Krempel kommt, dann gab es ja die Helfer.
Genau.
Jetzt hat er aber ein anderes Helferchen dabei. Das ist schön, der süß jetzt kommt, oder?
Ja, das ist total süß. Und jetzt fragt er halt, ne, wer Justus sei. Und dann, ach so, der Neffe. Ah ja, und dann, also ist das nicht dieses niedliche, kleine Pummelchen von damals? Also Quentin scheint ihn schon früher gekannt zu haben. Und Justus ist so ein bisschen angezickt und sagt, nein, er ist nicht klein.
Er war nie klein und nicht niedlich. Aber ein Pummelchen war er schon, das dementiert er nicht, ne?
Nee, das sagt er nicht.
Er war nun nicht klein und nicht niedlich, aber das Pummelchen, das nimmt er dann doch auch hin.
Aber diese etwas unangenehme Situation wird dann von den kleinen Kindern durchbrochen. Zwei kleine Jungs, die da durch die Gegend laufen und versuchen, eine Sandale in Farbeimer zu tunken, Jamie und Sammy.
Genau, das sind die Kinder von Quentin und der hat gedacht, komm, der musste nach San Francisco und hat gesagt, er nimmt seine Kinder mit und die können beim Opa ein bisschen durchs Naturkunde Museum streifen und ein paar coole Ferien haben.
Es ist natürlich doof, dass der sich jetzt außer Gefecht ist.
Beim Skulpturen abstauben, ne, hat er sich irgendwie eine Bissbunde zugezogen, was er auch überhaupt nicht glauben kann, wie das passieren konnte. Allerdings hat jetzt geschäftlich in New Mexico zu tun. Die Mutter ist in Europa. Da, ganz schön gut beschäftigt, die Familie, gell? Und,
und Opas Freund ist ein Chaot. Das ist auch jetzt nicht so der richtige Babysitter. Und die Nachbarin, die hat Katzen, die will die Kinder nicht bei sich haben. Und die kommt aber auch nicht da ins Haus, weil die sagt, da spukt's. Tja.
Genau, so viele Optionen haben wir nicht. Aber wir haben noch mal zwei neue Personen noch kennengelernt, nämlich den Dr. Frears, also den besten Freund, und die Mrs. Pitt sonst was.
Genau, aber nur namentlich, die haben wir noch nicht persönlich kennengelernt. Genau. Aber Quentin sagt schon mal, die fallen alle irgendwie raus. Und dann melden sich halt auch die Kinder zu Wort und sagen, nee, hier spukt's aber wirklich, hier gibt's Gespenster. Und der Säbelzähnetiger, der lebt. Und das ist so, also ich mag die Kinder schon super. Die gehen mir ja sonst auf den Keks, aber Jamie finde ich mit dem Säbelzähnetiger, den finde ich voll niedlich.
Das ist süß, das ist echt niedlich. Obwohl ich denke, also denn da sagt der Sammy dann zum Tiger, Fieger.
Der ist ja auch sehr klein, der ist ja erst 3.
Ja, also das, ja, aber da läuten so nicht meine logopädischen Alarmglocken, aber das ist eher so recht ungewöhnlich. Also wenn, dann würde der eher Tider sagen oder sowas, wenn er es noch nicht ganz sprechen kann. Aber dass aus dem Tiger ein Fieger wird, ist relativ ungewöhnlich, aber vielleicht hat er noch eine, weil er spricht ja sonst alles super. Also ich habe dann auch so gehofft, dass es noch irgendwie was damit zu tun hat, ob das vielleicht, also wenn der, kommt ja dann später noch, was der Tiger noch so für eine Bedeutung hat als Name, wenn das nochmal irgendwie eine andere Bedeutung gehabt hätte und er hätte das irgendwie missverstanden. Aber es ist okay, es ist einfach seine niedliche, er ist erst 3, er hat noch eine Sprachstörung, ist vollkommen okay.
Genau, aber auf jeden Fall gibt es einen Säbelzahntiger in diesem alten Naturkundemuseum und Titus ist ganz interessiert und fragt danach und ja, den kriegen sie auch gezeigt, den Säbelzahntiger. Da steht nämlich ein Skelett im Ausstellungsraum, den hat Mr. Wedley gleich mitgekauft.
Ja, genau, also das war jetzt natürlich auch ein tolles Anschauungsstück. Was aber sehr auffällt, als sie sich dann angucken, wir sind übrigens schon in Kapitel 2, das Biest aus der Eiszeit. Jetzt geht es nämlich um den Säbelzähne-Tiger.
Von dem Sammy sagt, er ist böse.
Ja, weil der dann auch nachts rumstreicht und der Säbelzähne-Tiger lebt. Und es riecht auch ganz streng nach wildem Tier. Also das fällt auch Justus sofort auf und sagt,
Und das ist schon komisch, ne? Weil eigentlich würde man denken, so Knochen riechen ja nach nichts. So.
Richtig. Na, und aber der Quentin sagt, nee, das sind hier die alten Rohre und muss irgendwie hier von den Rohren kommen. Und dann finde ich es aber total süß. Und jetzt ist was, das haben sie aber, glaube ich, im Hörspiel erst viel, viel später, das kommt jetzt hier schon, wenn der Jamie nämlich was von Hygiene erzählt. Und ich finde, wäre der Fall schon gelöst gewesen.
Eigentlich schon. Aber nur, wenn man es weiß. Also von daher, er erzählt halt irgendwie auch von einem bösen Mann. Und Grandpa wurde als Idiot bezeichnet und es ging um Hygiene. Und Papa Quentin sagt halt, naja, Hygiene und Sauberkeit und so ist ja hier, wahrscheinlich hat Opa irgendwie mit einem Handwerker gesprochen wegen der alten Rohre. So leitet der das her.
Und das finde ich so schön. Ich finde das so schön, weil man kann echt aus Hygiene echt so viel machen. Du kannst Hygiene machen, dann machen die Dreier dann noch was draus, was ich auch ziemlich cool finde.
Genau, das machen wir gleich. Das ist sehr spannend, wie das sich im Buch auch, in welche Höhen sich das so schraubt. Und wir lernen noch wen kennen, nämlich den Dackel Bahamas.
Ja, den gibt's auch noch. Genau, der wuselt nämlich auch damit rum und der scheint da, und das ist immer so geil, wenn Tiere irgendwie mit im Spiel sind, ne, weil die wittern, die spüren und da stimmt was nicht. Der ist auch gerade immer, wenn es ums Skelett geht, wenn er da drum rumschwänzelt, immer sehr aufgeregt und
knurrig. Der soll da auch eigentlich nicht hin und so, aber, und das ist zum Beispiel eine kleine Szene, die ein bisschen, also die es im Hörspiel nicht gibt, dass Justus mit dem Säbelzahntiger alleine ist und schon überlegt, ob er nicht was abladen soll, weil ja Dr. oder Mr. Wedley hat ja ganz viel gekauft auf dem Schrottplatz und Justus will das schon mal abladen, den ganzen Krempel, haha, aber es ist wirklich Krempel, was der da alles so gekauft hat, weil er sich nachher nämlich noch mit Peter und Bob treffen will und er sagt, wir müssen hier langsam mal vorankommen und dann steht Bahamas Justus dann auch irgendwie dauernd im Weg und Justus meint, er wird irgendwie beobachtet, während er was ablädt und geht dann sogar weg vom Haus. Und er hat wohl gesehen, dass er irgendwie vielleicht mit einem Fernglas, das es von weitem geblitzt hat, da geht er dann irgendwie hin, er sieht Fußabdrücke, die aber nicht brauchbar sind und hört dann sogar einen Motor anspringen und geht dann wieder zurück zum Haus. Also das ist so eine kleine Episode, die das Hörspiel weggekürzt hat, aber die ganz gar nicht so schlecht ist. Also da scheint wohl irgendjemand dieses Haus, dieses alte Museum zu beobachten und Justus erzählt es auch. Und macht bei der Gelegenheit gleich noch Werbung bei Quentin für sein Detektivunternehmen und zeigt die Visitenkarte.
Genau, das ist schön. Da hat nämlich, was ich aber auch schön finde, Onkel Titus vorher schon was drüber erzählt. Also das fand ich auch, da ist der Onkel Titus mir sympathisch, ne, weil die unterhalten sich da so ein bisschen und er sagt, Mensch, er hat sich auch schon sehr positiv über euch geäußert, ne, dass ihr schon viele Fälle gelöst habt und weil Tante Mathilde ja meist immer eher so ist, ja, mit eurem Detektiv spielen und das ist doch viel zu gefährlich und lasst das doch und so. Das ist halt ganz schön, dass Onkel Titus da doch eine andere Meinung zu haben scheint, ne.
Genau, und Quentin darf dann halt auch die Visitenkarte vorlesen und die kleinen Jungs fragen auch, oh, und ihr seid Defektive?
Das ist süß. Was sind denn Defektive?
Genau, im Hörspiel ist es ein bisschen anders, da kommt Quentin selber drauf und meint so, ihr habt doch so ein Detektivunternehmen und genau, also im Buch macht Justus Werbung und im Hörspiel ist es dann Quentin selber und der dann auch meint, ich glaube, wir kommen ins Geschäft.
Ja, weil der wittert ja gleich zwei Chancen. Ne? Er hat keine Babysitter für die Kids. Und Justus ist sowieso angefixt durch diese ganze Säbelzahn-Spukgeschichte und dann auch noch der Beobachter, den er da gesehen hat. Und sagt dann gleich, jo, alles klar, Mr. Wedley, wir kümmern uns.
Nee, das wissen wir noch nicht. Wir haben Szenenwechsel und sind in der Zentrale und Peter sagt nein.
Nein!
Wir wissen gar nicht genau bis zu dem Zeitpunkt, aber er löst es sehr schnell.
Aber wir können es ja uns denken, ja, auf jeden Fall.
Und Justus sagt, ja, das ist ein Fall und den habe ich jetzt angenommen. Und Peter sagt, nein, du hast uns gerade irgendwie hier einen Babysitter-Job angehängt. Das geht nicht. Ich will surfen, ich will keine Windeln wechseln und ich habe auch schon ein Programm mit Jeffrey und mit den Jungs gehe ich ins Kino und so.
Und surfen, ja, die wollen eigentlich sich einen schönen Tag am Strand machen, ja. Und dann bringt Bob eine ziemlich coole Geschichte rein. Also Justus hat natürlich erzählt, ne, und dass die Kinder da was von Hygiene erzählt haben. Er sagt, ja, ja. Und bei Hygiene denkst du an Eugenie, ja, dass da vielleicht, wenn es ist, es geht ja um ein Museum und vielleicht ein Kunstraub, der da wieder vertuscht wird. Also das finde ich ziemlich cool, was man alles aus Hygiene machen kann.
Cool. Und ich würde dir ja zutrauen, dass du so einen gleichen Gedanken hattest. Ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen, wenn das nicht im Buch gestanden hätte. Im Hörspiel ist davon nicht die Rede. Da kommt Eugenie überhaupt nicht vor.
Gar nicht.
Aber da wäre ich jetzt, aber also nee, wäre ich echt nicht drauf gekommen, aber ist ein guter Gedanke.
Finde ich einen coolen Move und ich weiß es nicht, ob ich drauf gekommen wäre, weil ich es dann schon wusste. Nee, weiß ich auch nicht. Ich habe es mir einfach nur angehört. Ich hatte mir da keine Gedanken dazu gemacht, glaube ich, als ich das Hörspiel das erste Mal gehört habe. Und da wäre ich auch nicht auf die Hygiene gekommen, wenn es dann nicht später aufgelöst worden wäre.
Ja. Also sie basteln da so ein bisschen rum und Peter sagt, also auf jeden Fall, da ist doch, wenn überhaupt, was Übernatürliches. Und Justus, Quatsch, da ist nichts Übernatürliches. Und die beiden wetten. Und,
aber warte mal, vorher kommt ja noch, das finde ich auch total süß im Buch, Bob möchte über Säbelzahntiger recherchieren. Und da trumpft aber Peter auf, der dann sagt, so Moment, ich sage euch jetzt was über Säbelzahntiger und nennt sich auch beim vollen Namen. Also ich, Peter Dustin Shaw.
Dunstan.
Dunstan meine ich doch. Genau.
Wusstest du, dass der so heißt?
Ja, ja.
Ach, das wurde schon mal woanders erwähnt. Ich war ganz überrascht, dass der, ich hörte zum ersten Mal von diesem
Also ich Namen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das in irgendeinem Buch vorher schon mal stand, aber wahrscheinlich schon. Also dass der den vollen Namen hat, das wird ja wahrscheinlich ja noch von Robert Arthur mit etabliert gewesen sein.
Für mich war es die Enthüllung der Folge. Aber gut,
ja, gut. Nee. Also das wusste ich schon, weil das ist, glaube ich, auch aus dem Original noch mit geschuldet, wo er ja diesen Namen hat und der, Crenshaw heißt er nicht.
Crenshaw.
Crenshaw. Peter Crenshaw? Crenshaw heißt, ne? Und da hat er auch Dunstan noch, seinen zweiten Namen noch.
Gut, für mich war das jetzt komplett neu, aber noch neuer auch, also so, dass er da voll der Dinosaurier-Experte ist.
Fand ich cool, hat er seinen Moment, ne? Also das ist mal nicht hier, Justus spult hier sein Wissen ab, ne? Und fand ich ziemlich cool.
Und also, dass Peter so eine Dinosaurier- und Mammut-Fan-Vergangenheit hat, die bis jetzt so, also ich wusste, Zombies sind gut und so und irgendwelche trashigen Horrorfilme und so, aber das mit den Dinos und den Mammuts, das war mir neu und die anderen gucken auch ganz überrascht.
Da guckst du in die Röhre, was? Er sagt's, da guckt ihr in die Röhre, was? Und das ist so eine schöne Superpapagei-Eugenie-Anspielung, finde ich geil.
Wunderbar, genau, den Satz, den Blackie ja auch mit hatte.
Genau.
Hatte ich auch dran, vor allen Dingen, weil er das auch genau in demselben Duktus so sagt, da fühlte ich mich auch direkt erinnert.
Total, das ist richtig schön. Und witzig finde ich auch, dass sie gerade keine Ferien zu haben scheinen. Weil Justus sagt ja, wir gehen da morgen hin zum Babysitten und Bob sagt, ja, wir haben doch morgen Schule, wann soll das überhaupt losgehen?
Ach stimmt, das habe ich zum Beispiel überlesen. Genau, und Justus entscheidet schon mal wieder für alle und das ärgert jetzt Peter, finde ich auch durchaus zurecht.
Finde ich super.
Und dann sieht es so aus, als würde er ihm jetzt Prügel androhen, weil er ihm die Faust hinhält.
Gewalt ist keine Lösung.
Genau, nein, aber er möchte mit ihm Schnick, Schnack, Schnuck machen. Und jetzt wird's richtig spannend. So, dann machen sie das halt, also Schere, Stein, Papier. Und Justus macht eine komische Bewegung, allerdings mit einer Hand, mit Daumen und Zeigefinger. Ja, genau. Jenny zeigt es jetzt. Ich habe mir extra hingeschrieben, Jenny, wie soll das denn? Ach so.
Das geht. Also du kannst das hier so, ich muss nur gucken, dass du es dann richtig rumsiehst. Also so sehe ich es als Fragezeichen. Und so müsstest du es jetzt als Fragezeichen sehen, oder?
Und der Punkt ist dann irgendwo anders.
Und der Punkt, den muss man sich einfach dann hier dazu denken. Also er krümmt.
Beim Lesen habe ich halt überlegt, wie muss ich meine Hand krallenartig verbiegen?
Ich habe es gleich beim Lesen gleich schon mitgemacht. Ich habe es gelesen
ich auch,
und dachte,
aber ich habe mir extra hingeschrieben, wie soll das mit einer Hand gehen? Ich war da eher bei zwei Händen, aber ich kann auch dieses Herz zum Beispiel mit Fingern nicht richtig gut, obwohl das ist ja wie so ein halbes.
Eigentlich ist es wie so ein halbes Herz, ne?
Genau. Übrigens, kurze Recherche in Sachen Fragezeichen tauchte erstmals schon in den Schriften Karls des Großen auf. Und im Spanischen zum Beispiel gibt es ja eins, das steht auf dem Kopf, was eine Frage einleitet. Und im Griechischen benutzt man nicht dieses Zeichen, sondern man benutzt ein Semikolon, also ein Punktstrich als Fragezeichen. Und ich habe auch noch überlegt und nachgeguckt in der Gebärdensprache, was da, wie da das Fragezeichen symbolisiert wird und dargestellt wird. Aber ich habe nur eine Geste gefunden und kein Zeichen. Falls hier uns jemand hört, der das weiß, also ich habe keine Gebärde gefunden, die für Fragezeichen steht, sondern nur, also dass quasi die Bewegung gemacht wird und dann wird das Wort Fragezeichen also über die Lippen noch artikuliert.
Weißt du, so kenne ich es auch nur. Ja, so kenne ich es auch nur tatsächlich. Ja.
Okay. Also das nur in Sachen, also es gibt noch viel mehr zum Thema Fragezeichen, aber das war mal so ein bisschen ganz in kurz. Auf jeden Fall hat Justus dann mit dem Fragezeichen diese Schnick-Schnack-Schnuck-Runde gewonnen.
Denn das Fragezeichen gewinnt immer.
Ich meine, das ist ja schon irgendwie genial auf seine Art, weil es so ein Totschlagargument ist. Aber also da steigt bei mir ja schon das Wutpotenzial, wenn ich jetzt irgendwie Peter wäre, weil irgendwie man kann dem irgendwie nicht beikommen, oder?
Nee, kannst du nicht. Und das ist halt Justus. Und ich meine, sie sind mitgefangen, ne? Also sie kennen das ja schon so.
Und das ist auch schön, im Hörspiel ist es ja auch ein bisschen gekürzt, zwar die Szene, aber da gibt es ja auch diese Fragezeichen gewinnt immer.
Und ich finde das toll, wie die da miteinander agieren. Mhm. Da mag ich Peter so wahnsinnig gern, wie der da aufmuckt, ne, und sagt, ne. Aber auch Justus irgendwie, ja, ne, der dann sagt, na doch, wir machen das so, ich habe das jetzt so beschlossen, und dann gewinnt er da dieses Spiel, und ne, und die anderen lassen halt einfach geschehen, so wie immer.
Genau, also es ist insgesamt wirklich ein ganz, ganz tolles Kapitel, auch am Anfang mit der Visitenkarte und den süßen Jungs und dieser Sprechweise, dass sie halt überlegen, vielleicht hat genau, da noch was mit Eugenie zu tun. Ja. Und also ich mag Peter da halt auch. Und
großartig.
Dass er halt auch mit seinem Spezialwissen so auftrumpfen kann. Und dann dieses Fragezeichen, also
ja, ja, ist cool.
Ist eine ja, Menge drin in einem Kapitel.
Ja, und das ist sowieso, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht besprochen, es gibt nur 14 Kapitel.
Da, ja, nachdem wir ja im über 20 so viele hatten. Genau, ja, die sind relativ lang, teilweise richtig, halt dadurch natürlich fast 10 Seiten.
Richtig, mit vielen Absätzen.
Und wir haben viele Szenenwechsel, die noch kommen.
Ja, wunderbar.
Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt haben wir auch einen Szenenwechsel, und es ist klar, sie machen den Job und sind dann auch schon im Naturkundemuseum, und Papa ist, glaube ich, schon weg, ne?
Ja, wir lernen Dr. Frears kennen.
Richtig. Genau. Und Justus klugscheißt auch so mit den Kindern nicht so richtig kindgerecht. Und Sammy sagt halt, er will nach Hause, er findet das hier irgendwie doof, da sind böse Geräusche vom Fieger und so.
Ja, genau. Und der, ne, der Säbelzahn-Fieger, der macht sich hier auf, der ist hier unterwegs, und dann klugscheißt er so rum und sagt dann auch noch diesen Fachbegriff Silmodon oder was auch immer. Ich hab's mir nicht gemerkt. Justus kann halt mit kleinen Kindern nicht umgehen.
Nee, und das wird im Buch noch viel deutlicher als im Hörspiel. Aber du sagtest es schon, wir lernen halt auch Dr. Frears, den besten Freund von Mr. Wetley, kennen. Der ist halt auch so ein typischer verpeilter Wissenschaftler. Der will ihr halt bei diesem Museum irgendwie helfen. Und die wollen eine Eiszeithöhle auch nachbauen, wenn es dann mal nachher fertig ist und so. Und Quentin hat so eine lange Liste auch übrigens hinterlassen, was mit den Kindern zu tun und zu lassen ist. Und Justus möchte ja am liebsten im Museum schlafen, Peter nicht, kann ich jetzt ganz gut verstehen. Und weil Peter auch sagt, nee, bei der Bestie, da schlafe ich nicht. Und im Buch ist es so, dass Dr. Frears beim Stichwort Bestie schon so ein bisschen alarmiert wirkt. Und dann schnell mit Farbdämpfen ablenkt und sagt, nee, das ist hier zu gefährlich und so.
Genau, schlaf da mal lieber nicht, geht mal lieber ins Haus, ins Wohnzimmer und schlaf da.
Genau, im Hörspiel ist es nicht so, da wird er nicht nervös, sondern schwächt halt irgendwie ab bei dem Wort Bestie.
Genau. Was ich ganz, ganz süß finde, ist, als er so sagt, ja, ich bin hier, ich habe hier Bücher geschrieben, kennt ihr meine Bücher, das und das habe ich da schon verfasst. Und dann sagt Bob so, nee, aber dann ist ganz süß, wie er dann sagt, ja, aber wir können ja aus der Bibliothek uns das noch, die Wissenslücke noch schließen.
Cool wäre ja gewesen, wenn Peter gesagt hätte, kenne ich alle, können Sie mir das signieren oder so. Ja, aber genau, die Chance ist da irgendwie verpasst. Im Hörspiel hören wir auch währenddessen die ganze Zeit Bahamas da irgendwie rumlaufen. Man hört so ein bisschen Kratzen auf dem Parkett.
Genau, das ab und zu mit so einem Bellen, das ist schön, dass man halt einfach weiß, der ist immer noch da, ne?
Der rennt da irgendwie rum und schnüffelt da und so. Und dann kommt so eine Szene, dann kommt direkt, dass die Jungs irgendwie unterbrechen und sagen, wir haben Hunger. Genau. Und Justus schickt die Jungs zu Peter und geht mit Bob ins Museum. Richtig. Da wäre ich ja an Peters Stelle schon, dass ich denke so, ey, das gibt's ja gar nicht. Verdammt.
Ja.
Und anders, also im Hörspiel ist es ein bisschen netter, finde ich. Da ist es, dass Just zwar auch die Kinder zu Peter in die Küche schickt und Peter sauer ist, aber zu Bob sagt er dann, wir wechseln uns ja bei der Betreuung ab. Ich wollte Peter da nur foppen. Das finde ich irgendwie, es kommt im Hörspiel anders daher.
Mhm, stimmt.
Nicht ganz so bestimmend, aber im Buch ist es so, dass ich denke, und die dürfen jetzt im Museum irgendwie gucken und Peter hat die kleinen Kinder am Hals.
Ja, genau, richtig schön abgeschoben, ne?
Genau, damit sie halt mal gucken können, wie sieht's denn hier aus mit dem Säbelzahntiger? Und ich finde es sehr gut, wie sie da auch über die Gerüche, dem gehen sie dann nochmal nach.
Ja, man kann sich ein gutes Bild machen, wenn Bob dann wirklich sagt, das ist so eine Mischung aus Zoo, Müllkippe und Katzenklo.
Das ist kein schöner Geruch. Also ich kenne alle drei Gerüche und in der Kombination.
Ja, furchtbar.
Das würde ich mir nicht als Duftbäumchen irgendwo hinhängen.
Nee, überhaupt nicht. Und das überlegen sie ja auch, ob das nicht vielleicht irgendein künstlicher Duft ist, den man da ansprüht.
Genau, so. Aber Duftbäumchen, Duftnote, ja. Säbelzahntiger.
Lecker. Hol ich mir fürs Auto dann. Genau, und Bob bringt dann doch mal den Spuk zur Sprache, weil sie können es einfach nicht rational erklären. Und er sagt dann Justus auch so ganz geil, ja, Peter mag ja an Geister glauben, aber von dir erwarte ich weitgehend logische Erklärungen. Also wird gleich nochmal gesagt, hier, der darf Schiss haben, hier, und von dir erwarte ich, dass du dich ein bisschen zusammenreißt.
Ja, aber ist natürlich schon schwierig, ne? In so einem Museum, und Knochen, die riechen eigentlich nicht. Und so der Dackel kann jetzt auch nicht so viel Dreck machen, dass es irgendwie nach wilden Tieren irgendwie riecht. Ja. Aber sie werden dann auch abgelenkt, denn in der Küche ist gerade richtig was los.
Rambazamba. Ja.
Und es ist halt super schön, und ich meine, wenn ihr das Hörspiel kennt, das ist eigentlich also mit die Lieblingsszene aller Szenen, die ich so habe. Das ist so, ich glaube, das wird nur noch getoppt durch den heimlichen Hehler, wo Justus in diesem Speiseaufzug steckt und sie so rumblödeln. Das ist so das gleiche Kaliber an Szene. Sie kommen halt in die Küche und da sieht es halt aus, wie als hätte da gerade eine Bombe eingeschlagen. Und die Kinder sagen, das, was wir das da essen, das schmeckt nicht. Komisch.
Ja. Ist die Schokoknuspis.
Genau. Peter sagt, das ist so Müsli-Kram. Er esst das jetzt.
Irgendwelche Schokoknuspis habe ich denen hingestellt, ja. Und dann so Bob voller, man kann es, also gut, wenn man das Hörspiel kennt, dann liest man das im Buch halt auch genau so, ne? So dieses Peter, du Vollidiot. Und das kam ja schon mal vor. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Bob das sagt, ne? Wie als Peter damals da in die Dunkelkammer reingestürmt ist.
Ja.
Und da haben wir es wieder, aber da ist mehr lachend, ja, und sagt, das ist Hundefutter, was du denen da gibst.
Und ich liebe halt auch dieses Lachen in dem Hörspiel, weil das halt so echt ist und man muss einfach mitlachen. Also wenn man bis zu der Stelle noch nicht eingeschlafen ist im Hörspiel, dann ist man wieder wach. Weil das ist einfach so ansteckend und so mega lustig.
Ja.
Und genau. Und sie müssen es nicht aufessen, Sammy und Jamie, sondern sie kriegen dann von Bob richtige Cornflakes, weil irgendwie, was muss man denen ja zu futtern geben?
Ja. Ist aber auch geil, wie nah das Hundefutter dann doch auch bei den normalen Sachen steht, gell? So, ne? Aber und dann, warum man das denn vielleicht nicht erkennt. Also das ist, ich finde die Szene total süß und echt, echt super. Aber ich weiß nicht, das merkt man doch. Also es sei denn, er hat sich angefasst. Ich meine, so schlimm riecht es ja nicht, ne? Also Hundefutter, manchmal sind die Kekse, so Hundekekse sehen ja manchmal auch aus wie echte Kekse, gell? Also das kann man
ja und vielleicht war es jetzt nicht in so einer Verpackung von Hundefutter. Vielleicht hat ja irgendwie Mr. Wedley das irgendwie in so eine Tupperdose getan.
Ja, und dann genau.
Neben den Cornflakes und dann konnte man das, also ich meine, ich halte jetzt doch Peter durchaus nicht für so blind, dass da irgendwie lustige kleine Hunde irgendwie auf einer Verpackung sind und also das könnte er schon, also lesen und gucken kann er ja schon. Wahrscheinlich war es irgendwie anders verpackt oder es war so chaotisch, dass er lauter Tüten irgendwie in dieser Küche rumstanden.
Ja, das kann ich mir nämlich gut vorstellen bei dem Dr. Wedley. Ne? Der ist ja auch ziemlich zerstreut und hat das alles irgendwie da so mir nichts, dir nichts da rumstehen und das passt schon. Ne? Und wenn du da halt nicht genau guckst und da rein in die Schüssel Milch drauf essen. Schön, die Szene ist toll.
Die Szene ist super und also die ist ja in beiden Formen sehr, sehr ähnlich und danach wird es aber wieder ein bisschen anders, dass sie überlegen, was machen sie denn jetzt? Und Peter möchte ja total gerne zum Strand und Justus sagt, nee, wir müssen aber ins Krankenhaus und wir gehen da mal mit den Kindern ins Krankenhaus und mal den Opi besuchen. Nicht ohne Hintergedanken, würde ich sagen. Und Justus teilt schon wieder auf, wer wohin geht. Und sagt, er geht mit den Jungs ins Krankenhaus und Bob nimmt den Hund mit und geht in die Bibliothek und Peter, der soll mal zur Nachbarin gehen.
Genau. Ne? Zack, Ausführung. Justus hat gesprochen.
Genau, im Hörspiel ist es auch da wieder ein bisschen anders. Da wird einfach durch den Erzähler gesagt, so dass sie sich aufteilen. Und das klingt anders, finde ich, wenn man sagt, man teilt sich auf, als wenn einer sagt bestimmt, du da, ich da.
Genau. Ja, und Justus macht sich auf den Weg zum Krankenhaus. Und die besuchen ihn da auch und dürfen auch rein. Und er ist immer noch so ein bisschen fiebrig, hat zwar da so seinen Tropf, ne? Und die kümmern sich und stammelt da immer noch was von der Gefahr und regt sich dann auch sehr auf und sagt, Vorsicht vor dem Tiger und passt auf die Kinder auf und ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht und ne, es gibt eine große Gefahr und da kommt natürlich hier Schwester Hildegard und macht euch mal schnell raus hier. Er regt sich zu sehr auf.
Ja, aber sie sagt dann auch, oder es ist eine Ärztin, ne? Die halt sagt,
oder die Ärztin vielleicht sogar, ja.
Weil Jamie halt auch sagt, der verteidigt Bahamas und sagt, das würde der nie machen. Und die Ärztin sagt also so, das kann kein Dackel sein. Also das muss was anderes gewesen sein, der Biss. Und Bahamas muss wohl ein sehr, sehr kleiner Dackel auch noch sein.
Ja.
So, also der könnte jetzt nicht so eine Verwüstung am Arm vom Opa zurückgelassen haben. Das muss wohl richtig alles zerquetscht habe.
Ja, krass, oh, gruselig, ne? Also, oh.
Ja.
Da fragt man sich dann schon, was könnte das gewesen sein, ne? Wenn du so gar nicht so richtig weißt, was da eigentlich Phase ist, ist das schon ganz schön gruselig.
Das ist auch schon fast eklig, genau. Ja, und als sie dann das, nachdem sie da genug Tohuwabohu gestiftet haben, gehen sie mal schnell. Und das finde ich ein bisschen komisch. Das wird aber danach nie wieder aufgegriffen. Die Krankenschwester hält Justus kurz auf und denkt wohl, der ist der Papa von den beiden Jungs.
Ja, finde ich ganz, ganz komisch. Weil die wissen doch, dass sie gerade den Opa besuchen. Ne? Also
ja, aber die Schwester war ja draußen, die hat das vielleicht nicht mitgekriegt, okay. Aber und die dann so denkt, ja, junge Eltern.
Junge Eltern, das fand ich auch ein bisschen sehr merkwürdig.
Also irgendwie dachte ich mir so,
dass Justus ja schon, sag ich mal, ja, 16 ist und wenn man sich so einen 16-jährigen Jugendlichen vorstellt, gut, ich meine, nichts ist unmöglich, es gibt auch Jugendliche, die mit 14 Kinder kriegen, aber die sind dann nicht 3 und 4 oder 5.
Und irgendwie ist das nicht so meine 3-Fragezeichen-Welt. Also da war ich so, dass ich kurz so dachte, hä? Genau, aber da hilft uns ja zum Glück schon wieder so ein Szenenwechsel und wir sind bei Peter, der mal die Katzennachbarin checken soll.
Kennst du die verrückte Katzenlady von Simpsons?
Nein, ich habe ja große Wissenslücken, was die Simpsons angeht.
Ich habe schon wieder meine Simpsons-Alarmglocken sind schon wieder angegangen, wie beim letzten Mal, ja. Weil Peter geht dann über den Hügel so Richtung Grundstück der Nachbarin und sinniert halt so rüber, was könnte das für eine sein, ne, was er eben halt gehört hat, ne, und sagt, ja, das ist so eine abergläubische alte Frau mit ungefähr 20 Katzen und mindestens genauso vielen vertrockneten Keksen. So, da denke ich an diese alte, verrückte Katzenfrau, die immer mit ihren Katzen schmeißt bei den Simpsons. Die redet nicht.
Die schmeißt mit ihren Katzen.
Ja, die hat immer ihre Katzen und dann wirft die immer die Katzen.
Also ich schmeiße Sachen auf meine Katzen, aber ich schmeiße noch nicht die Katzen.
Nee, die wirft doch mit ihren Katzen. So die verrückte alte Katzenfrau, ja.
Jenny, denk mal drüber nach. Also anderes Thema. Aber also Peter meint irgendwie so, ach, das geht ja, das ist ja relativ ungefährlich, denkt er noch so. Mhm. Und plötzlich sieht er eine geladene und ausgelöste Harpune und einen Pfeil, der auf ihn zufliegt.
Vor allem, wenn ich mir das aber vorstelle, eine Harpune und dann, also da denke ich mir, so eine große Walfangharpune. Ja. Denke mir, ach du Schande. Ich meine, da hätte sie jetzt so eine kleine.
So eine Handharpune.
Oder so eine Armbrust oder so. Aber so eine Mini-Armbrust vielleicht oder so. Aber Harpune, da denke ich dann so ein Riesen, da denke ich hier wieder an.
Moby Dick-mäßig.
Ja.
Ja, also Peter war auch nicht drauf vorbereitet. Da ist auch das Kapitel dann zu Ende. Also es endet auch mit einem guten Cliffhanger.
Sehr gut. Aber es wird im vierten Kapitel zum Glück gleich geht es da weiter bei der Szene. Finde ich super. Ne? Dem Spuk auf der Spur.
Dass der Pfeil nämlich neben Peter einschlägt und die Nachbarin sofort erklärt, was schleichst du hier auch rum?
Ja.
Also die war ja für sich, aus ihrer Sicht ist es, ne, da schleicht einer um ihr Haus, dann nehme ich mal die Harpune zur Hand. Und er sagt, er hütet die Kinder und er wollte eigentlich nur nach dem Spuk fragen. Sie hätte doch gesagt, bei denen spukt.
Genau.
Und dann ist sie aber ganz versöhnt und lädt ihn erstmal auf ein Bier ein.
Ja, schön. Nee, ich trinke noch kein Bier. Ich habe übrigens mal nachrecherchiert, hast du mal nachrecherchiert? Die muss ihn ja schon für über 18 halten.
Ja gut, aber Peter ist ja auch relativ groß und so. Aber was ich eher interessanter fand, dass er nicht sagt, Bier und so nicht so TKKG-mäßig mit sich so allem verwehren, sondern er sagt relativ neutral, er darf noch nicht.
Genau, genau. Und das stimmt ja auch. Und selbst sie kommt ja aus Finnland, wie sich dann herausstellt. Ja. Auch da ist ab 18 erst Bier erlaubt, nicht wie bei uns, wo du es mit 16 schon trinken darfst.
Genau, und sie sagt ja auch nochmal, also das ist schon komisch hier bei euch in den USA, ne? Führerschein dürft ihr mit 16 machen, Alkohol mit 21. So. Kriegen wir auch nochmal ein bisschen so, wie unterschiedlich das in den verschiedenen Ländern halt gehandhabt wird. Und du hast schon gerade gesagt, die Elsa Pitkätorsu ist Finnin. Ich habe ja im Hörspiel immer gedacht, weil das nicht erklärt wird, wo sie herkommt. Mhm. Ich habe immer gedacht, dass es irgendwie Pitkätorsu ist irgendwas Mexikanisches, Spanisches. Nee, ist Finnisch. Und ich habe übrigens nachgeguckt. Das ist vielleicht kein, also es kann kein Zufall sein. Pitkätorsu heißt nämlich Langstrumpf. Also Pippi Langstrumpf heißt auf Finnisch Peppi Pitkätorsu.
Ach, das ist ja cool.
Exakt so geschrieben.
Ach, ist ja süß.
Und also das müsste ein sehr großer Zufall sein. Oder ich habe jetzt nicht gefunden, ob Pitkätorsu ein sehr häufiger finnischer Name ist, wie vielleicht Müller, Meier, Schneider bei uns. Aber das ist schon.
Ach, das ist süß.
Und sie erzählt ja dann auch, dass sie mit 19 aus Finnland ausgewandert ist, genau, und dass sie auch gesurft hat. Und das erfahren wir im Hörspiel alles irgendwie nicht.
Nee, aber es ist total schön, finde ich, dass das im Buch so ist, weil auch schön ist, dass Peter dahin gegangen ist, der nur gerade auch so voll Bock auf Surfen hat und da eine trifft, die eben da auf seiner Wellenlänge ist, hahaha, und er auch noch zwei Kater hat, die Wave und Storm heißen. Also da ist wirklich die Surfliebe ganz groß geschrieben.
Ja.
Und das ist voll schön, ne, wie sie dann auch so das erzählt und
ja, und ja, sie berichtet, ihre Kater waren sonst immer ganz gerne drüben auf dem anderen Gelände und auch, die sind da auch beim Museum rumgelaufen, mit dem Hund hatten die wohl kein Problem, aber seit ein paar Tagen meiden die diesen Bereich und sind auch komisch und sind ängstlich und das findet sie komisch. Und da sie auch so eine, also sie hält sich durchaus für einen rational denkenden Menschen, aber sie meint auch, sie versteht auch viele Dinge in der Natur und irgendwas ist da.
Und das ist wieder besonders schön, ne? Ich finde, sie sagt eben, sie glaubt jetzt nicht wirklich an Spuk, aber eben an diese ganzen Naturgewalten, auch als Surferin halt, ne? Und dann sind auch wieder die Katzen. Ich finde halt echt immer schön, wenn, na, einmal hast du Bahamas als Hund, du hast dann wieder die Kater, ne, die den Bereich meiden. Und ich finde, wenn Tiere sich dann immer so verhalten, dann hat das ja immer eine Bedeutung, ne? Die machen ja auch nichts ohne Grund und aus Instinkt halt einfach, ne? Also muss ja da irgendwas sein.
Ja, und sie berichtet auch, dass also diese Knochen von dem Säbelzahntiger nicht die ganze Zeit im Museum waren. Die haben die erst wohl am Wochenende kurz vorher aus dem Schuppen geholt. Und da hat sich halt irgendwie was verändert. Und sie sagt auch, eigentlich meinte sie, das Viech müsste man beerdigen, das sollte man nicht ausstellen. Sie findet das irgendwie ein bisschen nicht so gut, dass man sich die Knochen da anguckt. Da kann man jetzt drüber streiten, das ist halt ein bisschen Ansichtssache. Also ich finde, zu Lehrzwecken kann man sich durchaus auch mal Knochen angucken.
Das stimmt. Da denke ich jetzt gerade wieder an den Höhlenmensch. Weil er das bestimmt nicht mögen wird.
Obwohl, das, ja, also so gibt es halt auch andere Meinungen. Ich war vor Jahren halt auch mal auf dieser, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn noch? Körperwelten. Diese genau, wo ja auch also nicht nur Tiere, sondern auch Menschen ausgestellt waren. Und da, ich weiß gar nicht, wann Körperwelten-Ausstellung, wann das losging. Das Buch ist von 2009, glaube ich.
Ja, es könnte schon um die Zeit, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen früher.
Ja, aber das passt vielleicht sogar in die Zeit. Also das war ja auch bei uns durchaus eine Diskussion. Kann man das machen? Ist das okay? Ist das irgendwie zu intim? Da wurde ja viel drüber gesprochen.
Ja, ja.
Aber die Leute haben sich ja auch selber dazu bereit erklärt. Ja, richtig, also komisch richtig. Ist es halt, wenn man halt jemanden nimmt und nicht nach seinem Einverständnis fragt.
Genau.
Gut, aber ich habe gerade gesagt, so zu Lehrzwecken finde ich es ganz gut. Und bei einem, ja, bei einem, der schon sehr lange tot ist, wäre es mir egal. Aber ja, also es ist durchaus ein emotionales Thema. Ne?
Ja, absolut. Da kann man auch lange drüber nachdenken.
Aber siehst du, das habe ich nämlich nicht nachgeguckt, aber ich meine, 2009 war das Buch und 2011 war das Hörspiel. Ja, ich glaube, Anfang der 2000er war.
Genau, hätte ich jetzt auch gesagt, Anfang der 2000er waren nämlich diese ganzen, als es dann losging mit den Ausstellungen. Ja, und sie sagt ja auch, dass sie da auch diese Geräusche hört und auch manchmal Schatten sieht. Also sieht auch, dass da irgendwie was sich bewegt. Obwohl ich das glaube, also dann im Nachhinein mir vorstelle, dann hat sie ja vielleicht nur gesehen, wie sie die da runtergebracht haben. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden.
Ich habe übrigens kurz einmal gegoogelt in der Zeit. Körperwelten, schon seit 1995 ist diese Wanderausstellung unterwegs. So weit hatte ich das gar nicht, also ich bin schlecht bei Jahreszahlen. Aber das gibt's halt schon.
Aber
gibt's
spannend,
halt
hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass es erst jenseits der 2000er kam. Wow.
Ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Thema, worüber man mal länger drüber nachdenken und durchaus diskutieren kann.
Absolut. Genau, Peter hat seine Fragen gestellt und sie besprechen sich wieder im Museum.
Genau, wir haben wieder einen Szenenwechsel. Genau. Und auch da fängt, also da auch da, Justus ist mir schon wieder unangenehm, weil der kennt diese Frau gar nicht, findet sie aber merkwürdig.
Ja, so, es hat doch gleich, die ist verdächtig, wo ich sage, warum? Ja.
Und sie sah, und Bob sagt irgendwie, ja, er hat jetzt nichts über
Kunstraube, glaube ich. Aber er hat bei mir auch angeschlagen, dass es nicht richtig ist, Rechtschreibprogramm.
Also es gab wohl keinen nennenswerten Kunstraub in letzter Zeit und auch nichts Tolles über das Museum konnte er irgendwie rausfinden.
Das Skelett ist auch nicht viel wert, ne? Nee. Also das Skelett hat auch nicht jetzt kein Wertgegenstand und sie überlegen, das finde ich auch ziemlich spannend, das ist auch im Hörspiel komplett rausgefallen, ob man nicht aus dem Skelett auch eine Klonmasse herstellen könnte, also um einen Säbelzahntiger zu klonen.
Finde ich total spannend, find diesen Gedanken. Und das ist natürlich wieder Peters Bereich. Der hat ja so mit Zombies und so, das findet er ja eh gut. Aber das finde ich, also das könnte ja sogar sein, dass diese beiden verrückten älteren Männer dann irgendwie meinen, oh, wir züchten uns hier einen neuen Säbelzahntiger. Ja. Also so nach Dolly und so. Es gibt ja viel, was so möglich ist, und pflanzen das irgendwie, was weiß ich, wem ein zum Austragen und so.
Genau, richtig. Also die Überlegung fand ich auch ziemlich spannend und auch gar nicht in dem Moment so weit hergeholt. Also als sie da so drauf kommen, ne, fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ja.
Aber Justus schließt das ja komplett aus und sagt, das ist ja überhaupt nicht, geht doch überhaupt nicht.
Genau, und Bob hat auch noch nachgeguckt, ob es irgendwie Geheimgänge gibt, und er sagt, nee, das Haus hat auch keinen Keller und es ist auch seit 1980 schon geschlossen, also es war ziemlich lange dicht, und von Geheimgängen hätte er irgendwie nichts rausgefunden.
Finde ich aber auch süß, wenn Peter dann sagt, naja, Geheimgänge sind auch dafür da, dass sie geheim sind. Schön. Ja,
finde ich, das ist eine Logik, der ich sehr gut folgen
kann. Ja, genau. find ich klasse.
Aber ehe Justus da noch irgendwie was Blödes zu sagen kann, klingelt halt das Telefon, und das ist sehr schön, Captain Blaubeer ist am Telefon im Hörspiel.
Ja. Geil, stimmt, so geil.
Ja, Wolfgang Völz meldet sich kurz am Telefon und er entpuppt sich als ein Freund von Mr. Wedley.
Den Namen finde ich sehr cool.
Der gefällt dir, ne? Sag mal, wie der heißt.
Fitzwilliam Waterfield.
Genau, und der hat einen Safari-Park, Red Mountain, und fragt halt, was Wedley wollte. Er war im Urlaub, deshalb wüsste er nicht, da hätte nur eine Nachricht gelegen, irgendwie, der hätte angerufen.
Genau, finde ich ziemlich cool, ne? Weil dann auch Justus fragte, haben Sie irgendeine Idee, was er vielleicht gewollt haben kann? Nee, gar keine Ahnung. Und sobald Sie mehr wissen, würden Sie sich wieder melden. Ne? Aber es ist cool, dass er nochmal auftaucht und so ein Safari-Park einfach nochmal so ins Ohr kommt oder ins Auge.
Und wir erfahren auch noch ein bisschen was über Mr. Wedley, denn sein Freund erzählt, naja, das ist ein total herzensguter Mann, aber manchmal ein bisschen gemeingefährlich mit dem, was er und sein Freund Frears da irgendwie so aushecken. Also bei der Umsetzung schießen sie manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus, sagt er. Also sie hätten auch mal irgendwie einem Bekannten Drohbriefe geschrieben, weil der seinen Papagei nicht richtig gehalten hat.
Ja.
Gut, dass Mr. Wedley nicht weiß, wie Blackie da in der Zentrale hausen muss.
Richtig. Das stimmt.
Nee, genau. Also das ist auf jeden Fall schön. Da ist das Kapitel dann auch zu Ende. Und ist ganz schön. Das ist mal wieder so ein Kapitel, wo so Ergebnisse zusammengetragen werden, man so ein bisschen schüttelt und sortiert.
Ja, genau. Und einfach noch auch mal neue wieder Erkenntnisse kommen oder Überlegungen, was könnte es jetzt sein und was könnte jetzt dahinter stecken? Was haben die überhaupt vor? Was ist hier Phase? Und wir haben jetzt noch mal eine neue Person, die damit aufs Tableau kommt.
Und dann gleichzeitig erfahren wir auch, also und gleichzeitig spielen halt die Kinder halt auch immer noch ein bisschen mit, ne? Da geht es ja dieses Mal darum, irgendwie, es gibt schon wieder zu essen. Diesmal hat Bob irgendwie Grillhähnchen mitgebracht und Peter verteilt, glaube ich, Cola.
Ja, ist auch geil. So richtig schön, mal für die Kids hier.
Können mal was Gesundes. Hat auch Papa Quentin auf den Zettel geschrieben, die sollen ausgewogen und gesund ernährt werden. Nee, das ist süß. Das läuft halt immer so ein bisschen im Hintergrund mit und lockert halt das so ein bisschen auch auf. Das
total, total. Und dann geht das fünfte Kapitel total schön los. Schrei in der Abendstunde mit dem Wort Dentalreinigung.
Ja, das ist wieder so ein Ding von Justus, der sagt so, jetzt aber ran an die Dentalreinigung, und man denkt so. Und manchmal, also gerade bei sowas, muss ich halt schon ein bisschen auch an mich denken, als ich so alt war wie Justus oder ein bisschen jünger. Ich stand früher halt auch auf so Fachausdrücke, und ich weiß nicht, ich glaube, so Klassenkameradinnen fanden das nicht immer so geil. Ich muss mal irgendwie bei einem Lauf, weiß ich nicht, im Sport mal irgendwie erzählt haben, weil ich war auch nicht so gut, ich war auch nicht so sportlich, und so Kurzstrecke war auch nicht so meins. Und da muss ich mal sowas wie gesagt haben, wie ich wünsche mir eine komplizierte Beinfraktur, so nach dem Motto, um bei diesem Lauf nicht mitmachen zu müssen. Und also eine, wenn ich die heute noch treffe, die empfängt mich halt immer mit diesem Satz, ich wünsche mir eine komplizierte Beinfraktur. Und ich denke, ja, okay. Also so ein bisschen klugscheißermäßig war ich halt in früheren Jahren auch so ein bisschen Justus-Jonas-mäßig drauf.
Ja, ich auch. Meine Schwestern haben mich, da war ich 8, haben sie mich ständig Schlaubi-Schlumpf genannt. Ich war so ein richtig widerliches, fieses Klugscheißer-Kind.
Und manchmal bricht es ja noch aus uns heraus, aber ich arbeite dran.
Ja, man lässt es nie ganz los. Aber es ist total witzig, dass wir es dann aber auch bei Justus dann total ätzend finden. Finde ich spannend.
Ich sehe mein alter Ego. Wahrscheinlich hätte ich mich jetzt irgendwie auch ein bisschen merkwürdig gefunden in der Schule und so.
Ja.
Ja.
Und Bob muss auf jeden Fall sich um das Bett fertig machen der Kinder kümmern und wird dann quasi mit den Kindern im Bad allein gelassen. Und Peter und Justus gehen dorthin, wo er beobachtet wurde, also zu dem Hügel, ne, wo er da dieses Blitzen da gemerkt hat. Und sie finden auch Reifenspuren und ein Büschel Fell, was Peter für einen Hasen hält, glaube ich, gell, oder so. Und Justus aber sagt, nee, das ist viel, viel derber und das riecht auch ganz schön streng. Also das ist schon was anderes.
Aber ist so lustig, ne? Weil jetzt passt es gerade so, weil wir ja auch so ein Sommerlochtier gerade haben, wo ja irgendwie mehrere Tage südlich von Berlin alle auf Löwen oder Löwinjagd waren, weil die gedacht haben, da rennt irgendwie durch Brandenburg rennt eine Löwin und keiner weiß, wo sie herkommt und wo sie hin will und so. Und haben die doch auch Fell gefunden und Videos gemacht. Und ja, scheinbar war es ja jetzt ein Wildschwein, werden wir jetzt sehen.
Ich bin gespannt. Oh, ja, eben.
Es war schon, aber.
Der rasende Löwe, wolltest du den auch gerade bringen?
Nee.
Nee, es ging ja bei Instagram durch die Decke und natürlich wieder ein paar Shoutouts an die 3-Fragezeichen-Community. Also,
auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, aber ich dachte, das war ja ein Löwe. Wir reden ja von einer Löwin, deshalb habe ich so.
Ach, da kann man ein bisschen weiter, das kann man ein bisschen weiter fassen. Also der rasende Löwe war echt wieder ganz schön Thema.
Aber natürlich, und es passt ja auch total gut und natürlich kann man so viel daraus machen. Die Bild-Zeitung hatte einen eigenen Löwenticker. Ja. Das hörte überhaupt nicht mehr auf. Ich glaube, die haben den da selber ausgesetzt oder die Idee rausgebracht, dann hatten die nämlich für 3-4 Tage komplett ihre Internetseite voll.
Absolut. Und es ist ja auch dann trotzdem auch hier weltweit drüber berichtet worden, über das ganze Laien-Thema. Ja.
Und ich fand es total schön, ich hatte einen Comic oder eine Zeichnung im Netz gesehen, so die Idee, wie man das Viech fangen kann, einfach einen großen Karton hinstellen. Dann kommt die Löwin schon und setzt sich in den Karton.
Setzt sich in den Karton rein, geil. Sehr gut. Ist ja am Ende auch nur eine Katze, wa?
Das stand ja auch. Am Ende ist es nur eine Katze.
Sehr schön. Genau, aber sie kommen gar nicht weit, um zu überprüfen, was da eigentlich Phase ist dort an der Stelle, weil ein Schrei aus dem Haus kommt und Sammy wohl gestürzt ist über die Terrassentür und hat sich das Knie blutig aufgeschlagen. Und Peter darf sich rächen mit Bob, du Vollidiot, kannst du nicht mal auf die Kinder aufpassen für einen Moment?
Ja.
Und ja, Sammy heult und ist ganz außer sich und Justus sagt, so, Schnauze jetzt, es ist nur ein Kratzer. Also der geht ihm richtig hart ins Gericht.
Aber Peter ist ganz nett und sagt, wir können ja Spinnenweben drauflegen und ich bin sofort bei der singenden Schlange und Tante Patricia.
Ja. Reminiszenzalarm. Und da merkt man, dass das Kari einfach Fan ist, ne? Also, dass sie einfach,
Und übrigens, um da jetzt nochmal direkt aufs Hörspiel zurückzugehen, so ist es im Hörspiel halt nicht. Da ist es sogar so, dass Justus die Kinder ins Bett bringt und ihnen noch Indianergeschichten vorliest. Und da ist er eigentlich ganz süß und sagt nur, boah, ist das anstrengend. Aber so, da kriegt man, im Hörspiel kriegt man so mit, dass alle mal ran müssen.
Ja, das stimmt.
Der eine essen, der eine Zähne putzen, der andere ins Bett bringen. Und das ist halt viel ausgewogener und gleich verteilter im Hörspiel. Deshalb ist es mir da nie so richtig aufgefallen.
Das
aber
stimmt.
Hier ist es so, ne, also.
Genau.
Ja. Hat Bob versagt.
Ja, das, hat nicht geklappt. Und die Kinder gehen aber trotzdem ins Bett, also auch wenn sie ungewaschen sind, weil das Baden fällt aus. Bedankt euch bei Sammy, weil der hingefallen ist. Und auf jeden Fall, während sie die Kinder ins Bett bringen, besprechen sie noch ein bisschen was. Und da sagen auch die Kinder noch mal, dass der Dr. Frears ihnen verboten hat, hinter das Haus zu gehen. Weil die auch sagen, ihr wart hinterm Haus. Oh, da
das
hat er gesagt,
nicht.
Da dürft ihr nicht hingehen.
Mhm.
Und und Justus will aber auch erst bei Tagesanbruch dann doch wieder diese Wendeschleife untersuchen. Und da sagen sie auch so, na, hast du etwa Schiss, wa? Also Peter kann auch mal ein bisschen sticheln, das finde ich gut.
Ja, aber Justus argumentiert ja sehr nicht gerade verkehrt, dass hier treiben sich schon nachtaktive Tiere rum. Vielleicht ist es doch besser bei Tageslicht.
Ja.
Und lenkt sofort wieder ab und verteilt schon wieder neue Aufgaben. So, und zwar müssen Peter und Bob mal direkt irgendwie so eine Überwachungskamera aufbauen im Museum. Genau. Und er plant das weitere Vorgehen.
Ja, wie das Chefchen halt so macht, ne? Und deswegen finde ich es richtig gut, dass die beiden dann, als sie dann gerade dabei sind, natürlich Folge zu leisten, was Chefchen gesagt hat, sich aber trotzdem darüber echauffieren und sagen, ey, ich habe es eigentlich satt, dass es Bob sagt, dass wir nur die Laufburschen sind.
Ja.
Und Peter auch sagt, dass Justus eben der Chef ist und Bob aber dann sagt, wir haben ihn aber auch nicht gewählt. Ne?
Ja.
Also er hat sich selbst ernannt und dann sagen sie aber, okay, so den Planungsjob würde ich jetzt auch nicht gerne machen wollen. Ich will mich nicht die ganze Zeit hinsetzen und das alles schon vorbereiten und schon die nächsten Schritte wissen. Sie wollen doch nur an wichtigen Entscheidungen teilhaben.
Ja, und wir kriegen noch eine Information, die ich auch, also da steht mir ja schon der Mund baff offen.
Ja.
Bob, er meint so, ob Peter dieses T-Shirt gesehen hätte, was sich Justus gebastelt hat und darauf steht, ich bin die Mehrheit.
Ja. Narzissmus-Alarm.
Also nie wieder Abstimmung, nie wieder 2-1 und er ist einfach, er ist immer das Fragezeichen,
ja,
das schlägt, weil er ist die Mehrheit.
Richtig. Also das fand ich auch schon echt krass, aber das zeigt es doch auf den Punkt, wie es ist. Ja.
Genau, aber was ganz gut ist, und da ist Peter auch ganz clever, der schnappt sich nämlich Bahamas.
Ja, aber erst nachdem Bob die Geräusche hört, das finde ich unheimlich im Buch. Ja, die sind da gerade dabei, das dran zu schrauben und er hört auf einmal Bob Geräusche aus der anderen Seite bei dem Skelett, Geräusche wie Krallen auf Stein. Wetz, wetz, wetz. Aber die haben den Hund ja gar nicht dabei. Und das ist so, das finde ich so.
Genau, und deshalb holt sich jetzt aber Peter Bahamas, um rauszufinden, ob da vielleicht irgendwie was ist. So quasi so Gefahrendetektor.
Ja,
und der Dackel hat halt mega Angst, so rund um den Sockel von dem Säbelzahntiger.
Oh,
also da kann man
richtig
sehen, der ist unter Strom, der knurrt, der klemmt den Schwanz ein. Da,
ja, der winselt dann wahrscheinlich auch und so. Also man kann sich's richtig vorstellen. Das finde ich schon sehr
Ja, und auch das ist ein total gutes Kapitel. Das ist nämlich damit zu Ende, wenn man halt die Angst von dem Bahamas dann halt spürt, so rund um diesen Sockel. Und es geht ja irgendwie um, also die Jungs sind total anstrengend, die Kleinen, aber sie sind total niedlich und stellen ja auch ganz clevere Fragen. Und das impliziert es halt auch immer so, während sie da mit denen halt irgendwie umgehen. Und Justus ist halt Justus und gibt halt seine Kommandos. Und wir wissen aber mittlerweile, irgendwas ist da im Museum.
Ja. Und gehen in Kapitel 6, Heimsuchung.
Ja, und Justus macht voll die Prinzessin. Auf der Erbse.
Auf der Erbse, erzähl.
Ja, irgendwie so, die Kamera ist zu weit weg und bringt den Hund weg. Irgendwie, der sabbert mir ins Gesicht. Und ach ja, die Tür klemmt. Und also so, der ist echt anstrengend, der
Total, typ. Ja, total. Und auch wieder nicht richtig, ne? Das sagt dann der Peter auch, ja, dann machst du das nächste Mal selbst, ja? Also jetzt halt die Klappe. Und dann legen sie sich aber dann doch irgendwie alle hin und in der Nacht wird Bob wach und guckt dann doch auch mal auf den Monitor und bemerkt dann plötzlich, dass sich jemand im Museum befindet. Also sie sehen dann da einen Schatten.
Ja, und vielleicht ist es genau die Szene, die wir halt auch auf dem Cover
genau
so schön sehen, dass das irgendwie Bob auf dem Monitor sieht. Vielleicht ein bisschen körniger, naja, gut, ne? Aber
ja, genau. Und er macht dann alle wach und die wollen sich dann die Einbrecher schnappen.
Und sie wissen, sie müssen die Kinder beschützen. Da finde ich sie alle wieder ganz toll und heldenhaft.
Ja.
Und ja, also das ist schon gruselig. Also da fand ich es auch sehr spannend im Buch, dass sie halt so einen Schatten sehen, der sich da irgendwie bewegt. Und dann scheint auch jemand im Büro zu sein. Sie
genau.
hören da auch Sachen.
Richtig.
Und die Tür steht offen.
Genau, und dann finde ich es ganz schön eigentlich wieder, ja, so mutig, ne? Dass sie gehen halt einfach voller auf Angriff, ne? Also statt sich irgendwo dann zu verschanzen, erstmal zu gucken, wer ist das? Wir beobachten erstmal, gehen die voll auf Angriff und rennen auf den zu. Bob hält ihn fest. Und
Justus verfolgt noch einen anderen Eindringling
genau.
irgendwie.
Dann und wird irgendwas abgefeuert und Peter wirft sich da auf Bob und irgendwas fällt dann auf den Boden und dann will Justus in einen anderen Raum laufen und knallt erstmal frontal voll gegen die Holztür.
Und
man kann sich das gut vorstellen.
Das tut so weh, weil die Tür halt plötzlich aufgeht und es ist eins der Kinder, der die Tür aufgemacht hat. Und Bob und Peter rennen aber auf den Parkplatz, weil da ja scheinbar noch irgendwie ein Zweiter war und sehen noch, dass ein Eindringling in so einen fahrenden Dodge springt und wegfährt.
Genau, wir haben doch einen Peter, die schnappe ich mir.
Aber sehr mutig, der läuft da in Boxershorts und T-Shirt rum und angelt noch
und
schnell
Schuhe.
Nach seinem und Schlüssel, springt in sein Auto und dann gibt es erstmal eine halsbrecherische Verfolgungsjagd und Peter gibt echt alles.
Jawohl, ne, aber wirklich, also der gibt ja wirklich ans Limit, aber der denkt natürlich immer drüber nach, oh ja, ich muss ein bisschen vorsichtiger fahren, oh, da kommt ein Zug, na, ob ich das noch schaffe, ach, ich gebe noch mal Gas, ach, ich fahre ganz kurz vor dem Zug noch über die Schienen. Sagt aber auch dann, willst du das sagen mit Kelly?
Ja, genau, er denkt kurz an, die, also ich meine, dass er einmal kurz an Kelly denkt, ich finde, einmal pro Buch reicht es so als, ja, als Erinnerung und so. Sie würde ihn mit der Handtasche hauen bei so einer Aktion und sofort Schluss machen. Ja. Gibt ja auch wieder ein schönes Charakterbild dieses Mädchens. Die hat ihn ja voll irgendwie im Griff.
So ist es. Aber an einer roten Ampel verliert er dann den Wagen, weil das macht er dann doch nicht, weil dann auch einer von der Seite kommt und er sagt dann, nee, komm, also man muss sich jetzt hier nicht in ganz große Gefahr bringen. Und wir haben einen Szenenwechsel mit einem Justus, der verletzt ist, und einen Sammy, der fragt, muss er jetzt sterben?
Naja, der sieht halt auch, der sieht halt auch echt schlimm aus, ne? Ja. Genau, weil ihm ganz viel Blut aus der Nase läuft.
Und ich muss
ganz
ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ja, habe ich wieder so ein bisschen Beklemmung gekriegt, weil ich ja letztes Jahr dieses unaufhörliche Nasenbluten hatte, aus dem Nichts, ja, und habe mich das auch, habe mir aber auch ganz fett hingeschrieben, Kopf nicht in den Nacken legen. Also den Kopf nach vorne machen, ja.
Damit es rausläuft.
Damit es rausläuft, weil sonst läuft sie ja volle Suppe hinten rein. Das ist vollkommen egal, ob du dabei sprichst oder nicht. Ja, weil Bob ja noch sagt, nicht reden, sonst läuft sie in den Mund. Nein, es läuft ja auch so in den Mund, wenn du den Kopf nach hinten machst. Es ist einfach nur furchtbar. Man muss den Kopf nach vorne machen und es rauslaufen lassen. Wenn es natürlich dann nicht mehr aufhört, ist schlecht. Dann muss man operiert werden. Ja, und da habe ich mich sehr beklemmt gefühlt. Aber nur, weil das noch so naja, es war schon ein Jahr her, aber man denkt trotzdem manchmal noch dran, es war furchtbar.
Gut, aber hier war es ja nicht aus dem Nichts, sondern hier war ja so die Ursache sofort klar, das war halt diese Tür.
Ja.
Und Peter kommt aber zurück und erzählt, ja, es war ein Dodge Charger Sportmodell 70er Jahre und er erzählt halt auch noch, wo er den Dodge verloren hat. Und Peter, Bob sieht sofort irgendwie einen Zusammenhang zu einer Bemerkung von Dr. Frears, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann.
Ja, was soll der gesagt haben? Das habe ich mir nie aufgeschrieben.
Ich weiß nicht, ich habe auch nur sieht einen Zusammenhang, keine Ahnung.
Aber vielleicht nur wegen dem Marina Del Mar, vielleicht hat er ja mal über Marina Del Mar mal gesagt, über diese Gegend.
Es hat auf jeden Fall was mit dieser Gegend zu tun, genau, wo Peter den verloren hat, aber sonst ist, das lassen wir noch offen.
Das lassen wir noch offen,
später.
Genau.
Und Justus ist relativ lediert und was aber ganz spannend ist, er und Bob haben ein Geschoss gefunden. Und zwar ein Betäubungspfeil mit Narkosemittel. Und Justus weiß auch, das reicht, um ein Tier von 80 bis 90 Kilogramm damit zu betäuben. Wo ich denke, ach, Veterinär ist er jetzt auch noch.
Na, natürlich, er ist alles. Und er hat das ja auch sofort erkannt, was da drin ist. Ne? Also.
Genau, ist so eine klare Flüssigkeit, aber der weiß genau. Und das, also für 110 Kilo reicht es nicht mehr.
Nee.
So. Das Gleiche ist aber auch im Hörspiel halt auch. Da ist ungefähr das gleiche Zitat, wo ich mir denke, der ist ein, also, naja. Okay, geschenkt. Ich kann ja auch Sachen hinnehmen.
Das stimmt. Was ich aber ganz süß finde an der Szene noch ist, dass Bob mit Peter schimpft und sagt, die haben auf uns geschossen. Ja, und du bist denen trotzdem hinterhergerannt. Ne? Also, ja, aber die können ja nicht gleichzeitig schießen ne, und sowas. Und sagt dann, dass er sich halt wirklich bei echter Gefahr manchmal oft sehr leichtsinnig verhält. Ne? Also das ist ja, wo er sonst immer recht ängstlich ist, aber das ist wieder typisch Peter. Ne? Wenn der jemanden verfolgt, dann geht er los und dann geht er volles Risiko.
Außer er muss in Boxershorts aus dem Auto aussteigen. Da hört es dann auf mit seinem Verfolgungswahn.
Stimmt, da hat er ja gesagt, gell, ich hab keine Hose an, ne?
Genau.
Ja, stimmt.
Im Hörspiel ist es dann, da ist die Rede von Pyjama.
Stimmt.
Genau, aber schön ist, so hinten raus gibt es dann noch so einen schönen Eisscherz, dass Justus gerne Eis hätte und am liebsten, ich glaube, Stracciatella oder so.
Genau.
Das ist nett. Und da sind wir dann auch wieder in so einem, ne, in einem Jugendbuch, wo ich denke, oh ja, das hilft bestimmt auch.
Schön.
Ansonsten aber auch ein Mega-Kapitel, diese Nacht in Angst. Unbekannte sind in einem Haus. Ja. Da wird geschossen mit Betäubungspfeilen. Da, also.
Ja, wie bedrohlich. Ja, und die drei dann da die Kinder noch beschützen und dem hinterher hechten. Justus kriegt die Tür vor die Nase, ne, ist dann auch verletzt. Und das ist echt eine ganz schön krasse Nacht gewesen.
Das stimmt. Und wir machen weiter. Nächstes Kapitel, ein mysteriöser Montag. Da ist auch die Frage, du hast vorhin gesagt, die gehen zur Schule. Dann schwänzen die ja Montag die Schule scheinbar.
Ja, da geht's um den alten Montag. Der ist schon vergangen. Die rollen
wo
ja
sie
dann
den
auf,
rekapitulieren.
Wo die, genau. Da geht es ja um diesen mysteriösen Montag, der schon gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz.
Wir gehen mal davon aus, es ist Wochenende.
Ja, also man muss schon wirklich von einem Wochenende ausgehen. Es müsste jetzt Sonntag sein, weil Die waren Freitag wahrscheinlich noch in der Schule, dann sind die Samstag oder Freitagabend dann dahin. Das ist jetzt schon die zweite Nacht gewesen.
Und am nächsten Montag können sie wieder zur Schule, weil der Fall ja dann am Sonntagabend abgeschlossen ist.
So ist es.
Auf jeden Fall ist Sonntag
muss
Waschtag.
Samstag sein.
Oder Samstag? Es ist auf jeden Fall Waschtag.
Ja.
Justus versucht, Jamie anzuziehen und es gibt Raubtierwaschung.
Ja.
Und aber da wird auch gebissen und also es ist, ich
es funktioniert
sehr
nicht so
vor.
Ganz, ja. Also das sagt der Rentier auch dann weg und dann ist ja Justus mal dran, ne, mit Kinderpflege und es funktioniert aber nicht und er macht ihn aber auch eine ordentliche Ansage.
Ja. Und da ist er auch viel unfreundlicher zu den Kindern als im Hörspiel zum Beispiel. Und im Hörspiel ist es ganz nett, da muss sich Bob ja irgendwie im Hintergrund hört man die Kinder kämpfen, während Peter einen frisch aufgebrühten Kaffee zu Justus bringt, der gerade im Büro irgendwie guckt, was könnten die Leute in der Nacht da in dem Büro gesucht haben. Das ist auch ganz süß, das hat so was Hausfrauenartiges.
Also ein bisschen, ne?
Frisch gebrühter Kaffee. Und im Hintergrund hört man Bob mit den Kindern kämpfen.
Ja, so, wie geil. Das stimmt.
Na gut, Justus ist ja auch noch verletzt.
Ja, aber eben, der darf ein bisschen Wunden lecken, aber das weiß man im Hörspiel nicht, da hat er das
eben,
ja nicht.
Die kaputte Nase haben wir da übersprungen und im Buch ist es so, dass Justus halt nicht nur durchgreift mit den Kindern, er verteilt auch schon wieder Aufgaben.
So ist es.
Peter muss nochmal zu Mrs. Pitkettosu und er und Bob untersuchen das Haus.
Genau, und Bob überlegt aber in dem Atemzug auch, ob sie nicht langsam mal die Polizei verständigen sollten, wegen des Einbruchs, wie dieses typische, sollten wir vielleicht mal die Polizei beauftragen?
Eine durchaus logische Frage, die würde ich auch immer stellen. Und das kriegen wir immer zur Antwort, nö.
Jetzt noch nicht. Wir haben ja noch gar keine Beweise.
Naja, der Chef muss erstmal gucken. Boah, und also, wie gesagt, mein Justus-Aggressionspotenzial steigt ein bisschen. Weil ich meine, also das ist ja, also da sind Einbrecher in einem Haus.
Ja.
Und die rufen nicht die Polizei.
Ja. Erst wenn sie festgestellt haben, ob was fehlt, macht ja so Sinn.
Ja, genau, also ich glaube, ich müsste auch am besten zu Mrs. Pitkettosu und erstmal ein bisschen Dope rauchen.
Ja.
Die kommt nämlich, also Peter kommt da irgendwie an und sie raucht und weil da von einem, also es wird nicht explizit gesagt, aber es wird von einem süßen, schweren Geruch gesprochen. Und da kann man sich schon denken, dass sie da wahrscheinlich jetzt nicht eine normale Marlboro raucht.
Genau. Und sie hat aber nichts gesehen in der Nacht, weil sie da üblicherweise schläft. Aber den Mann mit dem Dodge, also Peter fragt, ob sie das Auto gesehen hat und sagt, nein, nicht in der Nacht, aber der war am Montag mal da. Und hat da einen Mann in einem orangefarbenen Dodge gesehen.
Genau, und mit Mr. Wedley hat sie jetzt länger nicht gesprochen, weil vorher war der eigentlich immer ganz nett, aber so die letzten Tage war der irgendwie seltsam und angespannt.
Genau.
Und sie hat auch wohl zwischendurch mal die Kinder gehütet, so in dieser Zeit, als es da irgendwie ein bisschen komisch wurde.
Genau, weil der Dr. Wedley mit dem Frears nämlich dann und zwei Helfern, zwei mexikanischen Helfern, nämlich nachts mal weggefahren sind mit dem Transporter und dann musste sie auf die Kinder aufpassen und es war wohl auch eine sehr schwierige Nacht für alle, vor allen Dingen auch für ihre Katzen, weil der kleine Wuselhund noch mit dabei war. Und dann wurden die am nächsten Tag auch dann von dem Frears abgeholt und nicht von dem Opa. Und dann ab Mittwoch ging es ihm dann schon ziemlich schlecht und er hatte diese Wunde am Arm. Und mehr kann sie erstmal auch nicht sagen.
Ja.
Im Museum fehlt nichts, das erfahren wir von Justus und Bob.
Und Peter erzählt auch, was er halt erfahren hat, ne? Von Frears und Wedley sind halt nachts mit irgendwie mexikanischen Helfern irgendwie weg. Und jetzt schlägt Peter vor, sie könnten ja mal nach dem Dodge suchen. So richtig. So. Ach ja, und zwischendurch erzählt Jamie noch, dass sie halt mit dem Opa so ein bisschen rumgefahren sind und so langweilige Sachen eingekauft
haben. Genau, und die waren am DeLuca Drive und da kommt bei Justus auf einmal schon gleich die Alarmglocken und er sagt, was, DeLuca Drive, da ist doch der Schrottplatz von Metzens. Und Peter sagt, ja, haha, du denkst dann nur an die Konkurrenz und bist schon so verbohrt, weil du nicht magst.
Ah, Moment, halt, kurz vorher. Vorher ist noch die Idee, wir könnten ja mal Telefonlawine starten, damit die uns hilft, nach dem Dodge zu suchen.
Stimmt.
Und da denke ich halt auch, ich liebe die Telefonlawine. Ja. Und das ist ja wirklich mittlerweile, da haben die ja was erfunden, was wirklich so ein geflügeltes Wort wurde. Und ich meine, bevor es das Internet gab, wenn man sich das vorstellt, und ich habe das halt das erste Mal, kommt es ja auch wirklich im Superpapagei vor, dass die da halt suchen. Und das war also so Anfang der 80er und ich habe so Mitte der 80er Jahre gehört und für mich war das echt so ein Gamechanger, dass ich auch manchmal so überlegt habe, wen würde ich denn anrufen und nach was würde ich fragen? Und das ist ja wirklich so, jede Familie hatte halt nur einen Telefonanschluss früher. Und dann war halt wirklich, da ging, wenn das, also insgesamt, also es ist halt so ein super Gedanke mit dieser Telefonnummer.
Ja, das ist toll. Aber sie machen es dann gar nicht, ne, weil sie dann doch denken, ne, es ist, hat dann doch auch Fehlerpotenzial und, ne, und bis man da alles wieder lahmlegt und so.
Ja, schade. Aber eigentlich blöd. Das ja, hätten sie ja machen, können. Zumal, genau, und also erstes Mal Super Papagei, dann war in den Crimebuster-Zeiten war halt mal Pause mit Telefonlawine, kam erst wieder mit brennendes Schwert. Da wurde sie wieder eingesetzt. Und das war, glaube ich, so eine, war das so eine 70er, 80er Folge?
Ich denke schon.
In der Rubrik. Und wir sind ja jetzt irgendwie kurz vor 150.
No, und dann irgendwann, aber es ist aber auch krass, weil irgendwie, ich weiß nicht, wann da mal diese E-Mail-Lawine kam. Ja. Also ja, irgendwann ist es ja mal auf E-Mail umgesprungen. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wann das war. Aber muss ja dann später gewesen sein.
Ja, aber da wissen wir ja auch irgendwie, wenn man mal so zugedeckt wird mit ganz vielen E-Mails, das ist halt zum Durchforsten halt auch blöd. Aber insgesamt ist es eine schöne Idee, aber sie wird halt nicht umgesetzt, aber wenigstens kurz reminiszenzartig erwähnt. Es gibt noch Kekse zum Frühstück und genau, und wir sind beim De Luca Drive und beim Metzens Geschäft, genau, da hatte ich dich unterbrochen.
Genau, und da sagt aber Peter, den De Luca Drive kennen wir auch woanders her, weil das ist nämlich genau der Ort gewesen, wo er den orangefarbenen Dodge verloren hat. Er ist auf jeden Fall in die Richtung gefahren. Rina Del Mar und De Luca Drive, das sind also so zwei Ortsangaben.
Genau, und bei dem Stichwort Metzen dreht Justus halt komplett auf und beschimpft ihn als Cretin. Für alle Nicht-Franzosen unter uns unfähiger Dummkopf. Also falls ihr das mal benutzen wollt, aber so könnte man auch nochmal erklären, weil ich weiß nicht, ob jeder, der auch ein Kinderhörspiel hört, sofort weiß, was Cretin heißt. Mhm. Und ja.
Genau, und sie teilen sich auf und Peter soll weiter im Haus gucken, ob nicht vielleicht doch irgendwas fehlt und oder auch mal nach Little Rampart fahren, wo die Hilfsarbeiter wohnen, soll dann mal nach dem grauen Transporter gucken, den ja die Petritoscu gesehen hatte und genau, und so wird es erstmal verabredet, genau. Und die also Justus und Bob, die wollen nochmal diesen Montag nochmal
rekonstruieren, genau. Und Peter darf aber nicht mit. Der soll halt sich irgendwie, der darf nicht ans Meer, der soll mal alles andere abklappern, mit dem Fahrrad am besten. Und ich finde, ja, ist voll der Scheißjob.
Ja, wirklich.
Und ich finde Justus wieder, doof. Ja.
Ja, und wieder einmal hat Peter den Kürzeren gezogen. Ne? Also das ist ja nicht zum ersten Mal so.
Stimmt bei mir auch. Also als Fazit dieses Kapitel, Peter zieht mal wieder den Kürzeren. Aber im Buch ist es auch nicht ganz so fies. Also da ist es eigentlich irgendwie ganz nett. Da ist dann auch schon wieder eins von den Kindern verletzt. Da müssen sie schon wieder irgendwo Pflaster draufkleben. Irgendwas im Bad war da irgendwie kaputt. Und da ist zum Beispiel Justus ganz nett zu den Kindern und sagt, passt auf, wir fahren jetzt mal an den Strand und dann gibt's auch ein Eis und so. Mhm. Und ich finde, im Hörspiel ist der echt ganz, ganz nett.
Genau, das stimmt. Das stimmt.
Aber nicht zu Peter, der muss trotz, also auch im Spiel muss der zu Hause bleiben und auf den Hund und aufs Büro aufpassen. Ja,
richtig. Und wir sind in Kapitel 8, Angriff aus der Finsternis und sind bei der ersten Station bei so einem Werkzeugladen Copperhead Tools und die Frau erkennt die auch wieder, sagt die Kinder waren auf jeden Fall da und hatte denen auch einen Bonbon gegeben. Justus ist zu alt, um sich einen Bonbon zu nehmen. Bob nimmt das sich eins.
Ich finde das okay. Ich würde mir auch eins. Ja. Kaubonbons gehen immer. Also, dass Justus sagt, dafür ist er zu alt. Also.
Ja, das ist wieder so. Ja, sie haben aber keine Erkenntnisse von der Flanelldame. Die trägt wo immer, oder in dem Fall trägt sie ein Flanellhemd und wird dann die Flanellendame genannt. Und Justus kauft einen Zollstock, damit er nicht ganz untätig da in dem Laden war.
Genau, überall nehmen sie halt, überall wo sie sind, kaufen sie dann immer alibimäßig was. Im Blumenladen kaufen sie einen Kaktus.
Richtig. Und das im Lebensmittelgeschäft kriegen sie Erdbeeren geschenkt, also die Kinder, ne, die sie dann im nächsten rumsauen im Blumenladen. Ja, also sie erfahren also eigentlich nichts von diesen drei Stationen, wo sie sind. Und die letzte Station soll dann wohl T. Metzens Schrotthandel sein. Gebrauchtwarencenter, nennt sich ja auch so. Und da sagt aber die Kinder, da waren wir gar nicht. Wir waren gar nicht dort, sondern gegenüber in der Beachbar Barracuda.
Genau, und dann haben wir aber schon einen Szenenwechsel und sind bei Peter. Der düst mit Bahamas in der Lenkradtasche, finde ich total süß, dieses Bild, durch Little Rampart.
Ja, ich bin ganz kurz über Lenkradtasche gestolpert und habe erst überlegt, hä? Der wollte doch gar nicht mit dem Auto fahren. Wieso eine Lenkradtasche? Was ist eine Lenkradtasche?
Lenkrad,
das ist also für mich eine Lenkertasche. Weil ein Fahrrad hat kein Lenkrad.
Stimmt.
Da bin ich sehr drüber gestolpert und habe mir erst überlegt, hä, wo bin ich jetzt hier falsch abgebogen? Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein, ne, oder ob ich da einfach dann bei Lenkrad denke ich ans runde Autolenkrad und Fahrrad hat für mich einen Lenker.
Ah, okay.
Und kein Lenkrad.
Hab ich so hingenommen.
Mhm. Also ich bin da nur voll drüber gestolpert.
Aber, und die düsen da halt irgendwie so rum,
ja, das finde aber nichts
und suchen halt diesen grauen Transporter, mit dem, glaube ich, diese mexikanischen Helfer unterwegs waren. Und dann, weil sie nichts finden, denkt Peter, okay, jetzt muss er mal ein bisschen Gassi gehen mit dem Hund. Und sie gehen, weil er ja sowieso bei der Gelegenheit kann er sich gleich diese komische Kurve da angucken, wo Justus ja nicht nur Fußabdrücke gefunden hat, sondern auch dieses Fell, ne?
Genau.
Da will der Hund aber gar nicht hin.
Nee, der hat da jetzt einen Schiss. Er meidet das, der winselt, der zieht den Schwanz wieder ein und knurrt und findet er nicht so geil. Und Peter sagt aber doch, komm, wir gehen da jetzt mal hin und gucken mal. Und findet dann irgendwie auch so ein, findet dann auch so ein Gitter und was sich auch irgendwie dann öffnen lässt. Ne? Und er geht dann
und da es stinkt megamäßig nach Raubtier. Also ja. An der Stelle ist es ganz, ganz doll an dem Gitter. Und Peter ist ja so krass, ne? Ja. Dietrich-Set aus der Tasche, knickknack, auf ist das Gitter.
Ja.
Und wird angesprungen.
Und das wird direkt angesprungen. Und so werden wir erstmal zurückgelassen, weil es gibt einen Szenenwechsel.
Oh Gott. Also da hatte ich meinen ersten Herzinfarkt, weil es ist halt anders als im Hörspiel.
Richtig, absolut. Also ganz, ganz anders. Und ja.
Machen wir das parallel jetzt mit dem Hörspiel? Das können wir eigentlich bis zu der Szene auch so machen. Also da sind auch Peter und Bahamas alleine im Museum.
Ja, das stimmt.
Und
das
der
stimmt.
Dackel wittert was an, genau. an dem Sockel. Skelett. Und,
aber da lässt das, er das, da, ich glaube, da schiebt er den Sockel weg im Hörspiel. Kann das sein?
Richtig, genau. Und Peter ärgert sich so ein bisschen mit dem Hund rum, findet dann aber einen Hebel und dann geht halt was auf. Und es gibt ein Fauchen und dramatische Musik.
Genau, auch das finde ich im Hörspiel auch richtig krass inszeniert, muss ich echt sagen. Ja. Also dieses Fauchen und dann dieses Hyänengeräusch, das ist schon, da weißt du schon Bescheid.
Ja. Genau, auf jeden Fall haben wir in beiden Fällen jetzt einen Szenenwechsel. Im Buch sind wir jetzt in der Bar mit den Kindern.
Und die Kellnerin ist stinkunfreundlich. Die hat überhaupt so gar keinen Bock, die zu bedienen oder überhaupt irgendwas zu tun. Das ist auch im Hörspiel anders, ne? Da sind die doch in irgendeinem Eisladen und die ist doch scheißfreundlich, die Kellnerin da.
Ja.
Also im Vergleich
jetzt. Anders gewichtet, genau. Und wir sehen halt, da läuft auch noch ein Fernseher im Hintergrund und da wird dann nochmal diese Unwettergeschichte vom Wochenende nochmal so Revue passiert. Jenny Collins ist da, kleine Reminiszenz. Die ist ja da Reporterin und Justus versucht währenddessen halt mit der Kellnerin zu sprechen, scheitert aber und meint, ach, der hat sich einfach nur dämlich angestellt und ist viel charmanter und versucht dann halt bei ihr ein bisschen was über Mr. Wetleys Kalender rauszufinden. Ist halt so eine Notlüge, ne?
No. Genau. Und sie weiß aber nicht so richtig, was sie wollen. Ja, und dann erscheint Madsen Junior.
Jekyll. Genau, Jekyll. Und Justus ist sofort am Anschlag. Und es geht dann, also die machen sich sofort irgendwie an. Der eine redet von Nobelschrott, der andere sagt, du klopfst nur alles vom Strand auf. Und also die sind sofort so Nase an Nase und wollen direkt aufeinander losgehen. Und diese Kellnerin geht halt dazwischen. Die findet halt den Jekyll auch sehr toll. Mhm. Und der so, der redet auch so ein bisschen Skinny Norris-mäßig.
Ja.
So von der Art her, ne?
Mhm. Ja, der ist auch so ein bisschen, sag ich mal, hochnäsig und so prollig und so ein bisschen, ne? Was willst du denn jetzt von mir, du Pimpf, ne? Also irgendwie, genau, verteidigt der natürlich da so seinen Vater. Justus wirft ihm ja hier Kopie vor, ne? Dass er das Gebrauchtwarencenter kopiert und mit Namen und allem drum und dran, ne?
Andererseits, also eigentlich ist Justus auch wirklich, der benimmt sich ganz schön kindisch, weil er wirft ihm auch vor, er hätte irgendwie, also Jekyll hätte irgendwie einen affigen Namen, Schakal und also so, das sind jetzt keine richtig guten Argumente.
Nee,
und auch
aber
dieses Nachmachen, dieses Kopieren, ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen, als wären das so Sachen, die er bei Onkel Titus oft genug aufgeschnappt hat.
Ja, wahrscheinlich. Ich denke nämlich auch, dass das eher Onkel Titus Meinung natürlich ist, der da ja auch erbost drüber ist, ne? Aber der Jekyll sagte aber auch, ja, was ist ein Titus, was ist das für ein bescheuerter Name, ne? Also die sind sich so beide, haben die doofe Argumente für ihren Streit. Also das könnten sie auch sein lassen können. Das ist eigentlich ziemlich dämlich.
Bob findet es peinlich und Jamie findet es aber lustig. Und meint so, ach, endlich ist hier mal was los.
Genau, lass die mal weiter streiten, die sollen sich ruhig noch kloppen.
Und Bob sagt auch zu Justus, er findet ihn richtig fies und meint auch, er habe Jekyll auch provoziert.
Ja, na hat er auch, ne? Ist ja wirklich richtig, ne? Er sagt ja, was für was soll das T stehen, ne? So, ja.
Und da erfahren wir dann so am Rande übrigens auch, was ganz interessant ist, dass Justus ja jetzt einen Motorradführerschein hat. Mhm. Und zwar nur, weil er eine Wette gegen Peter, weil das eine Wette gegen Peter war. So, ob er das schafft oder nicht schafft, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, aber hat er gemacht und hat aber kein Motorrad. Und der Jekyll soll sein, so irgendwie hat er ja gesehen, er unterhält sich noch mit Bob, ja, den Schrotthandel geht's nicht gut bei denen. Der muss jetzt sogar schon sein Motorrad da versetzen und so, ne, und sagt, das sind eigentlich, haben die nichts. Ja.
Ja. Und diese Szene, upsala, diese Szene gibt's halt auch im Hörspiel, da finde ich sie aber nicht ganz so fies.
Nee, es geht. Inszeniert. Ja, also es sind zwar ja viele Versatzstücke auch genauso drin, wortwörtlich, ne, aber es kommt nicht so extrem aggressiv rüber. Also Justus ist im Buch so richtig eklig.
Ja. Oh, bin ich jetzt verrutscht? Könnte sein. Ja, ich glaube, ich bin verrutscht. Aber es passt trotzdem alles noch. Und Justus, genau, also da wissen wir nichts von dem Motorrad im Hörspiel. Genau. Und Justus will mit den Kindern erstmal zum eigenen Schrottplatz. Damit gehen wir so ein bisschen da aus der Hörspielnummer raus. Und im Buch haben wir nochmal einen Szenenwechsel und es wird sehr, sehr spannend, weil Peter gelingt halt die Flucht. Er kann das Gitter noch zuwerfen und weiß jetzt, was da für ein Tier lebt und was den Wedley gebissen hat. Wir wissen es nicht. Also uns lässt man da noch ein bisschen im Dunkeln.
Genau, richtig. Und es ist schön, dass wir wieder mal auf dem Schrottplatz sind. Ne, das war ja sonst in der Folge überhaupt noch gar kein Thema. Ne, wir waren ja weggefahren und so. Und hatte Mathilda es auch ganz niedlich. Die kümmert sich gleich um Justus Wunden, ne, und sagt, nee, komm hier, und so läufst du mir nicht rum mit den Blutflecken.
Ja, es ist ein bisschen peinlich auch, wie sie ihn da so sehr bemuttert, aber gut. Und während Tante Mathilda ihn da sauber macht, spricht Titus halt über Metzen. Und da merkt man halt, dieses abfällige Sprechen über Metzen hat Justus scheinbar wirklich von seinem Onkel.
Ja, genau. Und der erzählt eben auch ganz, ganz wichtig, dass der halt nicht nur irgendwelche Klimbim da aufkauft, sondern der hat auch öfter mal wilde Tiere da auf seinem Gelände. Und die hatten wohl auch mal einen Löwen. Und und da kriegt man wieder so ein bisschen einen Hinweis darauf, dass das was damit zu tun haben könnte.
Und was halt ein bisschen eklig ist, Metzen sammelt wohl auch überfahrene tote Tiere am Straßenrand und hängt die dann irgendwie in seinem Büro auf, wo man teilweise vielleicht noch die Abdrücke von irgendwelchen Reifen sehen kann. Also da bin ich dann auch kein Metzen-Fan mehr. Also das ist so.
Nee, das ist halt auch so. Dieses typische Wilderer und so dieses typische Bild, was man dann hat, ne, von jemandem, der da so. Da kann ich mir den auch bildlich richtig vorstellen, wie der aussieht. So. Ah, nee, ja.
Genau, und Kirschkuchen gibt's halt nicht, sie müssen schon wieder weiter.
Also ja, ungewöhnlich im Buch. Justus lässt den Kirschkuchen sausen. Hätte das mal lieber nicht gemacht.
Nee, der ist halt wieder so auf seiner Spur, da ist ihm das auch egal. Ich meine, die Kinder müssten schon zwischendurch noch mal ein bisschen was essen. Die haben jetzt irgendwie, ich glaube, im Buch auch noch nicht mal ein Eis gekriegt oder so.
Nee, die haben da versorgen nur Kekse
sie
gegessen.
Genau, da, zum Frühstück. Genau. Und da versorgen sie sie also im Hörspiel ein bisschen besser. Aber wir sind schon wieder im Szenenwechsel und sind bei Bob. Jetzt. Der hat alle über. Hä? Stimmt das?
Nee. Also ich glaube, sie treffen sich erstmal nochmal wieder im Museum.
Stimmt, und Bob hat zwischendurch nochmal überlegt, irgendwie, ob es Vorstrafen gibt.
Genau. Ich glaub, hat er nochmal schnell angerufen, genau, und hat und auch bei den anderen. Also er hat irgendwie auch die hier, die alle hier Copperhead-Tools, also wo sie überall waren, ne, hat alle nochmal überprüfen lassen. Und es ist aber keiner verdächtig oder vorbestraft und genau, und dann darf Peter von seinen Erlebnissen berichten.
Ja.
Und er macht den Justus.
Und er sagt, er hat die Bestie gefunden, er hat die Wette gewonnen und Justus grätscht halt rein und sagt, ich weiß schon, das ist ein Löwe.
Das ist auch so widerlich, wenn ich sage, halt die Klappe.
Genau, und Peter, köstet das jetzt auch richtig aus, das kann ich auch ganz, ganz gut verstehen. Und er sagt, er hat einen Geheimgang gefunden. Und Justus ist knatschig, weil er da halt nichts gefunden hat. Da ist der so richtig eklig. So, der kann auch nicht verlieren und dass ein anderer mal mehr findet als er. Und das ist ganz schön. Peter gibt sich so ein bisschen als Psychologe und meint so, ja, Justus, du findest nur das, was du siehst oder was du sehen willst.
Genau, weil er nämlich diesen Sockeleingang an der Statue nicht gefunden hat, an dem Skelett. Und das wurmt ihn natürlich total und er sagt halt, Peter, ja, du hast auch nicht danach gesucht, ist doch ganz klar. Und Bob bemerkt das eben auch, du kostest das gerade richtig aus, dass du uns hier warten lässt, ne? Und, aber ich denke, er freut sich auch so ein bisschen für Peter, dass er da einfach seinen Moment hat. Das gönnt er ihm sehr.
Ja.
Und ja, und dann lüftet Peter das Geheimnis, dass da eine Hyäne
so
ist.
Damit hätten wir jetzt Hygiene. Echt nicht gerechnet. Also es passt natürlich zu unserer komischen Hygiene vom Anfang, was die Kinder da im Gespräch mitgekriegt haben. Es passt zu dem Raubtiergeruch. Mhm. Und es ist schon ein ungewöhnliches Tier.
Total.
Also so, gut, vielleicht habe ich jetzt gerade dadurch, dass durch Brandenburg angeblich eine Löwin laufen sollte, irgendwie gedacht, ja, ich meine, mit solchen Raubtieren haben sie ja immer mal wieder zu tun. Und Löwen und Tiger und so, ja, öfter mal. Aber so Hyäne ist schon ein bisschen exotischer, finde ich.
Ja, das gab es so noch nicht. Und finde ich aber auch ziemlich cool. Also so als bedrohendes Tier. Ne?
Ja.
Wenn man sich so vorstellt, so Hyänen sind ja auch so sehr, also die finde ich immer sehr beeindruckend. Wenn wir in den Zoo gehen, dann gucke ich mir halt total auch gerne die Hyänen an. Ne? Weil die
ja,
einfach
und die
so
haben auch leider einen schlechten Ruf, ne? Weil sie ja oft als Aasfresser irgendwie
ja.
so abgetan werden. Und es ist, glaube ich, nicht alle Sorten fressen nur Aas. Aber so sind halt auch gute Jäger. Und,
ja. Und sie sehen halt auch echt speziell aus. Also ich finde, ich bin jedes Mal fasziniert von deren Anatomie. Ne? Weil sie doch so, ja, mit ihrer ganzen, ja, also sie sehen halt einfach seltsam aus. Ne? Also nicht so wie die Raubkatzenanatomie, ne? Die sehr anmutig aussieht, sage ich mal, gell? Und die Hyänen sehen halt irgendwie aus, als wären, hätte man ihnen das Becken gebrochen, ja, so als.
Ja.
Ne?
Sie gehen immer so ein bisschen, genau, das Hinterteil ist immer so ein bisschen niedriger und auch wenn man so in Filmen oder auch gerade so in Zeichentrickgeschichten, so ist es nicht auch bei König der Löwen, da kommen die ja auch irgendwie nicht so richtig gut weg und sehen so ein bisschen verrückt aus und haben immer so ein Lachen.
Ja, na, zumindest Ed, ja. Aber am Ende, letztendlich sind sie ja auch nur die Betuppten, also zumindest bei König der Löwen, ne, und ja. Haben ja auch noch ihre Sternstunde dann, sag ich mal.
Und das sind halt schon auch irgendwie ganz faszinierende Tiere.
Total,
und,
total.
Unterschätzt. Vor allen Dingen auch, wenn die klein sind, sind die auch ganz süß.
Ja, bestimmt. Also wir meinen,
und so mit ihren Flecken, also so, sie sehen wirklich so ein bisschen zusammengewürfelt aus,
ja,
das stimmt.
Irgendwie eine Laune.
Und da muss man ja auch ein bisschen klarkommen mit dieser Rolle. Weißt du, der Löwe immer mit seinem, ha, ich bin ja majestätisch und ich habe hier mal meine tolle Mähne und so.
Mhm.
Und König der Tiere.
Ja.
Und die Hyäne so,
Ja, eigentlich nur da die Randfigur, ne? Und deswegen finde ich ziemlich cool, dass die da so eine zentrale Rolle
finde ich auch
kriegt, ne? Als Bedrohung, sage ich mal, ja.
Und dann fällt noch, wer sagt noch mal, dass genau, ich glaube Peter, dass der sagt irgendwie, er hätte hinter der Bar einen Zwinger gesehen.
Nee, da war er ja nicht dabei, also muss es Bob gewesen sein.
Okay.
Weil Peter war ja nicht mit, als sie diese Tour gemacht haben, musste ja Peter
nee, aber
mit
der war schon mal, nee, der war schon mal in der Bar, meine ich.
Ja?
Irgendwann früher. Und,
ach so, das kann sein. Ach ja, stimmt. Wenn er da irgendwie mal surfen war, vielleicht gibt es da einen guten Strand.
Ja,
oder so,
er war da,
das,
genau.
War das Surfen. Stimmt.
Genau, er war da mit Jeffrey und
genau.
Jeffrey musste sich übergeben vom Eistee.
Die haben da Chlorwasser oder sowas drin, die Chloreiswürfel oder irgendwas, gell?
Ja, ja. Was aber in Amerika durchaus, als ich da war, also es ist durchaus so, da kommt halt auch chlorhaltiges Wasser aus den Rohren.
Mhm.
Und also davon muss man sich eigentlich nicht über, also ich musste mich nicht übergeben, als ich wusste, das schadet mir nicht, habe ich das halt getrunken. Es riecht halt ein bisschen komisch.
Mhm.
Also man putzt sich damit die Zähne, man kocht damit seine Spaghetti, so. Also es ist nicht schlimm, aber es riecht halt überall nach Chlor.
Ah, okay.
Und weiß ich nicht, vielleicht können die in Kalifornien, haben die da irgendwie noch tolle Brunnen oder so.
Mhm.
Aber es wird auf jeden Fall sehr viel in den Staaten halt geklort, damit halt nichts Schlimmeres mit dem Wasser passiert, damit man sich da nicht irgendwelche Krankheiten einfängt. Aber Jeffrey musste sich halt übergeben und ich meine, ich hätte an der einen oder anderen Stelle, einer von den kleinen Jungs musste doch auch irgendwie brechen,
ja,
erzählt
er. Ja, genau, richtig. Ne? Von dem Montag noch, als sie da ihre Limo getrunken haben, ja.
Ja, vielleicht irgendwie das gleiche Phänomen, wo man auch schon denkt, na, da ist ja auch irgendwie
das stimmt auch
ein schmuddeliger Laden.
Genau.
Genau. Und deshalb halt die Theorie, vielleicht war die Hyäne ja hinter der Bar und der Doktor, beziehungsweise der Doktor war nämlich mit den Kindern in der Bar.
Ja, genau, der Dr. Frears, das sind ja beides Doktoren, ne? Dr. Wadley und Dr. Frears.
Genau,
aber der Wadley war aber bei Metzens und Frears war mit den Kindern in der Bar. Das haben die dann
genau.
nicht gewusst.
Und so könnte es, also da könnte eventuell die Hyäne hergekommen sein, schlussfolgern sie jetzt.
Also wollen sie nochmal zu den Barracuda-Leuten.
Richtig. Und im Hörspiel ist es ja durchaus so, dass Peter da auch triumphiert. Und da ist es halt nicht so, dass er sie, also im Buch hat er sie ja hinter diesem Gitter gefunden, in diesem Geheimgang. Und im Hörspiel ist es ja nochmal anders. Da fummelt er an diesem Hebel rum und das Biest kommt halt ins Museum.
Mhm.
Und er kann sie aber wieder wegsperren. So.
Genau.
Also das ist da ein bisschen anders gelöst. Und im Hörspiel ist es auch so, dass er sagt, so, jetzt müssen wir mal die Polizei anrufen.
Ja.
Und dann wird aber vorgeschlagen, sie gucken sich jetzt erstmal bei Metzens um.
Richtig. Und wir gehen in Kapitel 10, noch eine bissige Bestie. Und Peter bleibt im Museum zurück mit den Kindern und genau, sollen halt schön aufpassen, dass nichts passiert. Gell? Die Syrine ist ja weggesperrt. Sie kann ja erstmal so nicht raus, wenn keiner am Sockel rührt. Ne?
Genau, und Peter darf einfach irgendwie nie mit.
Nee, also der ist ja immer zu Hause mit den Kindern. Das Putzchen.
Mit den Kindern, genau. Justus und Bob gehen zu Dr. Frears. Das kommt zum Beispiel im Hörspiel überhaupt nicht vor.
Gar nicht.
Eine sehr, sehr gute Szene eigentlich. Ja. Die Tür steht, glaube ich, auf. Mhm. Ne?
Genau, und sie sehen auch, dass da irgendwie jemand eingedrungen ist und sehen aber auch, dass er nicht weggegangen sein kann, weil irgendwie seine Brieftasche und Schlüssel noch da sind und er ist aber verschwunden und sie werden aber direkt erstmal angegriffen.
Von irgendwas mit Fell.
Von irgendwas Felligen. Was auch ziemlich wehtut und Krallen hat und beißt, oder, ne?
Genau, und Justus weiß sofort, das ist ein Tamias Meriami, sprich ein Streifenhörnchen.
Wer kennt's nicht? Ja, und wir erfahren auch, dass Justus einen Cousin hat, Jim Boy, der auch mal solche Streifenhörnchen hatte.
Ja.
Das finde ich ganz nett. Aber hat er nicht noch einen Cousin? Wie heißt denn der? Der immer in den Autos rumschraubt.
Genau, also es gibt Jim Boy, den haben wir auch irgendwie schon mal. Und das andere ist, oh, ich komme noch drauf.
Das ist ein kurzer Name. Ach Mann. Till, nein. Jack, nein. Ah, es liegt mir auf der Zunge.
Ja, genau, da haben sie doch auch mal einen Fall mit ihm gemacht. Genau. Sein toller Cousin.
Oh, Troy. Nee.
Oh Gott.
Heißt der Troy?
Nein, der heißt nicht Troy.
Warte, der heißt... So ein abgekürzter Name ist das. Ach, wir kommen noch drauf. Es tut mir leid, jetzt habe ich uns diesen Floh ins Ohr gesetzt.
Ah. Es kommt noch. Es wird irgendwann gleich reflexartig hier aufpoppen.
Genau, aber wir, wir erfahren noch ein paar schöne Dinge, nämlich, dass die drei Fragezeichen ein Gadget haben, was wir besonders nicht kennen, oder? Kanntest du das?
Nein, ich habe hier auch hingeschrieben, seit wann haben sie ein Firmenhandy, Jenny? Ja. Drei Fragezeichen.
Schön, oder?
Weil ich denke, was? Höre ich zum ersten Mal.
Ja, wusste ich auch noch nicht. Also sie haben anscheinend ein Firmenhandy, weil Bob möchte mit dem Firmenhandy nämlich Cotta anrufen. Was ja sehr sinnvoll ist, weil hier hat ja schon wieder ein Einbruch stattgefunden und hier ist jemand weg. Also hier muss jemand wahrscheinlich entführt worden sein.
Richtig. Und also es wird immer bedrohlicher, aber Justus sagt nein.
Nö. Und dann sagt Bob aber nein, ich rufe den jetzt trotzdem an. Und dann gibt's...
Und Justus sagt, okay, wir machen Kompromiss, du rufst aber nicht irgendwen bei der Polizei an, du rufst nur Cotta an.
So geil. Und dann haben wir einen kleinen Szenenwechsel, aber es geht in der gleichen Szene weiter. Und Bob sagt, du hast doch genau gewusst, dass der Samstag zum Schießtraining ist. Wir wissen also, dass Samstag ist.
Stimmt.
Der hat Schießtraining.
Und Justus hat ihn halt reingelegt mit seinem faulen Kompromiss.
Da hat er wieder so seinen kleinen Fragezeichen-Moment gemacht hier.
Ja. Lenkt aber auch sofort ab. Also das ist auch immer eine gute Nummer, sofort irgendwie mal aus dieser Situation sich rauszubegeben und sofort irgendwie abzuschäftigen. Und genau. Und dann fahren sie halt zur Bar und schleichen da im Hinterhof rum aus Recherchezwecken.
Richtig. Und die treffen dann nochmal auf diese Viv, also auf diese Kellnerin aus der Bar, die Vivian, und die sagt, ja, ein orangefarbener Dodge kenne ich, also den fährt hier der Sid, das ist der Besitzer der Bar. Und ich habe den mal umgeparkt, ich habe die Schlüssel, guck mal hier.
Genau, und sie konfrontieren sie auch, dass sie halt sagen, sie suchen weiter nach dem Kalender vom Opa, und Justus sagt halt was von der Hyäne. Und Wirf sagt, nee, der Käfig, den wir da haben, da schließen wir unsere Sonnenschirme und Liegestühle ein, sonst klaut die nämlich jeder, sonst ist hier alles, was nicht nied- und nagelfest ist, ist hier weg. Die gucken sich dann auch das Ding irgendwie an und sie finden halt keine Tierspuren. Von daher könnte schon was dran sein, was da Wirf erzählt.
Genau, im ersten Moment habe ich nämlich auch gedacht, ja klar, erzählt denen noch was, ne? Aber als sie es dann überprüfen, dachte ich mir, okay, ist es halt wirklich so. Wir haben doch mal einen kurzen Szenenwechsel zu Peter, ne?
Mhm, genau, der ist halt immer noch im Museum und die Hyäne randaliert wohl ordentlich unterirdisch. Und Peter hofft, dass endlich die Polizei kommt und versucht, die Kinder zu beruhigen. Was man so macht, ne?
Ja, genau. Und weil die muss ja langsam aber ganz schön Hunger auch haben, gell? Ich glaube, das überlegt er ja auch, gell? Die hatte so lange da unten und keiner füttert die und wie hat die überhaupt Fressen gekriegt und, ne? Da wäre mir jetzt auch ganz schön mulmig, wenn die da unten jetzt hier Hunger hat.
Ja. Also es ist auch wieder ein sehr gutes Kapitel, wo sich eigentlich die Gefahr, in der alle schweben, sich immer weiter steigert, weil ne, sie haben wahrscheinlich einen entführten Dr. Frears und die Suche nach dem Dodge wird auch nicht irgendwie besser. Und ja, mein Gott, Justus nervt halt irgendwie rum mit seinen Agro-Alleingängen und so. Das ist im Hörspiel alles nicht, das haben sie sich einfach komplett geklemmt. Es gibt kein Streifenhörnchen, die Suche nach Dr. Frears gibt es auch nicht, sprich keine Entführung. Jedenfalls wird die nicht szenisch dargestellt.
Doch, ich glaube, der ist, oder? Gestern habe ich es gehört. Wird er doch irgendwie auch gefesselt. Also der wird von denen nicht entführt, aber der wird von denen nur in seinem Haus, glaube ich, gefesselt.
Gefunden.
Die finden den dann einfach nur, ne?
Das kommt etwas später, genau. Aber also diese Suche nach ihm findet nicht statt. Es gibt kein Gespräch mit Cotta und auch der Besuch in der Bar findet nicht statt. Das raffen die halt. Das kann man aber auch verstehen. Das Hörspiel hat 59 Minuten. Genau. Da muss man ja irgendwie gucken.
Genau.
Szenenwechsel.
Szenenwechsel, Kapitelwechsel. Zwei Fragezeichen greifen ein. Finde ich spannend. Alleine schon den Namen finde ich spannend.
Das ist gut, ne?
Ja.
Und wir sind wieder in der Szene, dass Viv halt erzählt, ja, irgendwie der Dodge gehört irgendwie ihrem Chef, der ist aber gerade nicht da und sie hätte den Wagen umgeparkt und wird rot. Und da wissen wir ja,
na klar, da hat die dem Jekyll da den Wagen bestimmt geliehen und die wollen also
könnte
schnell.
Auch sein,
ne? Na, absolut. Und die wollen dann gegenüber, ist ja gleich der Schrotthandel, wollen sie gleich mal gucken. Und sie wollen da irgendwie über den Zaun einsteigen und Justus macht Bob eine Räuberleiter, der ist halt auch schon fast drüben und dann aber aua! Fester da in Stacheldraht und das finde ich auch ganz fies. Aua, aua. Und,
das tut richtig weh, bestimmt.
Ja.
Und Bob regt auch noch ein, sie könnten ja mal so eine Jod-Pflaster-Flatrate langsam mal einrichten in der Apotheke, weil dauernd passiert ja irgendwas. Also die Kinder sind verletzt und Justus ist verletzt. Jetzt hat er sich die Finger gerade irgendwie aufgeschlitzt.
Genau.
So. Also das ist wirklich ein sehr verletzungsanfälliger Fall.
Jetzt kommt noch ein schönes Gadget Nummer 2 neben dem Firmenhandy, fragt nämlich Justus Bob, hast du unseren Detektivset im Kofferraum?
Süß, so ein Koffer.
Da denke ich an diesen Koffer, den du hier kaufen kannst. Hier gibt es ja auch schön hier bei Cosmos so ein Detektivset-Koffer. Finde ich total süß. Ob da auch drei Fragezeichen drauf sind, wäre cool. Auf jeden Fall wollen sie mit der Zange den Stacheldraht aufdröseln. Justus findet aber dann doch noch irgendwie einen schonenderen Eingang. Ah, nee, noch nicht, stimmt.
Nee, sie klettern doch über, sie haben aber ein Seil.
Genau.
Und mit dem Seil wird's halt, geht's ein bisschen besser. Und dann schleichen sie da halt über diesen Schrottplatz und finden da auch, das sieht eher aus, also nicht wie ein Wohnhaus, sondern wie eine Piratenkneipe. Und ganz schöne Info am Rande. Jolly Rogers ist da halt oben gehisst und es ist halt diese Piratenflagge, die man kennt. Diese schwarze Flagge mit dem weißen Totenkopf und den gekreuzten Knochen. Das ist halt, also wenn ihr mal irgendwo gefragt werdet, was ist Jolly Rogers? Das ist diese Flagge, diese Piratenflagge.
Sau gut. Und dann finden sie eine Tür und die ist aber verschlossen. Und dann,
so eine Frechheit.
Mensch.
Wie kann der Metzen einfach seine Tür abschließen?
Geht überhaupt gar nicht. Also normalerweise, wenn die irgendwo reingehen, dann soll die vielleicht offen stehen. Ne? Justus ärgert sich ein bisschen, dass Peter nicht dabei ist, weil der hätte jetzt 1, 2, 3 Dietrich-Set ausgepackt und hätte das jetzt gemacht. Ist nämlich nicht im Detektiv-Set-Koffer mit dabei.
Das ist blöd, ne?
Ja. Peter ist schon wichtig, ne?
Und Bob versucht es dann mit Plastikkarten und meint so, ach, das Schloss dürfte jetzt eigentlich nicht so ein Problem sein. Funktioniert aber auch nicht. Das funktioniert auch, glaube ich, nur im Fernsehen immer so easy peasy.
Ah, das geht super. Das geht super. Wir haben unsere Tür ganz oft schon damit so aufgemacht. Das geht aber auch nicht mit jeder Karte. Und ich habe es persönlich auch erst einmal hingekriegt. Das ist relativ schwer. Und die Karte muss gut stabil sein. Mhm. Und also es gibt schon noch ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ne? Es
die
geht
Tür
nicht
darf
so
nicht abgeschlossen sein.
Und das
die darf
auch nicht
ins Schloss gezogen
genau.
sein.
Das ist auch ganz wichtig, richtig.
Weil dann kriegt man den Schnappi vielleicht, wenn das, wenn die Karte da genau bei dem Schnapper da dran vorbei flitscht, dass dann die Tür aufgeht. Und ich meine, amerikanische Türen sind halt auch noch anders als hier
richtig,
unsere.
Richtig.
Also gerade so nicht unbedingt Haustüren, aber Haustüren ist eigentlich auch, also die würde ich auch mit einer Kreditkarte aufkriegen, weil die Schnapper sind halt ein bisschen anders in Amerika. Die sind eher rund und unsere sind ja eher so,
ja.
eckig.
Ja, aber sie kriegen es nicht hin, ne? Das ist wichtig.
Nee.
Die Karte bricht und Justus findet aber dann noch ein Fenster, das irgendwie offen steht und dann ist es so ganz einfach. Ne? Bob ärgert sich natürlich, hätte es vielleicht schon mal finden können.
Aber ja, und vor allem, wenn es Bob so gemacht hätte wie ich, dann nimmt man halt nicht irgendwie die 5%-Karte von, vom H&M, sondern irgendwie, wenn das halt eine gute Karte ist, also man muss auch unterscheiden, gute und schlechte Karten, und wenn die durchbricht, könnte es bei manchen Karten halt blöd sein.
So ist es. Und das finde ich jetzt sehr schön, sie gehen halt rein und sie finden da irgendwie einen Stapel Post. Und das finde ich jetzt schöner im Buch, als wenn das nämlich der Jekyll, als der sich mit Justus gestritten hat, hat der nämlich den Vornamen von seinem Vater verraten. Und das finden sie aber jetzt hier über die Post heraus. Ne? Also sie haben dann echt da Briefe, wo da steht an Tiger Metzen, und merken dann auf einmal, aha, T steht also für Tiger, er heißt so mit Vornamen. Und dann kombinieren sie ziemlich schnell, aha, der hat doch vor einem Tiger gewarnt, der Dr. Wedley. Ja. Finde ich ziemlich cool.
Finde ich auch richtig gut kombiniert.
Ja.
Und dann scheint das ja wirklich ein richtiger Name zu sein, wenn es sogar auf der Post steht und nicht irgendwie nur so ein Spitznamen.
Tiger Woods!
Die Szene gibt es halt auch so ein bisschen im Hörspiel. Da müssen sie halt auch durchs Fenster, ist auch schön, da wird schön viel gestöhnt.
Ja.
Und Bob sagt, das ist aber versifft hier.
Ja,
und,
geil. Ja.
Genau. Und sie also finden, das ist sehr ähnlich.
Ja, das stimmt. Und sie finden da auch diesen vergoldeten Kompass, ne? Der, und dann finden sie halt heraus, dass der aus dieser versunkenen Yacht stammt.
Also wir haben wieder einen Hinweis auf dieses Wochenende, wo dieser Sturm war. Das wird immer mal wieder gedroppt. Und genau, Bob erzählt, er hat das in der Zeitung gelesen, da ist so eine Yacht untergegangen. Und die hieß so, wie das, was auf dem Kompass steht.
Genau. Und wir wissen ja auch noch aus dem Gespräch von der Bar, dass eben der Metzen Junior, also der Jekyll, gerne mal nach versunkenen Schätzen taucht und so, und die dann auf dem Schrotthandel auch dann verkauft.
Genau. Und während die Sachen halt finden, hört man im zweiten Stock irgendwie einen Rumrumoren.
Mhm.
Und sie suchen trotzdem weiter, weil sie sind ja immer noch auf der Suche nach Dr. Frears. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel.
So ist es. Und wir sind bei Peter, der ist mit den Kindern im Bad. Und ist es da an der Stelle, wo die da sich die Zähne putzen und Tollwut spielen, oder kommt die später? Ne? Das ist hier, gell?
Das ist da.
Ja, weil die haben dann die ganze Tube Zahnpasta von Bob aufgebraucht und spielen Tollwut, was ich sehr niedlich finde.
Süß. Ich finde die auch echt nicht nervig, sondern ich finde die einfach nur süß und ziemlich kreativ mit ihren Ideen. Und sie merken aber, sie wollen gerne Fernsehen gucken, und Peter sagt, nein, ihr könnt kein Fernsehen gucken, das geht nicht. Aber dann dürfen sie nachher diesen Museumsmonitor dürfen sie angucken. Und Peter sagt, na meinetwegen, ich trage euch den jetzt hier ins Badezimmer.
Genau.
Können sie ein bisschen gucken, ob da sich Knochen bewegen oder so. Und Peter denkt, ja, da passiert ja nichts. Klar stelle ich euch das Ding hier.
Genau. Yeah. Und wir wissen auch schon, das kam im Buch, glaube ich, schon mal, dass das Bad eine ziemlich marode Tür hat, die man nicht ordentlich abschließen kann. Das ist schon mal auch
Die
noch
kann man auch nicht mal richtig zumachen, genau, weil die sich irgendwie total blöd verklemmt hat. Und wenn man es versucht, dann klemmt man sich halt höchstens die Finger. Von daher.
Genau.
Ist gut zu wissen, wenn es gleich weitergeht.
Richtig. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel und sind wieder bei Peter und Justus, die den Frears finden tatsächlich im Metzenhaus. Und der da verknebelt und gut verschnürt sitzt und befreien ihn und befragen ihn, sagen, ja, der hat mich entführt und die erpressen mich, die haben was gegen mich in der Hand. Und dann werden sie von Jekyll überrascht. Und ist der Metzen dann schon weggefahren? Der muss ja schon weg sein.
Der ist auch noch da,
oder?
Ach so, der Alte. Nee, ja,
Der Alte ist schon weg, ne?
Der Alte ist schon weg. Ja. Aber und Frears sagt halt, ich musste ihm halt alles verraten und er weiß von der Hyäne.
Ja.
Und jetzt wird es halt echt dramatisch, denn die Jungs ziehen ja auch den Schluss, scheiße, wir müssen unbedingt zurück zu diesem Museum, da ist ja Peter und die Kids, die sind halt da. Und sie wollen dann los und in dem Moment steht Jekyll halt vor der Tür im Haus und will Justus sogar niederschlagen.
Ja. Und der kann sich gut wegducken und der Jekyll kriegt, glaube ich, eins auf sein hübsches Gesicht. Also da erfahren wir, dass der wirklich hübsch ist, warum die Vivian dann wahrscheinlich auf ihn steht. Hm? Und Jekyll will aber dann abhauen.
Aber Bob hat die Motorradschlüssel. Guter Move.
Genau.
Leider fährt dann Jekyll mit einem von den anderen Schrotti-Mopeds da irgendwie weg.
Genau. Und dann hat Justus aber den Motorradschlüssel und darf jetzt mal mit der Kawasaki durch die Gegend heizen und den Jekyll verfolgen.
Genau. Und er gibt Bob noch auf den Weg so, jetzt kannst du die Polizei anrufen und du musst direkt mit dem Doktor zum Museum fahren. Und
alle retten.
Und alle retten, aber ich rette ja auch alle, weil ich mache ja jetzt Motorradverfolgungsjagd.
Genau, ich fahre dem jetzt einfach mal hinterher. Und,
also es ist schon cool, ne, wie aktiv Justus wird, das finde ich ganz gut.
Ja, das stimmt.
Ich verfolge den, gut, dass er ja den Führerschein hat.
Ja, jetzt kann er es endlich mal nutzen.
wird es ja nicht funktionieren. Und von daher gehen wir sehr adrenalingeladen direkt ins nächste Kapitel.
Speed Demon. Finde ich ziemlich witzig, ne? Mal so ein Kapitel, ne? Also das ja. ist irgendwie, sonst sind sie alle ja deutsch und da nutze das. Ja. Aber einfach nur so. Ich hatte sonst keine Verwendung, ne? Ich hätte gedacht, vielleicht heißt ein Motorrad so oder so, aber nee. Das ist einfach nur. Also jetzt gibt's super viel.
Also jetzt passiert ganz viel. Also wir sind immer noch, wir sind noch beim Zähneputzen.
Ja.
Und Peter bemerkt aber, dass draußen wohl ein Laster hält und er hört irgendjemand an der Tür.
Genau.
Und denkt blitzschnell nach, was hat er denn jetzt für Optionen? Ne? Er ist alleine. Und die Kinder sind da. Und er hat kein Handy zur Hand. Am besten, sie verstecken sich.
Mhm. Und warten.
Und dann klettern alle in die Badewanne. Ja. Das ist sehr süß, inklusive.
Inklusive der Hund.
Inklusive Bahamas, sie machen den Vorhang zu, den Duschvorhang und
und der Kleine macht das Wasser an. Das finde ich auch
ganz kurz
süß.
Nur.
Wir wollen aber jetzt nicht baden, wir wollen uns hier nur verstecken.
Genau, weil sonst fand er ja Baden auch nicht so, so gut. Auf jeden Fall hocken jetzt alle in der Badewanne und Peter überlegt halt, kann er den Eindringling denn überwältigen?
Genau.
Und der redet aber plötzlich mit ihnen, der Eindringling, und sagt, ihr kommt hier am besten nicht raus. Er hat nämlich das Auto gesehen, also er weiß, Peter und die Kinder, also jemand von den Jungs und die Kinder sind da und er sagt, er ist bewaffnet. Sie sollen da mal sich jetzt schön still verhalten.
Genau, schön da bleiben, wo ihr seid, ne? Und das ist ja erstmal so eine Ansage.
Oh, und damit habe ich schon Puls.
Ja, da denke ich mir auch so, oh Gott, alles klar, was passiert jetzt? Und wir kriegen aber einen Szenenwechsel, wir erfahren das noch nicht. Justus jagt Jekyll wirklich mit seinem Motorrad wie ein Verrückter, heizt der da durch die Stadt. Aber er kriegt ihn erstmal nicht.
Er kriegt ihn nicht, aber währenddessen macht er sich durchaus noch Gedanken und macht sich auch ein bisschen Vorwürfe, dass er Peter und die Kinder im Museum dieser Gefahr ausgesetzt hat. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Kann er sich ruhig ein bisschen Vorwürfe machen.
Absolut.
Und wir haben wieder einen Szenenwechsel. Wir sind wieder im Museum. Also springt schon sehr
hin und
schnell,
her jetzt.
Hin und
Peter
her.
Beobachtet jetzt über die Kamera den Einbrecher, der eindeutig ein Betäubungsgewehr dabei hat. Und der schiebt den Sockel zur Seite von dem Säbelzahntiger. Ein Schatten huscht heraus ins Museum, der geht rein in den Gang, macht den Sockel wieder truff und fertig. Hygiene frei.
Und man hört den Motor aufheulen und scheinbar ist diese Gestalt jetzt irgendwie und weg. Und man fragt sich, was ist mit der Hygiene?
Hä?
Und man hört Geräusche aus der Küche. Also ist sie noch da? Und der hat, also der Unbekannte hat die Hygiene nicht mitgenommen.
Nee, der hat die einfach freigelassen. Also zumindest, das wissen wir, also zumindest ist sie erstmal hochgekommen. Ja, aber man weiß, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob er die wirklich nicht mitgenommen hat. Also Peter glaubt oder hofft, glaube ich, in dem Moment immer noch, dass er die
Peter
mitgenommen
hofft,
hat.
Peter hofft, dass er die mitgenommen hat, aber hätte das sehr schnell gehen müssen, weil er sich denkt, irgendwie, man, die müsste jetzt aber rein theoretisch schnell in diesen Laster verfrachtet worden sein. Und er hört halt weiterhin Geräusche aus der Küche und überlegt halt, was er jetzt noch machen kann, weil er weiß auch, diese Tür in dem Bad ist ja kaputt, was wir eben schon angesprochen haben. Das ist halt nicht so super.
Richtig.
Und er überlegt, können wir irgendwie aufs Dach?
Wir haben kurz noch einen kleinen Szenenwechsel zu Bob und Dr. Frears. Die sitzen nämlich im Käfer und wollen zum Museum fahren. Und Bob schmeißt ihm das Firmenhandy in den Schoß und sagt, los, Polizei anrufen. Frears hat keine Ahnung, wie man mit so einem Telefon umgeht. Er ist nämlich 108. Und Bob weist ihn an, okay, entsperren, Vorwahl einwählen, Police Department anrufen. Wie ist die Nummer vom Police Department?
Ja.
Bob diktiert.
Alles also muss man selber machen.
Oh, der kriegt fast eine Krise. Ich kann mir Bob richtig vorstellen, wie er am Steuer sitzt und sagt.
Ja, mit so einem unfähigen Typen, der auch vorher noch alles verrät. Also den brauchst du nun wirklich nicht. Wir haben wieder einen Szenenwechsel.
Ja.
Diesmal zu Justus.
Der immer noch durch die Gegend heizt auf seiner Kawasaki.
Richtig, aber sein Tanken leert sich immer mehr. Und sie nähern sich auch langsam Los Angeles scheinbar. Und Justus hat Angst, dass er Jekyll halt verliert.
Ja, und das sieht auch wirklich auch erst so aus, ne? Weil dann ist auch, der heizt noch über eine rote Ampel und Justus sagt dann, okay, hier muss ich anhalten, ich kann es jetzt nicht riskieren und hat erstmal keine Chance.
Und wir haben wieder einen Szenenwechsel und sind jetzt wieder bei Peter, der überlegt, weil das Fenster klemmt halt auch und er könnte vielleicht die Scharniere an den Fenstern irgendwie rausschieben, damit er die Kinder und sich und den Hund irgendwie rettet. Und er fängt halt an, irgendwie alles Mögliche zu suchen in den Schränken, im Badezimmer und stößt dabei auf den Narkosepfeil.
Was schon mal sehr gut ist, ne? Und er überlegt sich auch, okay, wenn die Hyäne kommt, kann ich das abfeuern und überlegt, mit was könnte ich das abfeuern? Ne? Ich brauche irgendwas, Blasrohr irgendwie, und fasst seine Hosentaschen an und findet aber sein Dietrich-Set und sagt, oh, damit kann ich die Scharniere rausschieben.
Genau, und wir hören, in der Zeit kommt halt die Hyäne auch diesem Badezimmer immer näher. Also es ist ein, und dann ist das Kapitel zu Ende, und es ist wirklich ein mega spannendes Kapitel, dadurch, dass wir diese permanenten Szenenwechsel haben. Und es ist ja bei Justus mit der Verfolgungsjagd spannend und Bob, der diesen unfähigen Frears am Hals hat und so, und Peter mit diesen Kindern in dem Badezimmer und die Hyäne kommt immer näher. Also es ist wirklich nervenzerreißend.
Also wirklich. Also das fand ich auch, muss ich mal echt sagen, also wir haben schon oft Bücher gehabt, die solche Szenenwechsel hatten, ne? Und was ja generell ja immer spannend ist, wenn du bei dem einen zurückgelassen wirst. Aber das, was hier passiert, wird ja echt auf die Spitze getrieben, ne? Und gerade, wenn man sich einfach vorstellt, dass die da in diesem kleinen Badezimmer gerade sitzen und da ja keinen Ausweg haben, wenn das Vieh da reinkommt. Wow.
Und wir wissen, die Hyäne ist verängstigt, frustriert, aggressiv, hungrig. Also, dass sie nicht irgendwie sich wahrscheinlich schnurrend in irgendeine Ecke setzen wird und sich irgendwie schön das Köpfchen tätscheln lässt, da können wir ja mal von ausgehen. Richtig. Und wir wissen ja, was die, dass die den Redley gebissen hat, also von daher.
Also mit der ist nicht gut Kirschen essen.
Und da wäre so ein kleiner Snack in Form eines Dackels oder eines kleinen Jungen.
Käme ganz also gelegen.
Die Gefahr ist durchaus da. Also so, alles oder nichts heißt das 13. Kapitel, und wir verfolgen weiter Jekyll mit Justus.
Genau, und jetzt kommt das, dass der den an der roten Ampel verliert. Ne? Der jagt dem nach.
Nee, erst sind sie sind erst noch kurz gleich auf.
Oh, sind
und
sie,
Jekyll
ja.
sieht ihn. Und dann gibt er noch mal Gas und hängt Justus, glaube ich, ab.
Ja, ja, genau. Dann kriegt er ihn wirklich nicht mehr, und dann müssen wir Justus resigniert erstmal zurücklassen.
Aber wir sind ja bei Peter im Badezimmer.
Ach, ja.
Dem langsam gelingt, dieses Fenster zu öffnen, und er hilft den Kindern raus. Zum Glück scheint das nicht so hoch zu sein. Ne?
Nee, aber doch schon so. Also ja, gut, wenn jetzt irgendwann ein kleines Kind auch da rauspurzelt, gell, aber das ist schon, weiß nicht, erster Stock wird es auch nicht sein, gell, vielleicht so Hochparterre, nee,
glaub,
oder so, was man es nennt.
Ich glaube, es ist alles ebenerdig, glaube ich.
Ja.
Und darüber, also er wollte ja mit den Kindern aufs Dach, aber scheinbar schubst er die jetzt nur raus.
Genau.
Und ich weiß nicht mehr genau, wie das beschrieben wird, aber ich glaube, es ist so eine Art Bungalow.
Ja.
Ich glaube, also der schubst die halt draußen auf den Rasen.
Genau. Ne? Und Peter bleibt erstmal im Bad zurück, und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Also die Kinder sind draußen, Peter ist noch im Bad.
Und die Hyäne drückt ihre Nase von außen an die Milchglasscheibe.
Oh Gott. Oh. So, wir kommen
jetzt
wieder.
Genau, jetzt Peter und Bahamas müssen wir jetzt leider alleine lassen, weil wir sind jetzt wieder bei Justus.
Genau, der nämlich sieht, dass Jekyll von zwei Polizistinnen gestoppt wurden, weil er dann doch mal ein bisschen schnell gefahren ist, war. Und Justus kommt dazu und mischt sich gleich ein und sagt dann, aber die Polizistinnen wollen das auch nicht so ganz gleich hören und sagen, hier misch dich mal hier nicht ein. Und er sagt, ja, der hat aber nicht nur die Geschwindigkeit übertreten, der hat hier noch anderen Dreck am Stecken. Und die sollen doch mal bitte den Kotter anrufen, und der würde das alles bestätigen, dass Justus hier keinen Quatsch erzählt.
Genau, und wir haben wieder einen Szenenwechsel. Jetzt sind wir bei Bob. Und der fährt so schnell, sein alter Käfer das irgendwie zulässt, und mit Frears zum Museum. Und dann kommt ihm ein Laster entgegen auf dieser Bergstraße. Und Bob muss so ausweichen, sonst wäre er nämlich von dem Laster von der Straße gedrängt worden.
Genau, aber der Laster fährt dann noch schnell an ihm vorbei und verunfallt dann auch, weil dann doch zu schnell unterwegs und dann Kurve und so. Also die merken dann, dass der dann doch auch dagegen die Felsen fährt, glaube ich, gell? Und er steigt aus, Bob hält halt auch an, ne? Und die steigen alle aus, und Metzen kommt erstmal direkt auf Bob zu mit Betäubungsgewehr im Anschlag und sagt, du, dich mache ich fertig.
Und auch da denkt man, scheiße, das ist, mein Gott, ist das alles dramatisch. Aber jetzt sind wir ja wieder bei Peter. So, die Hyäne kommt ins Badezimmer. Und Peter kann Bahamas ja auch nicht alleine in der Wanne lassen.
Ja, er wäre ja schon fast rausgeklettert, das finde ich ja voll süß. Ne? Er ist gerade einmal am Rausklettern, sieht auf einmal, oh Gott, der Dackel in der Badewanne. Nee, den kann ich hier nicht zurücklassen.
Genau, und jetzt haben wir wirklich die Konfrontation zwischen dem wilden Tier und Peter. Erinnert mich kurz so ein bisschen an die schwarze Katze, wo der Löwe Raja da unterwegs ist. Aber das kann man ja auch nicht wirklich vergleichen, weil ja, es ist ein Löwe, aber der war ja auch gezähmt und an Menschen gewöhnt.
Sagt Peter ja auch, ne? Sagt er ja auch. Er hat ja Erfahrung mit wilden Tieren, aber das ist ja eine Hyäne, ne? Die im schlimmsten Fall nur schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Menschen. Ja. Ne? Was hat er für eine Wahl, ne? Also er hat den Betäubungspfeil.
Und ein Handtuch. Und dann wirft er irgendwie der Hyäne das Handtuch über den Kopf. Da ist die erstmal kurz irritiert. Und dann, also muss ich echt sagen, er geht ja dann zu der Hyäne hin und mit der bloßen Hand piekst er sie halt mit dem Narkosepfeil.
Ja.
Ich muss schon sagen.
Also das hat Coronis, du.
Aber so richtig.
Das ist wieder Peter, ne? In der größten Gefahr ergibt einfach alles, ne? Und
dann hören wir eine Frauenstimme, ne?
Dann hören wir eine Frauenstimme, genau.
Genau so, genau. Die mutige mit Mrs. Pitketosu ist wohl irgendwie zum Museum gekommen, weil sie irgendwie es merkwürdig fand. Und da ist die Hyäne kurz abgelenkt.
Genau, und Peter klettert schnell aus dem Fenster und die Hyäne schnallt das aber dann doch und bekommt aber nur seinen ausgelatschten Turnschuh zu fassen, aus dem er dann noch rausschlüpfen kann. Und wirklich in aller letzter Sekunde entkommt
mit
Peter.
Mit dem Dackel entkommt er dann durchs Fenster.
Den wirft er doch vorher aus dem Fenster und sagt doch zu den Kindern, fangt mal den Dackel. Das ist auch ein geiles Bild.
Und Jamie sagt, das war aber cool. Das war und ich cool. denke, ja, also die Nummer noch, dass die Hyäne sich noch so mit letzter Kraft noch irgendwie, ne, das Bein das noch irgendwie typisch. Packt und den Fuß. Mein Gott.
Krimi. Also wirklich, das ist Krimi. Das ist krass. Das ist einfach super.
Also Frau Erlhoff, also da machen Sie wirklich was mit uns. Das ist, das ist wirklich auf Thriller-Niveau und wir haben schon wieder einen Szenenweg. Also wir können uns gar nicht ausruhen.
Ja, also man kommt gar nicht zu Atem, ja.
Wir sind bei Bob und da ist ja auch weiterhin spannend. Der wird ja gerade, ne, mit dem Narkosefallgewehr bedroht, aber die Polizei kommt.
Mhm. Tada, endlich.
Und das ist ganz toll, finde ich. Also toll beziehungsweise doof, weil dieser Tiger-Metzen, also der Papa-Metzen, redet sich ja irgendwie mal raus aus der Situation.
Aber total. Und zwar aber auch so gut, dass der Officer, der übrigens Kenny Kinelli heißt, das irgendwie auch glauben muss. Und jedes Mal Aussage gegen Aussage steht. Und Bob konfrontiert ihn halt komplett mit allen Vorwürfen. Ne? Sie haben da eine Hyäne, die wurde ihnen geklaut. Also der packt ja alles aus und dann sagt, und den Frears, den haben sie auch entführt. Und der sagt, nö, hab ich nicht, den hab ich nur. Und der sagt, hier, fragen Sie doch den Frears. Der hat ihn natürlich so erpresst, dass der sagt, ja, der Metzen hat recht, das stimmt alles, was der sagt. Na, was soll denn da Bob machen?
Der steht da wie so ein lügender Trottel. Und soll selber mit seinen Eltern am nächsten Tag zur Polizei kommen. Und also somit tut Bob so leid, weil der kann einfach nichts machen.
Nee.
Aber dann, also es ist ja kaum noch zu toppen, dass man so denkt, ja und jetzt? Und jetzt kommt plötzlich Peter mit seinem MG, mit den Kindern, dem Hund und Mrs. Pitketosu um die Ecke gebogen.
So geil. Ja, und der Polizist macht sich erstmal drüber Gedanken, warum die Kinder nicht ordnungsgemäß angeschnallt sind, ja. Und Peter sagt, Schnauze, es ist ein Notfall, ja.
Und er redet auch was von der Hyäne. Und ist sehr an dem Beutel, den Metzen hinten auf der Ladefläche hat, interessiert. Und da hat er vorher schon gesagt, dieser Beutel, da ist ja nur Tierfutter drin.
Genau.
So. Und dann stellt sich aber heraus, dass da nicht nur Tierfutter, sondern auch Schmuck aus dem Beutel rausfällt.
So. Das finde ich ziemlich cool, dass Peter das kombiniert hat. Ne, dass der gemerkt hat, okay, der Metzner ist da eingebrochen, der hat die Hyäne freigelassen, der hat nur diesen Beutel mitgenommen.
Ja.
Ja, da muss er doch irgendwie da das gleich vermutet haben, weil wie wäre der sonst drauf gekommen?
Und das ist einfach insgesamt also die anderen Kapitel vorher waren schon toll, aber dieses Kapitel hat einfach so unfassbar viel Drive mit dem Showdown und der Hyäne im Badezimmer und Peter als mein persönlicher Superheld, der alle rettet. Aber auch Metzen, der so richtig als Fiesling daherkommt und der hilflose Bob und dann kommt doch die Wahrheit ans Licht. Also dieses Kapitel ist richtig, richtig cool.
Ja, und es ist so krass und das Krasseste an dem Kapitel finde ich eigentlich, also wenn es sich jetzt alles auflöst, ne, die sind jetzt gestellt, er wird überführt, da fällt der ganze Krempel raus, ne, also was er da eigentlich herausgeholt hat aus dem Museum. Und wir haben keinen Justus.
Nee, der steht ja noch irgendwo am Straßenrand mit dem Moped. Ja.
Ist doch krass. Also das finde ich ziemlich.
Stimmt, ist
ziemlich
mir noch gar nicht, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Jetzt ungeachtet
aber trotzdem hat jeder hat seinen Part.
Ja.
Und das finde ich toll. Also auch Justus, der diesmal mal so Mann der Tat ist, der halt Jekyll verfolgt und da ja dann auch die Polizei auf sich. Also,
der hätte sich sonst ja auch abgesetzt, ne? Der war ja nach Mexiko gefahren, die hätten den nicht wiedergekriegt. Ne? Der hätte sich da schön auch abgesetzt und Justus durfte den wirklich da schön verfolgen und so. Und ich finde es eben wirklich toll, dass die Helden der Stunde, vor allen Dingen Peter natürlich, aber halt die
Bob
zwei
auch.
Fragezeichen also, sind, ne? Also die zwei Fragezeichen greifen ein, finde ich echt geil.
Das stimmt. Und jetzt können wir da auch ganz gut nochmal das Hörspiel zu vergleichen. Es gibt ja, also es ist schon ähnlich, aber viele Sachen sind da einfach nicht drin. Also wir haben auch viele Szenenwechsel, wir haben dramatische Musik, wir haben auch dieses Szeneputzen am Anfang mit den Kindern und die Geräusche. Nur dann ist es, also sie haben es extrem gerafft.
Total, also total. Also ich war ganz erschrocken, ehrlich gesagt. Also nachdem ich das Buch jetzt gelesen hatte und habe mir gestern das Hörspiel angehört, war ich total erschrocken. weil eben auch Peters ganze Glanzstunde komplett rausfällt. Also Bob gibt, glaube ich, der Hyäne den Pfeilstoß. Ne? Also es wird so komplett umgemünzt, ja, finde also ich ganz Peter, seltsam.
Genau, also am Anfang sind wir ja noch mit Peter und den beiden Kindern im Badezimmer und nee, Peter ist dann zwischendurch im Büro und er guckt dann auf diesen Monitor, sieht, dass die Hyäne frei ist. Dann gibt es plötzlich Tumult im Ausstellungsraum. Kotter schreit Hände hoch.
Genau.
Metzen ergibt sich. Genau. Bob guckt in den Sack und dann sind sie noch alleine irgendwie im Museum und müssen die Kinder halt retten, aber sie machen das halt zu dritt.
Genau.
Bob hat den Pfeil parat.
Genau.
Und dann ist die aber
dann ist
auch,
die auch sofort weg, ne? Dann wird taumelt
weg,
die
tot,
und ist sofort
ohnmächtig.
Genau. ja.
Und also das ist also so schön ich das Hörspiel an vielen Stellen finde und ich weiß, wir müssen kürzen und so, aber das ist so unglaublich schnell, dass man denkt so what?
Ja, schade. Schade für Peter, ne? Also gerade mit dieser Vorlage, ne? Also da weiß man halt immer nicht, ne, aus welchen Gründen da das
genau, und
abgeändert
auch Metzen
wird.
Kommt natürlich nicht ganz so bösewichtig daher, wie er natürlich noch diese Szene hat, wo er den Polizisten versucht einzulullen und ja. Frears einzuschüchtern und so. Also da lohnt sich wieder, wenn man das Buch liest, obwohl das Hörspiel halt auch toll ist.
Ja, das ist
aber
es.
Aber von daher, also beides ist gut, aber da das ist so mein kleiner Kritikpunkt an dem Hörspiel, das ist wirklich sehr holter. Die Polter, was ja öfter mal bei den Hörspielen.
Ja, am Ende geht es
so
halt immer ziemlich schnell.
Genau. Und deshalb haben wir jetzt eigentlich wieder so ein klassisches Kapitel, was wirklich abgesetzt ist. Das ist jetzt dieses Auflösungskapitel, dass jeder offene Faden noch so irgendwie verknotet wird oder noch aufgelöst wird.
Genau. Letztes Kapitel, Nummer 14, Apfelkrise.
Ich habe erst immer Apfelkiste gelesen, aber ist ja auch egal. Genau, Apfelkrise. Justus Jonas ist komplett fassungslos. Es gibt Apfelkuchen.
Aber wir essen Kirschkuchen.
Mein Gott, das ist echt so eine Drama-Queen. Das ist unglaublich. Quentin ist mit den Kindern zum Kuchenessen eingeladen. Mittlerweile sind 4 Tage oder so vergangen. Und er erzählt seinem Papa, geht es irgendwie besser. Aber es wird wohl noch Ärger geben wegen dieser Hyäne und auch Dr. Frears kriegt wohl noch Ärger. Aber noch mehr Ärger kriegt ja Metzen.
Richtig, weil der muss wahrscheinlich ins Gefängnis. Die anderen kommen dann mit Geldstrafen drumrum.
Und Onkel Titus freut sich und Tante Mathilda hat richtig Mitleid.
Ja, das stimmt. Ja.
Der ist halt, also Metzen ist halt hochverschuldet. Und naja, also ja, ist halt eine Blöde. Ich glaube, dem geht es gar nicht gut, dem Metzen.
Nee.
Und so. Von daher. Ja. Und weil sich Justus eben so echauffiert hat über den Kuchen, jetzt aber Kuchen will, ignoriert ihn Tante Mathilda ein bisschen und gibt ihm erstmal keinen Kuchen.
Genau, das ist auch geil. Und dann besprechen sie auch das Motorrad wohl nochmal. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die generell ein Motorrad draufstehen haben oder hat er den Kawasaki geklaut?
Ich weiß nicht, aber da steht halt irgendwie so eine halb auseinandergebaute. Der kann ja nicht die Kawasaki behalten.
Das denke ich nämlich auch nicht, ne? Aber da muss ja das Motorrad da so rum. Aber er hat wahrscheinlich echt Blut geleckt, ne? Weil irgendwie muss er ja davon erzählt haben. Also die wissen auf jeden Fall Bescheid, weil Tante Mathilda und Onkel Titus gesagt haben, du, das Ding besteigst du aber erst, wenn du 18 bist. Oder am besten gar nicht.
Wahrscheinlich gar nicht, genau. Also das ist ja echt so ein, später auch noch so ein Reizthema, dass Tante Mathilda findet dieses Motorrad und Justus in Kombination nicht wirklich gut.
Genau, richtig.
Aber mal abgesehen davon erfahren wir ja noch, dass Jekyll diese Wertgegenstände halt wirklich beim Tauchen oder am Strand halt gefunden hat von dieser versunkenen Yacht und er wollte die halt behalten und das ist halt strafbar, das darf man halt nicht. Ne? Nicht wer es gefunden hat, darf es behalten.
Genau.
Und dann hat er halt die Sachen in diesen vor lauter, das war halt so ein Notversteck, das in den Futtersack zu packen, weil der Sheriff zufällig auf dem Schrottplatz war, als er da ankam und irgendwas kaufen wollte. Das hatte, also der war da einfach nur als Kunde, der Sheriff. Und deshalb sind diese Schmuckstücke in den Futtersack gewandert.
Genau, und als der Wetley die Hyäne da befreit hat, hat er eben auch gleich den Futtersack mitgenommen, ne, damit die halt auch was zu fressen hat. Und schon
und
war alles
damit
weg.
Es keine, und genau, und es ist ja wichtig, damit die nicht plötzlich eine Futterumstellung hat. Mhm. Wir kennen das ja auch von unseren Katzen. Man kann ja nicht einfach plötzlich von heute auf morgen das Futter umstellen. Da gibt es ja unter Umständen dann Verdauungsprobleme.
Mhm. Oh, sie fressen es halt einfach gar nicht. Das genau.
Und deshalb, das war schon ein guter Gedanke, einfach das Futter, was da rumsteht für die Hyäne, einfach mitzunehmen, dass sie dadurch das alles in Gang setzen, weil ich glaube, es ging Metzen nicht wirklich um die Hyäne, es ging halt wirklich um den, um die den Schätze. Schmuck und die Dinge von der
Jagd. Die aber völlig wertlos sind, weil das ja auch nur Replikationen sind, weil die Yachtreisenden natürlich dann ihren echten Schmuck dann nicht mitnehmen und das eigentlich auch, selbst wenn sie es veräußert hätten, auf dem Schwarzmarkt gar nicht viel gegeben hätte. Mhm. Hat man ja auch oft so als Motiv, gell? So, ich glaube irgendwas, was scheinbar wertvoll ist und dann, ja, puff, nix, ne?
Genau, und wir wissen, mittlerweile ist die Hyäne halt im Zoo von Waterfield. Der hat die dann doch aufgenommen und man merkt auch so, Tante Mathilda, mit der ist ja gerade nicht so gut Kirschen essen und die findet das nicht gut, wenn man Tiere so blöd behandelt. Und die hat auch ein Herz für Streifenhörnchen, erwähnt sie noch.
Ja, genau, das stimmt. Und Peter bewundert Justus' Aktionismus, ne, sich da aufs Motorrad geschwungen zu haben und sagt, Mensch, da bist du ja mal richtig in Aktion getreten. Da können wir ja eigentlich mal ein bisschen Rollentausch machen. Da kann ich doch eigentlich jetzt mal der erste Detektiv sein und du bist der zweite. Bob sagt, nee. Ihr könnt euch mal hier auf die hinteren Plätze verziehen. Zweiter Detektiv Justus und du bist Recherchen und Archiv und ich bin der Chef. Ne? Und Justus nimmt das aber ganz cool hin und sagt, naja, dann müssen wir aber neue Visitenkarten drucken und das wird dann ganz schön teuer, wa?
Genau, also lustiges Geplänkel noch irgendwie über Rollenwechsel bei den drei Fragezeichen. Und dann kommen wir aber noch ein bisschen auf das Thema Babysitten. Und Quentin sagt, okay, also ich habe hier ungewaschene, ungekämmte, total schlecht verarztete Kinder, die nur Kekse und Hundefutter zu essen gekriegt haben, wiederbekommen. Plus ein verwüstetes Haus und ein Bad. Und Jamie kann jetzt seinen Namen rülpsen.
Yes, vielen Dank auch. Danke für nichts.
Aber
nein.
Ich muss ja sagen, er honoriert auch, dass die Kinder überleben.
Ja, das ist toll. Und er sagt ja wirklich, er will sich nicht ausmalen, wie es wohl anders gewesen wäre. Also er ist denn schon sehr, sehr, sehr dankbar. Das kommt im Hörspiel, glaube ich, nicht vor, dass er das nochmal honoriert, dass sie eigentlich den Kindern ja das Leben gerettet haben und den Fall auch aufgelöst haben, was ich im Buch sehr schön finde. Und dann sagt er, hier, komm, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, dann könnt ihr doch nochmal den Dienst machen und
Justus lehnt da dankend ab und verweist eher so auf die Kernkompetenzen, um die sie sich jetzt kümmern wollen. Und schön, Peter ergänzt dann, Kinder sind einfach eine Nummer zu bedrohlich.
Und das ist ein schöner Abschlusslacher.
Das ist ein sehr schöner Abschlusslacher ohne Lacher im Buch. Also das ist ein guter Abschlusssatz. Aber ich muss ja sagen, ein bisschen, also so ähnlich ist ja das Schlusskapitel auch im Hörspiel. Auch da wird ja alles noch aufgelöst mit dem Schmuck und der Hyäne und wer kriegt Ärger, wer kriegt keinen Ärger. Und auch da reden sie am Schluss ja auch nochmal über das Babysitten. Und es ist schon lustig, dass sie als Detektive gut sind, aber als Babysitter findet Quentin sie so. Naja, und dann streiten sie sich ja in dem ganzen Ausgang von dem Fall noch, woher Jamie jetzt, wer ihm das beigebracht hat, wer rülpsen kann. Und jeder weiß die Schuld von sich und das liebe ich auch.
Das ist wirklich schön. Das ist wirklich super.
Und das endet dann in diesem Abschlussgeplänkel, wer jetzt besser rülpsen kann und keiner will es gewesen sein. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Schluss auch im Hörspiel.
Ja. Ah ja, super.
Ja, also ein echter Ritt, würde ich mal sagen.
Also wirklich, die letzten Kapitel waren ein reines Vergnügen. Also wenn wir jetzt schon zum Fazit kommen, also das ganze Buch.
Eigentlich haben wir alles gemacht.
Richtig, also besprochen. Das ganze Buch ist ein wahres Vergnügen, ne? Wie sich so aufbaut, wie so die ganze Story sich entwickelt, erst mit dem Babysitten und dass Peter da so aufbegehrt und Justus, der dominiert. Diese ganze Erscheinung, dass man nicht weiß, worum es überhaupt geht, was ist da Phase mit dem Geruch und dem Spuk und dann am Ende diese Szenenwechsel, Achterbahn, Herzrasen, ja, also wow.
Also es ist wirklich, wirklich toll, weil die hat halt Drive, die Geschichte, und wir erfahren halt auch so vieles. Also nicht nur, dass Peter halt eine Dinosaurier-Vergangenheit hat und wie sein Zweitname ist, obwohl du den ja schon kanntest, aber ne, wir erfahren halt auch über Justus und das Motorrad, dass er jetzt einen Führerschein hat und das Firmenhandy. Und ich muss auch sagen, mir gefallen die Charaktere durch die Bank. Also ich finde die beiden Gegenspieler, also Metzen und seinen Sohn, finde ich richtig gut, weil der Junior ist halt auch so ein Schleimer, aber der Alte ja auch. Und Vivian, die halt auf diesen ne, tollen Typen steht, und Dr. Frears, der einfach ein eingeschüchterter Typ ist, und Quentin auch, der ja irgendwie kein Fettnäpfchen auslässt, aber irgendwie schon guckt, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Und Mrs. Pitcotossu finde ich halt super als sehr taffe Surferin und so, die mal ein Bier trinkt und mal einen Joint raucht und so.
Ja, die kommt ja leider im Hörspiel sehr, sehr kurz nur weg. Deswegen bin ich total froh, dass die im Buch noch ein klein wenig, also sicherlich hätte sie da, gut, wenn ich weiß nicht, ob sie da nochmal eine größere Rolle hätte spielen dürfen, aber das, für was sie da ist, finde ich sehr, sehr gut, ne? Dass sie dann auch so ein bisschen dem Peter-Vibe irgendwie noch so ein bisschen mit auffasst, ne? Und, oder auffängt.
Und ganz süß einfach die beiden, Sammy und Jamie, die einfach so niedlich sind. Und auch letztendlich die Hyäne, die ja auch einen super Part hat. Und Bahamas.
Oh, Bahamas, ja. Also wirklich als Trüffelschwein, in Anführungsstrichen, such mal die Gefahr, ist der super gewesen. Und so alles in allem, ne, es hat halt einfach super ineinander gegriffen und passt auch. Es war nicht irgendwie irgendwas deplatziert, wo man sagt, passt jetzt überhaupt nicht rein oder ist irgendwie total an den Haaren herbeigezogen, sondern es ist alles irgendwo auch logisch nachvollziehbar. Also alle Charaktere haben auch so gehandelt, wie man es ihnen angedacht hat. Auch die drei an sich, ne? Also Justus, der sein Stiefel durchzieht, der aber sicherlich mal jetzt hier in die Aktion geht, mit dem Motorrad zu fahren und auch mal da seinen Mut zu beweisen. Peter, der aufbegehrt, aber dann irgendwie geschlagen wird, ne, aber seine Sternstunde hat, die Kinder da zu retten, ne, und auch Bob, ne, also da haben sie
alle. Also sie haben wirklich alle ihre Aufgaben. Ja. Genau, ich reg mich mal ein bisschen über Justus auf und dass er ja anders als, also im Hörspiel ist es wirklich abgemilderter und ein bisschen mehr so flapsig und sich gegenseitig foppend, während das im Buch schon einen etwas anderen Tenor hat, dass er wirklich sehr viel bestimmt. Und also da bin ich so ein bisschen angefressen, aber da werde ich durch das Hörspiel sehr entlohnt, weil es da halt lustig ist und jeder muss mal mit den Kindern kämpfen und die mal waschen und denen mal gute Nachtgeschichten erzählen.
Genau. Na, sie haben da nochmal eine ganz andere Rolle für sich, ne? So haben wir sie ja auch noch nicht erlebt, ne? Dass er da wirklich so als Babysitter, dass er halt auch irgendwie, ja, in dem Moment ja auch Verantwortung haben für die zwei kleinen Kinder, ne? Das ist ja nun auch jetzt kein Zuckerschlecken, ne? Oder gerade Peter, der dann am Ende mit denen da im Bad ist, wo es dann wirklich ums Leben geht, ne? Und ums Überleben geht.
Und diese Bedrohung ist ja auch eine, also ich kann schon auch den Quentin verstehen oder so, dass der halt sagt irgendwie, ja, also er sieht ja die Bedrohung irgendwie nicht so. Und also man rechnet ja nicht damit, dass da irgendwie so ein wildes Tier irgendwie durchs Haus schleicht und wirklich eine Gefahr mit sich bringt. Und von daher, also es ist ja kein richtiger Rätselfall, es ist mehr so Ermittlungsarbeit.
Mhm. Ja, aber sehr, sehr schön.
Wirklich Klinken putzen und ermitteln und Sachen miteinander kombinieren. Also abgesehen davon, dass es natürlich spannend ist, was sind das für Geräusche und so. Aber es hat jetzt auch, also was wir am Anfang schon gesagt haben, es hat nichts Mystisches oder.
Nee, genau. Es wird da ziemlich schnell auch, finde ich, gegen Mitte des Buchs, als Peter dann die Hyäne ja schon findet, ne? Wo eigentlich schon klar ist, was jetzt hier der Kern der Bedrohung ist. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein, aber Ermittlungsarbeit. Ach, ich komme schon wieder drauf. Nee, aber im Großen und Ganzen wirklich eine ganz, ganz gelungene Geschichte.
Ja, und gerade also diese unorthodoxen Babysitter und dass es sich auch wirklich so durchzieht, dass es ja permanent dabei ist, ne? Und dass es zwischen Spannung und Flapsigkeit immer so hin und her springt, finde ich total erfrischend.
Genau, wirklich.
Und das würde ich sagen, also ich finde die Folge lustig, finde die Folge spannend und ich würde sagen, sie ist eine Lieblingsfolge, obwohl ein bisschen Grusel Mystery fehlt. Also ich würde sagen, insgesamt zählt sie zu meinen Top 5.
Oh, krass.
Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
Ja. Ja, doch, also sie ist die Top 10 auf jeden Fall. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, ne? Also, ja.
Und ich weiß, dass ich das Hörspiel auch weiterhin, glaube ich, total gerne höre, weil es auch gut inszeniert ist. Gut, also diese hinten raus, diese 30 Sekunden Auflösung, wo es wirklich so sehr hoppla hopp geht, das ist schon sehr zusammengezimmert, gut geschenkt.
Ja.
Aber wenn wir uns jetzt mal in einer Welt uns vorstellen könnten, wenn wir uns was wünschen dürften und ich würde mir da irgendwie so eine richtige Inszenierung von diesen drei letzten oder vorletzten Kapiteln wünschen, also das wäre toll.
Ja. Also wenn sie das nochmal irgendwie aufarbeiten würden, so in der Riege, wäre das der Hammer, ne? Wenn man das nochmal richtig inszenieren würde, so diese ganze, dieses Hin- und Herspringen. Ich denke, das könnte man auch im Hörspiel schön machen. Mhm. Ja, das wäre krass.
Gut, aber irgendwas muss man ja irgendwie einkürzen und manchmal muss es ja auch irgendwie machbar sein. Also ich finde aber beides gut und da freue ich mich jetzt auch, obwohl ich das Hörspiel so mag, dass mir auch das Buch nochmal mehr gegeben hat. Nochmal was obendrauf.
No, genau, das ist ja wieder das Schöne an den Büchern, dass eben gerade diese ganzen Extra-Szenen, die dann so wegfallen, dass man sich die dann nochmal holen kann und da nochmal sich noch mehr reinversetzen kann in die ganze Geschichte und es eben manchmal vielleicht auch ganz anders ist. Deswegen ist es, glaube ich, so ein großer Zugewinn, wenn man dann doch mal merkt, was eigentlich die Buchvorlage war und auch eigentlich ein ganz anderer die Sternstunde hatte. Ne? Das ist mal, wenn man das nur das Hörspiel kennt, gar nicht weiß, dass ja Peter eigentlich da die Hyäne bezwungen hat zum Beispiel.
Nee, aber es ist ja vielleicht auch nett, dass es im Hörspiel jetzt alle drei so als Team vereint waren. Und dann durfte ja sogar Bob.
Stimmt.
Also ich glaube, ich bin schon froh, wenn es nicht immer Justus ist.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch wirklich schön, ne, dass man auch gar nicht so diesen Moment hat, dass Justus über Nacht aufgewacht ist und auf einmal alles wusste. Ne, so, das ist mal so, dass sich das alles so aufgedröselt hat, so nach und nach. Und jeder so seinen Part hatte, den er da übernehmen konnte. Und jeder hat ja auch jemand anders gestellt. Ne, Justus hat den Jekyll gestellt, Bob hat den Metzen Senior gestellt und Peter die Hyäne. Ne? Also jeder hat ja irgendwie seinen...
Gut, wenn man zu dritt ist.
Ja, genau. Da haben wir es wieder.
Genau, und wir haben auch viel über Titus erfahren und seine Einstellung und so und ja.
Obwohl, wie gesagt, der hat mir jetzt nicht so gefallen. Ne? Also, da mache ich dieses ganz große Konkurrenzdenken und so, wo ich immer dachte, der hat so ein großes Herz und, ne, und andere, ne, ich meine, auch hier Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft, gell? Also, dass er da so extrem gegen den da wettert, ne? Aber das ist halt einfach wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es halt einfach auch kein guter Mensch ist, der Metzen. Ne? Ja, also das ist dem
geschuldet.
Und am
Anfang hatte ich ja noch Mitleid und dachte, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber so gerade wie er sich im Buch dann noch präsentiert und sich aus allem rausredet und so richtig gemein gegen Bob ist und so, ja, dann hat er es doch verdient.
Dann nimmt man das Titus dann auch ab, ne? Außer diese ich hier wetter hier über den Krankenwagen. Also das nehme ich ihm übel und das finde ich doof und das fand ich ein bisschen befremdlich.
Ja. Und ich sage ja zum Apfelkuchen.
Ja,
der schmeckt bestimmt auch sehr lecker.
Das wollte ich noch sagen. Kennst du diese Zusammenschnitte auf YouTube? Da gibt es hier zum Beispiel kalte Dosen-Ravioli. Der macht Zusammenschnitte aus den drei Fragezeichen-Hörspielfragmenten und bettet die in einen natürlich ganz anderen Zusammenhang ein. Also da gibt es dann sowas wie heiße Luft oder Detektiv auf Abwägen. Und der schneidet quasi die ganzen Hörspielschnipsel zu einer eigenen Hörspielfolge zusammen. Ja, natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang und ich habe mir das mit den Kindern teilweise angehört und wir sind jetzt immer wieder, wenn wir dann die Hörspiele hören und haben dann plötzlich so einen Schnipsel, der dann da vorkam und sagt, ach, der kommt aus dem Hörspiel, ah. Und da gab es nämlich auch diese Szene mit Tante Mathilda und dem Apfelkuchen. Und dann konnte ich den Kindern natürlich jetzt auch sagen, ich so, hier, ich weiß jetzt, wo diese Szene her ist mit dem Apfelkuchen aus Biss der Bestie zum Beispiel, ne? Das wollte ich vorhin noch erzählen, jetzt ist es mir wieder angefallen.
Okay. Genau. Ich glaube, ich muss noch mal eben kurz gucken, ob ich noch den Cousin von
Justus. Oh ja, da habe ich auch schon Justus, weiter drüber nachgedacht. Ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich war schon ganz kurz wieder bei Zack.
Ich meine, solange man das
bei Zack war ich und es ist auch nicht Troy.
Also wir haben James Jimbo.
Das ist der Jimboy.
Jonas, das, von dem wir gerade geredet haben.
Was mit T?
Nee, hier sehe ich es jetzt gerade nicht. Und
doch,
das Thai, war doch sein
Thai. Einfach nur Thai.
Siehst du, es
sag
war
doch
kurz.
Was Kurzes, aber und mit Tee. Thai. Oh, danke.
Aber hier in den Sachen da.
Ich weiß aber nicht, der kam, glaube ich, bei Kelch des Schicksals. Siehst du das so? Hatte deine Szene eine größere Rolle? Weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Nee, eine etwas größere Rolle war doch irgendwas mit Autos.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob der wirklich, also wenn ich jetzt nur Cousin von Justus Jonas eingebe, finde ich nur James Jimboy Jonas.
Okay.
Und der kommt bei den Fußballgangstern.
Ah, okay.
Kommt der
Fußballgangster
vor.
War das noch.
Aber Tai ist doch, ich weiß gar nicht, ob Tai wirklich mit ihm verwandt ist oder ob der nur irgendwie der Sohn von irgendeiner Tante, Tante ist.
Das könnte auch sein.
Tai Cassidy. So, Moment. Vetter zweiten Grades von Justus Jonas,
okay.
Siehst du? Gut, wenn es Leute gibt, die sich da vorher schon mal Gedanken drüber gemacht haben. Der ist nämlich der Sohn von Tante Mathildas Cousine Amy.
Ah, abgefahren, okay, ja.
Genau. Und der ist bei der Automafia dabei.
Ah, Automafia, okay.
Oh, haben wir das auch noch geklärt?
Schön.
Nicht, dass
das
wir jetzt irgendwie dumm und verzweifelt
Es ist immer, das nackt ja manchmal so an einem, wenn man nicht drauf kommt und das liegt einem auf der Zunge und das macht einen meistens dann fertig.
Du hattest das ja schon großartig eingegrenzt mit kurz
Tee.
Und ich mit Tee.
Eieiei. Ach, schön. Also du, wirklich.
Ach, das war doch wieder richtig schön. Es hat sich sehr gelohnt, diesmal auch das Buch zu lesen.
Ja, fand ich auch. Also vielen Dank für die Folgenauswahl. Ich wäre wahrscheinlich sonst gar nicht auf die Idee gekommen, das Buch hier zu mir mal vorzunehmen. Weil das Hörspiel hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Also das war jetzt nicht so eins, wo ich denke, ja, das kenne ich, da muss ich mal das Buch dazu lesen. Deswegen war das jetzt ein sehr, sehr schöner Zugewinn. Großartig.
Hallo ihr Lieben, ich melde mich nochmal aus dem Off. Ja, ja, ihr habt gedacht, jetzt habt ihr es geschafft, ne? 2,5 Stunden habt ihr die Folge hinter euch gebracht. Aber kurz vor Schluss, da haben wir noch ein Schmankerl für euch. Und naja, ihr wisst ja, wir haben immer so ein kleines Zeitmanagement-Problem, Jenny und ich. Also was heißt Problem? Wir haben halt einen Monat Zeit, um das Buch zu lesen und die Besprechung vorzubereiten und die Besprechung zu machen und die Besprechung zu schneiden und es in eine Podcast-Form zu packen, damit ihr es euch anhören könnt. Und irgendwo dazwischen, also eigentlich, nachdem wir das Buch gelesen haben und das Hörspiel gehört haben, bevor wir produzieren, das ist eigentlich unser Zeitfenster, dass wir mit dem Autor oder der Autorin Kontakt aufnehmen können. Und irgendwie, naja, also ihr merkt, unser Zeitmanagement ist noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber wir haben es wieder getan und wir hatten wieder Glück. Kari Erlhoff hat uns geantwortet. Allerdings wussten wir das zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen haben, noch nicht. Deshalb haben wir da nicht vorausschauend eine kleine Pause oder einen Platz für gelassen. Deshalb mache ich das einfach kurz vor Schluss. Sozusagen als super Schlagsahne auf dem Apfelkuchen hinten drauf. Und hier kommen die Fragen und die wunderbaren Antworten. Wir erfahren viele kleine Details über die drei Fragezeichen in diesem Buch. Peters zweiten Vornamen, seine frühere Dinosaurierleidenschaft, Justus' Motorradgeschichte und dass sie ein Firmenhandy haben. Wie kreativ darf die Autorin sein? Müssen solche Dinge auch mit dem Verlag abgesprochen werden, damit sie in eine Drei-Fragezeichen-Bibel passen?
Eigentlich erfinde ich gar nicht so wahnsinnig viele neue Details. Ich bin da mehr so die Archäologin der drei Fragezeichen, nicht so sehr die Erfinderin. Ich stöbere ganz häufig in älteren Büchern und auch in den amerikanischen Originalen und dabei stoße ich dann immer wieder auf Kleinigkeiten, die manchmal noch von anderen Autoren aufgegriffen werden und dann auch manchmal in Vergessenheit geraten. Und das sind so Dinge, die ich dann wieder aufgreife und verwende. Das heißt, die stammen gar nicht von mir, sondern sind wirklich Teil des Kanons. Dazu gehört der zweite Vorname von Peter. Also Peter Dunstan Shaw, das stammt aus den Crimebusters, aber auch das Firmenhandy ist zum Beispiel eine Sache, die einige deutsche Kollegen von mir schon mal verwendet hatten. Und da gibt es so einige Sachen, die ich wieder aufgegriffen habe, jetzt nicht nur bei Bis der Bestie, sondern auch bei späteren Büchern. Auch bei Kelch des Schicksals ist es so, dass zum Beispiel Justus' Familienverhältnisse schon in anderen Büchern vorkommen und auch genannt werden. Teilweise haben die es allerdings gar nicht mit in die Hörspiele geschafft, diese ganzen Details. Und ich habe letztendlich nur diese Basis genommen, um dann daraus einen eigenen Fall zu machen. Was tatsächlich von mir kommt, ist Justus' Motorrad. Das habe ich mir ausgedacht, so dass es danach verschwunden ist. Und dann fanden es aber andere Autoren so praktisch und irgendwie wurde das dann wieder aufgegriffen und wir haben uns dann irgendwann bei einer Autorenkonferenz darauf geeinigt, dass er Zugriff auf dieses Motorrad hat, weil es einfach für viele Fälle Sinn ergibt, das zu nutzen. Es ist so, dass wir Sachen schon besprechen müssen und überlegen müssen, wenn wir große Änderungen machen, dass wir das natürlich mit allen absprechen. Deswegen haben wir auch drei Fragezeichen-Konferenzen, bei denen wir uns austauschen. Auch sonst gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich mit anderen Kollegen kurz zu schließen und zu überlegen, will man etwas machen oder nicht. Letztendlich bespricht man aber größere Änderungen, vor allem mit der Redaktion.
Die Hyänenhandlung hat eine unglaubliche Thriller-Qualität. Warum ausgerechnet eine Hyäne?
Dass es sich um eine Hyäne drehen würde, stand gar nicht am Anfang fest, sondern das ist so ein Teil der Rechercheergebnisse gewesen. Ich habe mich lange natürlich mit prähistorischen Tieren auseinandergesetzt und geguckt, was sind so die Gegebenheiten, mit denen ich arbeiten will. Was kann ich da jetzt für ein durchaus bedrohliches, reales Raubtier einsetzen, was es jetzt gibt, was ungefähr auch von den ganzen Beschreibungen her so passt, dass man das vielleicht unter Umständen mit einem Säbelzahntiger verwechseln kann. Und dann habe ich relativ schnell nach dem Ausschlussverfahren Tiere verworfen, dass ich gesagt habe, Löwe gab es auch schon beim rasenden Löwen, auch Tiger sind schon vorgekommen, alles Mögliche. Und ich wollte ein neues Raubtier, was möglichst bedrohlich ist. Ich habe mich dann in die Thematik ein bisschen eingelesen und das Thema Hyänen wurde dann sehr schnell sehr spannend, weil es sich einfach wunderbar eignete, sowohl vom Verhalten her als auch von der Bedrohlichkeit her, von der Fellfarbe, vom Biss. Das passte einfach sehr gut und ich habe mich dann entschieden, eine Hyäne zu nehmen.
Zum ersten Mal sind die drei Fragezeichen Babysitter. Das initiiert das Abenteuer und lockert immer wieder auf. Wie entstand die Idee dazu?
Ja, wir sind die drei Fragezeichen dazu gekommen, Babysitter zu werden. Also es liegt schon sehr lange zurück, dieser Fall. An manche Entstehungsgeschichten kann ich mich sehr genau erinnern, an die jetzt speziell gar nicht so konkret. Aber ich habe einfach mal nachgeguckt bei meinen Notizen und ich hatte ursprünglich einfach gesagt, zwei Kinder, Jugendliche besuchen ihren Großvater. Und dann war schon klar, ein harmloser Besuch im Naturkundemuseum wird zu einem schaurigen Abenteuer. Das waren so Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich glaube, die waren dann auch erst älter. Und dann wäre das Problem gewesen, dass sie zu schnell wertvolle Informationen geliefert hätten. Also wenn das jetzt, selbst wenn es jetzt Zehnjährige gewesen wären, hätten sie zu schnell den richtigen Kontext herstellen können oder hätten gesagt, ja, irgendwas ist da, Großvater hat uns was verschwiegen. Die wären natürlich nicht davon ausgegangen, dass da jetzt ein Säbelzahntigerskelett herumläuft. Darum musste ich sie jünger machen. Dann hätte man aber wieder das Problem gehabt, wenn jetzt noch die Mutter oder der Vater da gewesen wären, wäre diese Gruselsituation nicht so entstanden, weil es grundsätzlich weniger gruselig ist, wenn noch Erwachsene da sind, die aufpassen. Ich glaube, die sind einfach im Verlauf der Planung immer jünger geworden, um möglichst den drei Fragezeichen den Raum zu geben, alleine verantwortlich zu sein, wenig Informationen zu bekommen und alles selbst rausfinden zu müssen. Also denke ich, dass es einfach eine Sache war, die sich ergeben hat, dadurch, dass ich eine unheimliche Situation haben wollte. Ich glaube, ich bin nicht mit der Idee rangegangen, jetzt mache ich die mal zu Babysittern. Also zumindest steht davon nichts in meinen Notizen.
Die Figur der Elsa Pitkätossu gefällt uns sehr gut. Steckt dahinter eine besondere Inspiration deinerseits? Der Name ist sicher kein Zufall, oder?
Elsa Pitkätossu, die hätte ich fast vergessen. Es ist schon so lang her, dass ich das geschrieben habe. Und ich habe jetzt noch mal in meine Unterlagen geguckt. Die hieß früher Miss Flopping und hatte von der Funktion her Informationsquelle, Nachbarin und hat dann aufgeschrieben, welche Informationen sie gibt. Und die war erst gar nicht so spektakulär angelegt. Und als ich das dann geschrieben habe, habe ich gemerkt, das muss so eine verrückte Hippie-Tante sein. Und dann passte der Name Mrs. Flopping nicht mehr. Und Pippi Pitkätossu ist die finnische Pippi Langstrumpf. Und ich fand diesen Namen so sympathisch, dass ich ihr den gegeben habe. Und damit hat sich dann auch der Charakter entwickelt. Ich mag Telling Names. Ich nutze sie nicht zu viel. Ich nutze sie gerne für schräge Nebencharaktere. Der Rest kriegt dann ganz reguläre Namen. Ich arbeite auch gern mit dem kalifornischen Telefonbuch oder mit Namensregistern oder beliebten Vornamen für Jahrgänge, so dass ich da gut was kombinieren kann, was realistisch ist. Aber Mrs. Flopping konnte nicht Mrs. Flopping bleiben, die wurde dann zu Elsa Pitkätossu.
Liebe Kari Erloff, vielen, vielen Dank für die wundervollen, tollen Antworten und ja, danke auch fürs kurzfristig Einsprechen und uns zurückschicken. Im Namen unserer ganzen Community sagen wir Dankeschön. So, und jetzt könnt ihr euch auch noch den Schluss unserer Folge anhören. Ja, prima. Dann würde ich sagen, ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify und auf Google und auf Apple. Und natürlich könnt ihr uns auch auf YouTube hören. Ihr könnt uns abonnieren, bewerten, weiterempfehlen. Da freuen wir uns. Und genau, haltet die Augen auf, wenn es irgendwie drei Fragezeichen Veranstaltungen gibt, wenn da demnächst mal eine Frau mit einem komischen T-Shirt rumläuft, auf dem das Geheimnis der Bücher steht. Ihr könnt uns auch schreiben auf Facebook oder auf Instagram oder uns auch eine Mail schreiben, Jenny.
Genau, unter dgdb@freenet.de, da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten habt eine schöne Zeit und hört fleißig drei Fragezeichen und lest sie vielleicht auch. Vielleicht haben wir den einen oder anderen auch schon zum Bücherlesen animieren können. Ansonsten, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann hört ihr uns.
Dann erzählen genau, wir erzählen euch ja einfach alles. Und die nächste Folge kommt dann am 1. September.
So ist es, denn
wir lesen auch den nächsten Fall.
Tschüss.
Tschüssi.